Irgendwie reizen mich da die Levels nicht. Vielleicht ist das mir zu steril. Kann echt sein. Ja.
Christian.
Das ist ja, so, kommt. Die Levels und der Sound, das ist alles Christian, so geil. Das Christian, ist wie war das der Tag, super Sack.
Hallo zur Geekzone. Heute mit dabei, der Tax.
Servus Leute, hi. Es geht schon wieder weiter, gell?
Es geht schon wieder weiter und der Christian.
Ja,
und es geht
hallo.
Schon wieder los.
Alles genau. Egal.
Also, hallo. Egal. Und der Philipp.
Hallo, ich rausche oder ich piepe.
Nee, rauschen tust du nicht mehr.
Sensibelchen.
Und meine Wenigkeit.
Ich jetzt.
Und meine Wenigkeit, der Peter. Hallo zur Geekzone. Ihr merkt, wir sind harmonisch unterwegs heute. Philipp ist gut gelaunt, Tax sowieso. Und der Christian redet immer zu viele Megabyte voll. Das haben wir auch schon vorher geklärt. Wir haben eindeutig festgestellt, und bitte, da bräuchten wir jemanden, der da irgendwie das Gegenexperiment anstellt. Wir haben festgestellt, dass der Christian immer am meisten redet. Und wir werden auch heute wieder darauf achten, dass der Christian am meisten Redezeit bekommt. Das hat er schon damit eigentlich in die Wege geleitet, dass seine Agenda oder seine Punkte, über die er sprechen möchte, eindeutig die meisten sind. Und die vom Tax sind die wenigsten. Obwohl Tax, wir zwei haben beide relativ wenig, ne?
Ja, wir Themen, denken aber uns dafür, halt unseren Teil immer dann dazu.
Nein, ja. wir haben
Na, viel da sage ich jetzt nichts dazu. Ich halte mich zurück, ja.
Unsere Themen sind gehaltvoll. Unsere Themen sind gehaltvoll. Und bei dir ist es sogar so, dass dein Thema, über das du dringend sprechen musst heute, dass das ja eigentlich gar nicht richtig draufsteht. Du hast ja deinen eigenen Programmpunkt und da musst du dann später ja eh sofort als Erster zeigen, was du kannst und was so geht. Aber vorher sagen wir euch, was wir trinken. Und ich fange an, weil ich habe es jetzt hier und ich muss es kurz mal einschenken. Ich habe mir ein Beispiel am Philipp genommen. Weder, also ich rausche nicht und ich plinge auch nicht, aber ich trinke ein Weißbier. Und zwar aus einer sehr regionalen Brauerei. Das ist jetzt auch, und das ist wirklich Support Your Local Brewery, muss man ja,
jetzt
mal sagen.
Jetzt bin ich mal gespannt. Gell?
Nicht, egal, das, egal wo ihr wohnt, es gibt immer so kleine Brauereien, die wirklich ganz nah sind. Also die hier ist jetzt 10 Kilometer entfernt. Das ist bei uns viel, weil Orte sind hier 10 Kilometer auseinander. Das ist nicht so wie in München, wenn auf 10 Kilometer Entfernung findest du wahrscheinlich 10 Brauereien. Hier findest du halt eine.
Also es ist eigentlich schon international fast aus
eurer... Schon. Nein, noch nicht ganz. Also in Österreich sind wir noch nicht, aber...
Überregional, ja.
Diese Brauerei gibt es seit 2005, also auch noch relativ jung. Die nennt sich Baderbräu Schneidsee. Schneidsee ist der Ort, wo dieses Bier herkommt. Und das ist einfach ein Weißbier. Da poste ich auch direkt hier in den Chat. Wenn ihr jetzt im Chat wärt, würdet ihr es sehen. Ein paar sind ja da. Ein paar. Weekend Warrior. Oh, jetzt habe ich den falschen Link. Das ist einmal mit Profis hier. Auf jeden Fall ist das ein Weißbier, das ich bisher noch nicht probiert habe. Ich schenke mir das jetzt dann ein und werde dann am Ende der Getränkerunde euch sagen, wie das schmeckt. Ich habe mal das Helle von denen getrunken. Das ist relativ Craft-Bier-mäßig. Das kannst du jetzt nicht so litern wie jegliches andere Helle. Aber das, ich bin gespannt. Link ist drin. Baderbräu Schneidsee GmbH, ganz local. Philipp, das ist wahrscheinlich sehr ähnlich zu der Brauerei, wo du immer dein Weißbier herziehst. Ich schau mal, wie es schmeckt. Und das zweite Getränk ist dann was zum Wachhalten. Ich glaube, das ist irgend so ein Dr. Pepper oder sowas, habe ich mir noch gekauft. Aber jetzt schenke ich mir erstmal das Bierchen ein und der Tax erzählt, was er so Flüssiges am Start hat.
Oh, ich mache gleich weiter hier beim Weißbier. Ich hatte ja mal das Wirtshaus, Gasthaus des Vertrauens vom Philipp besucht, ja, bei uns in der Nähe, bei Purfing war das, denke ich. Und da gab es ein Unertel Weißbier, alkoholfrei. Und der Peter hatte schon vor Gespräch recht, irgendwie schmeckt es ein bisschen komisch, aber ich hatte Gefallen daran gefunden und habe 2 oder 3 Getränkemärkte abgeklappert und leider kein alkoholfreies gefunden. Und jetzt gibt es hier
leider... Weil es komisch schmeckt, ne?
Ja, wahrscheinlich haben sie gesagt, na, das schmeckt komisch. Vielleicht war es auch schon alt oder so. Na, also mir hat es gut geschmeckt, weil es einfach nicht so bitter war. Und jetzt probiere ich mal ein Unertel leichtes Weißbier, leichte Weiße.
Ah, das grün-weiße Etikett.
Grün-weiß, genau. Ja, hier der Weißbräu aus Haag in Oberbayern, oder?
Jetzt genau. Kommt es also, nämlich, jetzt kommt es ja, nämlich, Tax. In die andere Richtung, 10 Kilometer von meinem Wohnort hier, ist genau diese Brauerei. Wahnsinn. Also der Tax, obwohl er nicht hier lebt, trinkt jetzt auch hier Local Bier.
Und das ist sogar so local, dass ich mit den Schwiegereltern geredet hatte und die meinten, ja, kennen wir, aber die sind nicht mehr bei uns. Das war irgendwo in Richtung auch Kreiburg oder Mühldorf. Also irgendwie ist anscheinend Unertl auch umgezogen. Jetzt machen wir erstmal hier den Plopp-Test.
Bier. Ich würde sagen Bier, oder? Bier?
Ich glaube hier, ja, Bier. Und für unsere ASM-Freunde, heißt es ASM, schenken wir doch mal live ein, oder?
ASMR, ja.
Jetzt rauscht so ein Takt.
Das sprudelt total. Hast du da eine Aspirin mit dazu geschmissen?
Nee, ich stelle die Flasche immer auf den Kopf. Genau. Die nehme ich parallel immer ein. So, O-Zapf ist, ich muss mal kurz probieren hier.
Moment. Ich probiere meins auch direkt. Wir machen kurz Weißbier-Session, ihr dürft gleich.
Das ist sehr, nee, das hätte der Sigi gesagt. Euer Sigi, den kennt ja wahrscheinlich keiner mehr. Ja, ist gar nicht verkehrt. Ich glaube, es könnte noch ein bisschen kühler. Ich habe es erst vor 2 Stunden rein, aber irgendwie war kein Platz mehr im Kühlschrank. Das heißt, es hat sich im mittleren Fach angesiedelt und wahrscheinlich war es da nicht kalt genug.
Aber das leichte Weißbiertax hat nicht diesen seltsamen Beigeschmack wie dieses Alkohol. Nee,
überhaupt nicht. Ich muss gestehen, es dürfte aber sozusagen noch... Ich vermisse noch eine stärkere Hefenote, aber es ist halt auch nicht Mega-Hefe, sonst irgendwas.
Ja, gut, also leicht.
Aber es passt, passt
schon. Ja, und ich kann kurz zu meinem sagen, meins ist sehr süffig, aber ich bin gerade, es ist ein bisschen sehr leicht. Ich glaube, der Philipp wird da das einfach, der wird, glaube ich, von der Bettkante stoßen, weil es ihm, glaube ich, nicht weißbierig genug ist. Ja. Irgendwie schmeckt es.
Und für unsere Hörer, eigentlich, ich wollte ja gar keins mit Alkohol nehmen. Also Alkohol macht Birnehol, ist überhaupt keine gute Idee. Vielleicht finde ich ja bis zum nächsten Podcast mal ein alkoholfreies. Und damit es gut weitergehen kann, habe ich noch so einen Orangen-Cider mir kalt gestellt.
Um den ganzen guten Geschmack dann wieder weg zu...
Um's durchzuspülen, ja. Garniert mit, ziemlich cool. Und dann sind wir durch hier bei unseren Food-Werbungen mit sehr coolen Sea Salt Kessel Chips. Habe ich auch lange gesucht, bis ich die gefunden habe.
Du hast Chips zum Podcast.
Ja, natürlich, natürlich. Dann wird es alle paar Sekunden Mikrofon aus, Mikrofon an, Mikrofon aus, Mikrofon an, Mikrofon aus, Mikrofon an.
Das mache ich immer nur, wenn ich an meinem Dampfgerät sauge. Wo ist das eigentlich? Wo ist mein Dampfgerät? Oh mein Gott.
Du bist ohne. Oh, dann sag aber, was du trinkst, und dann kannst du gleich dein Dampfgerät suchen.
Also soweit. Ich bin jetzt unruhig, ich kann jetzt nicht an Getränke denken. Nee, entschuldige, Tags, wollte ich nicht unterbrechen.
Der Tax ist alles fertig. Fein. Ich bin schon hier. Ihr habt schon mal
Staub. Der Tax ein ziemlich fertiger Typ ist, das weiß ich schon, aber darum ging es ja jetzt nicht. Ne?
Finish but not the end, ja, ich weiß.
Ich bin natürlich, es wäre jetzt fast ein bisschen langweilig, wenn ich jetzt schon wieder mein Stammbier trinken würde. Ne? Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache heute mal was anderes. Ich habe ein Weißbier, total überraschend. Allerdings. Wahnsinn, diesmal nicht aus Poing, sondern tatsächlich aus Waakirchen. Ja? Aus Waakirchen vom Hoppebräu.
Kennt echt auch kein Mensch, aber cool. Hört sich
Das ist an. Ja, die machen auch so Craft-Bier, die haben so ein Bier mit einem Tiger drauf und lauter so Schund, aber da hatte ich eigentlich keinen Bock drauf, weil ich bin ja so ein, ich bin quasi der freie Wähler unter den Biertrinkern. Ich bin da total konservativ. Und deswegen habe ich dieses leckere Bier hier als Vorspeise. Und als Nachspeise habe ich mir dann gedacht, also siehst du, das Hoppe Craft Bier hören wir hier gerade, ist gar nicht so schlecht.
Aus dem Chat tatsächlich. Also das ist es gar nicht lokal. Ich weiß nicht, welchen Ort du
bist. Es ist relativ, ja, der Herr Weekend Warrior, der ist jetzt nicht so weit weg von mir.
Von Ach so. Uns.
Der ist ziemlich local. Deswegen kennt er das mit hoher Wahrscheinlichkeit auch. Also das ist, ich habe das schon immer mal wieder gesehen. Girsing Euder. Genau, und als Nachspeise habe ich dann mal wieder was Exotisches, nämlich ein Ducksteiner, rot-blond, original auf Buchenholz gereift. Ich kenne es schon, ich habe es vor ewigen Zeiten schon mal getrunken. Und hier gibt es noch ein Bild mit dem danach folgenden Snack. Ne? Eine obergärige Bierspezialität mit einer weichen, karamellartigen Note, einer feinen, bitteren und einer leicht fruchtigen Aroma. Das ist keine deutsche Grammatik, aber das macht nichts. Das Besondere, traditionell wird es auf Buchenholz gereift. Habe ich, wie gesagt, auch schon mal getrunken. Ist mal was ganz anderes, sehr herbe, aber mag ich ja ab und zu auch mal. Ich bin auch so ein herber Typ.
Was machen auf dem Foto, das du gerade hier in den Chat gepackt hast, die Birne und
der Apfel? Ich war jetzt auch mega irritiert.
Das ist mein Snack.
Hat er gesagt? Nein, echt.
Wie gesund.
Ja.
Ich
hau mir jetzt nicht irgendeinen Mist rein heute mal, sondern ich esse heute was total Gesundes.
Was? Ich frage mich nur, wenn du sagst,
auf Buchenholz aus dem Bio-Esoterik-Garten nebenan? Nein.
Die Taxi-Insider sind immer schwierig für die Hörer, aber ich denke mal, der hat die einfach irgendwo im Supermarkt gekauft, der Philipp, die beiden
Obst. Die sind tatsächlich aus der Krumme-Dinger-Kollektion mit nicht perfektem Obst.
Oh, das ist nochmal so anmerkt. Christian, was wolltest du gerade noch anmerken?
Weil er ja sagt, auf Buchenholz gereift. Also entweder hätte ich jetzt gesagt im Buchenholz, wenn es auf Fassbier ist, oder legen die jetzt die Flaschen einfach auf so Buchenholzscheitel drauf.
Das kommt aus Hamburg. Die Duckstein GmbH ist in Hamburg. Das heißt, das haben halt die Preisen einfach so draufgeschrieben.
Ja, das klingt dann geil.
Das
merkt doch keiner. Schreiben einfach drauf auf Buchenholz. Ja, weil der eine Schuppen, der ist halt aus Buchenholz.
Das ist so da wie der Zwiebelrostbraten an Bratkartoffeln. Das klingt auch gleich viel elitärer.
Genau.
Auf jeden Fall sehr schön. Jetzt nach diesem Weißbier-Triell, sage ich jetzt mal, ist natürlich die große Frage. Christian, reißt du dich ein in unser Weißbier-Triell?
Ihr wisst doch, mein Magen verträgt seit 20 Jahren kein Weißbier mehr. Wobei ich die Kostprobe mal wieder machen würde. Aber nee, Weißbier ist es heute nicht. Ich habe heute nur was Leichtes. Ich habe ein Allgäuer Büble-Radler vom Allgäuer Brauhaus. Ich glaube, das ist so wahrscheinlich ist es das Paulaner unter den Allgäuer Bieren.
Oh, das habe ich schon mal gesehen.
Irgendwo. Ja, genau. Also ich habe das auch, wie ich im Allgäu im Urlaub war, öfters mal gesehen. Und ich glaube, ich habe da auch irgendeins davon mal probiert und fand das auch ganz lecker. Mhm. Aber das ist jetzt weder local noch independent, sondern das ist wahrscheinlich halt echt so wie so eben das Paulaner aus Kempten. Ich glaube, das ist
heute ein Bier.
Kempten ist halt wunderschön, deswegen habe ich mir gedacht, na, das machst auch nichts verkehrt. Und es ist ein naturtrübes Radler und da habe ich richtig Lust drauf jetzt.
Aber hat so ein bisschen Almdudler-Style, das Label, gell? Also wenn ich nicht hinschauen würde, könnte es jetzt auch
Almdudler sein. Es hat so ein bisschen Mannequin-Piss-Style, also dass der Typ gerade noch Hosen anhat, der kleine Bub, das haben sie wahrscheinlich auch nur gemacht, damit sie keinen Ärger mit der Obrigkeit kriegen. Aber ansonsten, ja.
Trinkt der das Bier eigentlich? Also ihr müsst euch vorstellen, auf dem Etikett ist ein kleiner Junge in bayerischer, allgäuerischer Tracht und hat einen riesengroßen Maskrug in der Hand. Jetzt ist die Frage, trinkt er das selber oder
bringt er das Bier dem Papa?
Bringt er den Papa. Ein gut erzogenes Kind.
Genau. Der fällt mal zwar mal mit dem Gesicht rein. Das passiert schon. Genau, und im Anschluss habe ich nur noch frisch gesprudeltes Wasser. Okay. Damit meine Megabyte an Worten auch gut rauskommen.
Du hast nichts zum Knabbern, ne? Damit du nicht schmatzt, damit auch wirklich du
Worte richtig feuern kannst. Also Mikro an, Mikro aus, das kann ich mir nicht leisten, wenn ich im Redeschwall bin.
Also Mikro an, Mikro aus, beziehungsweise da komme ich dann später auch gleich. Also auch eine Anekdote für euch dann. Sehr, sehr lustig. Ja, schön. Dann haben wir genug Getränke. Ich nehme noch einen tiefen Schluck, schnell von meinem Beispiel.
Das schmeckt übrigens sehr gut. Aber ich glaube, so ein Gösser oder auch das Hacker Naturtrübe Radler taugt mir ein bisschen mehr.
Wäre feiner. Mhm. Na gut, dann kommen wir mal zum Content. Und zwar, ich fange mal an mit meinem Grading-Thema. Ich habe nämlich bei dem ganzen Grading-Game ein Update für euch. Ihr werdet es nicht glauben. Allerdings, das Update ist eher ein bisschen ernüchternd. Und zwar ist es so, dass dieser Service, gradingservice.de, über die ich das gemacht habe, die machen jetzt noch einen einzigen Run. Und dann stellen die erstmal ihren Service ein, beziehungsweise pausieren mit ihrem Grading-Service, weil sie gerade in irgendetwas anderem, größeren arbeiten. Es gibt noch keine News, ich bin auf dem Discord, aber ich tippe jetzt mal, dass es in die Richtung eigenes Grading geht. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Sie haben auch geschrieben, momentan haben sie viel Ärger mit den großen Gradern, Vata und VGA. Irgendwie sind sie nicht ganz zufrieden, wie das gerade alles so läuft. Und sie machen gerade irgendwie ihr eigenes Ding. Also kann ich
mal ganz ketzerisch fragen, entwertet das Grading nicht, wenn jeder Dödel, dem gerade irgendwas nicht passt, einfach sein eigenes Grading Center eröffnet?
Es gibt ja kaum welche. Also es gibt ja wirklich.
Lass uns doch auch eins machen.
Ja, wir könnten eins machen, aber ich habe irgendwie keinen Bock. Nee, es gibt in UK ja noch das UKG und es gibt sonst in Europa in die Richtung noch keins.
Dann,
Nichts, wo
dann
du
hast,
irgendwie.
was heißt, du hast keinen Bock. Jetzt überleg mal, du lässt dir von Leuten Videospiele zuschicken, packst die, druckst so ein Label dafür aus, 2 Minuten Arbeit, ja, guckst die mal an, steckst
Also, wenn du schon mal was nach Amerika geschickt hast, dann ist es nicht 2 Minuten Arbeit.
Nee, du willst ja selber, willst du ja graden.
Also
Du
man
bist ja
könnte, ich
selber die
glaube,
Grading Authority dann.
ja, aber ich glaube, also erstmal glaube ich, dass es relativ schwer ist, dann trotzdem noch gegen die
Ja.
Großen zu bestehen, zu sagen, ich mache jetzt hier einen eigenen Grading-Service auf. Du brauchst irgendwie Reputation. Die haben jetzt die Reputation, weil die anscheinend auch schon relativ lang, also die graden schon selber sehr lang, die sind voll in dem Ding drin. Also die sind Namen sozusagen im Grading-Game, die kennt man wohl.
Ja.
Ich glaube, das ist auch deren Vorteil. Was sie weiterhin machen, ist ein Pre-Grading. Also wenn ihr Games habt, wo ihr wissen wollt, was sind die ungefähr für ein Rating, was kriegen die ungefähr, dann kann man es hinschicken. Irgendwie für 7 € oder 10 € graden die das und schicken es dir zurück. Und dann kriegst du so ein kleines Zertifikat und weißt, wie viel es ungefähr wert ist, wenn du es jetzt irgendwo einreichst. Das machen sie weiterhin, aber ansonsten machen die erstmal Pause. Was aber nicht heißt, dass ich meine Games nicht wiederbekomme. Also alle, die natürlich einen Run abgeschlossen haben, das waren jetzt, glaube ich, doch schon relativ viele, wenn ich da so auf die Liste schaue, haben die allein bei VGA insgesamt, glaube ich, 7 Runs gehabt, also 7 große Sessions, wo Leute Zeug eingeschickt haben, was sie rübergeschickt haben. Und ich bin im Run 2 und meine Games sind im Grading. Das ist doch erstmal eine schöne News. Meine Games sind im Grading heißt, dass ich vielleicht in 6 bis 8 Wochen die Spiele zurück habe. Das ist jetzt gar nicht mehr so lang, also wenn man drüber nachdenkt,
Ja,
wann ich das Ganze
genau,
hingeschickt
wann
habe.
du es angefangen hast. Ja.
Aber ja, dauert schon noch ein bisschen. Jo.
Darf ich da eine kleine Anekdote zum Besten geben? Also nicht wirklich Anekdote, aber so. Ich habe witzigerweise vor ein paar, 2, 3 Wochen einen Podcast gehört von Stay Forever. Die hatten zu anlässlich ihres, glaube ich, 10-Jahres-Special eine Woche, wo sie halt jeden Tag auch einen Podcast rausgehauen haben. Und einer ging dann auch über das Sammeln, weil der Christian Schmidt, einer von den beiden Podcastern, der hat eine riesige Computerspielesammlung, von der er auch immer wieder erzählt und was da so dazukommt und sowas alles. Also müssen in die Tausende geht es. Und dann kam, da hat er mit 2 Kumpels, die aus seiner Facebook-Gruppe hier, Videogame-Sammler-Gruppe kennt, haben sie dann über Sammeln geredet. Und dann kam natürlich auch das Graden zur Sprache, dass sie dann so erzählt haben, das mit diesem Thema Grading, weil halt Videospiele oder Computerspiele sammeln ist ja so absolut modern geworden. Da kriegst du ja unglaubliche Preise, auch bei eBay. Und das ist halt so ein breiter Markt mittlerweile geworden. Und dass da halt ganz viele Leute kommen, die halt einfach auch ganz viel Geld haben, um dazu zu schlagen und auch seltene
Ja.
Stücke zu kaufen. Und dann halt eben auch anfangen mit diesem Grading. Und dann kam halt so die steile These, dass das ja eigentlich ja nur Händler machen, dass nur Händler graden, um halt mehr dafür zu bekommen. Also die graden halt Games, um sie danach zu verkaufen. Und dann hat er einen von den beiden gesagt, nee, er kennt einen, der es gradet seine eigenen Spiele, weil er sie halt gegradet haben möchte. Der hat nicht die Absicht, das zu verkaufen, sondern der möchte das halt sonst gerade. Und die beiden anderen so, hä? Wieso? Wer macht denn sowas?
It's a
Also deine,
me.
also der will das verkaufen. Und ich gesagt, hey, kennt der den Peter?
Nee, es gibt wahrscheinlich wirklich 3, 4 Leute mit mir, die das einfach
Ja.
nur machen, weil sie es machen wollen. Ja, spannend. Nee, aber es ist
Das
wirklich so. Also
geht.
die meisten machen das gerade so wirklich geldanlagenmäßig, wo ich nicht weiß, wie lange das trägt und ob es auch in 10 Jahren noch trägt. Aber das ist ja bei allem so. Also ob du dir jetzt irgendwelche NFTs kaufst oder ob du sagst, ich grade Games, du weißt auch nicht, ob es mal was wert sein wird oder nicht. Und bei den Games hast du zumindest noch den Spaß dabei, dass es um Games geht.
Eben, genau. Also
Ja.
ich bin auch mal gespannt, ob das sich dann irgendwie so totläuft wie halt andere Sammelobjekte von früher, wenn halt die Interessengruppe ausstirbt. Ne?
Genau,
Also was war
genau.
das? Hat doch irgendeiner auch gepostet da bei uns in der Gruppe, dass die Elvis-Fansachen so am Wert verlieren, weil sich
Ja.
kein Schwein mehr dafür interessiert.
Ja. Und das könnte natürlich passieren, ja. Aber wie gesagt, ich grade ja aus rein subjektiven Gründen und bin
Genau.
einfach sehr gespannt. Und ich drücke mir einfach die Daumen, dass ich da kein 70er-Grading drauf habe. Ich bin ja auch schon mit einem 80er zufrieden. Aber wenigstens eine
Wie
8 sollte
verwahrst du
vorne
denn
stehen. Und wenn eine
die
9
Sachen dann
vorne
bei dir,
steht.
Peter, eigentlich? Also kommen die in einen Glasschrank oder irgendwie?
Es kommt alles noch. Das wird jetzt dann alles, da wird es auf jeden Fall was dazu geben, ja.
Oh,
Ja,
auf
ich werde das
Toilette.
entsprechend Aufbereiten. So wie der Christian ja auch seine Sachen ein bisschen aufbereitet hier, habe ich jetzt auch dann die Möglichkeit, bald die Sachen etwas besser zu drapieren und aufzubereiten. Und da wird es auf jeden Fall eine Last of Us-Ecke geben. Und da kommen dann auch die Games hin. Außer sie haben ein 70er Rating, dann werde ich sie irgendwo in die Schublade legen und niemanden zeigen. Nee, auch mit 70er Rating nehme ich es. Aber 60er Rating wäre schlimm. Wenn ich irgendwas übersehen habe, so dass die Box gebrochen ist oder sowas, wäre schon doof. Naja. Ja, genau. Also in 6 bis 8 Wochen, vielleicht zum nächsten, naja, nächsten Cast noch nicht. Aber ich hoffe, dass ich dieses Jahr noch berichten kann von meinen Games und von den Ratings und so weiter und so fort. Ich hoffe. Gut, das war's zu dem Punkt. Und jetzt, ich bin einfach gespannt. Ich glaube, der Christian ist auch mega gespannt, der Philipp auch, aber der Christian ganz besonders. Lieber Tax, wir haben ja letztes Mal erfahren, dass du jetzt auch eine PlayStation 5 erworben hast. Mhm. Ich glaube, beim letzten Mal war es noch so, dass du uns sehr viel darüber erzählt hast und du warst ja noch auch geflasht von der Konsole an sich, weil die war ja noch recht neu. Du hast, glaube ich, noch nicht so viel Gaming-Experience hinter dir gehabt. Und jetzt ist es ja so, jetzt schaue ich auf die Liste, was der Tax eigentlich so die letzten Wochen getrieben hat. Und der Tax hat seine PS5 wirklich auch verwendet. Ja. Jetzt kannst du uns ja gleich sagen, ob das der einzige Verwendungszweck war oder mehr. Und Tax, erzähl doch mal, wie ging es denn weiter mit der PS5 und was hast du denn so getestet?
Ich finde es ja wie beim Autofahren, da muss man ganz langsam starten. Und ihr kennt ja das Thema, dass ich die PlayStation ja nicht hinter einem Fernseher verstecken wollte oder durfte aus optischen Gründen. Und
wir dann habe ich,
hab ich sie quasi noch ins Expedit-Regal, was jetzt irgendwie einen anderen Namen hat, heißt Skalax oder so ähnlich, verfrachtet. Genau, ja. Und was mega spannend war, dass es auch Leute gibt, die hier die Einrichtungsphilosophie verstehen. Digital Foundry hat ja, kennt ihr vielleicht die ein oder andere Person, die machen immer Performance- oder Benchmark-Tests von Grafikkarten und Spielen. Und die haben tatsächlich einen Stresstest gemacht. Die haben tatsächlich so eine PlayStation 5 auch in so ein IKEA-Regal eingeschlossen und noch die Schublade bzw. die, die Schranktür geschlossen. Und da gab es keine nennenswerten Frame-Drops. Also ich würde mal sagen, also die Maschine läuft noch. Sie bekommt dann fast täglich eine Swiffer-Behandlung. Nee, stimmt eigentlich gar nicht. Und so habe ich mich dann rangetraut, meine Library ein wenig zu erweitern. Und
nachdem du jetzt festgestellt hast, dass deine PlayStation wirklich auch überlebt. Das ist doch erstmal eine schöne News, absolut, die lebt immer absolut, noch, oder? Ja. Sie ist immer noch
wunderbar, wunderbar. ich habe auch das neueste Update eingespielt und muss gestehen, das ist vielleicht sogar der Cliffhanger für den nächsten Podcast, ich hatte keine Zeit, mit den neuen Equalizer-Settings fürs Headset rumzuspielen, was eigentlich mehr als überfällig wäre. Also sorry, vielleicht kleiner Teaser
auf den nächsten Podcast. Das ist jetzt aber ein bisschen schade. Das ist ja eigentlich deine absolute Expertise, dass du da Sachen raushörst. Weil ich habe nämlich am Equalizer schon ein bisschen probiert und ich kann nur sagen.
Typisches V-Setting oder gar nichts gemacht, oder?
Ja, typisches V-Setting habe ich nämlich gemacht, genau wie du sagst. Ich habe es aber nur im Menü so ein bisschen probiert und bei Musik noch nicht in den Spielen und fand es jetzt nicht so anders. Probierst du mal. Du hörst mehr als ich.
Und da habe ich mich wieder erfreut, ein paar Spiele wieder runtergeschmissen aus meiner Bibliothek, weil ich dachte, ach nee, ist ja zu viel Plattenplatz. Aber ich habe mir den Director's Cut Ghost of Tsunami Tsushima heruntergeladen und musste aber auch lernen, dass es eine echt komische Update-Philosophie gibt. Ja? Also ich hatte quasi im Internet, webmäßig, also nicht direkt auf der PlayStation, das normale Spiel geschossen und hatte dann irgendwie auf der Sony-Website erfahren, ja, also wenn du dann das Spiel in der PS5-Version haben willst, musst du eben die PS4-Version oder die normale Version zuvor gekauft haben und erst dann wird sozusagen als kauffähiges Produkt, aber auch, glaube ich, für 10 Euro Upgrade habe ich, glaube ich, gezahlt, habe ich dann die Director's Cut Edition erstanden. Musste aber dann die alte Version wieder löschen. Also mit anderen Worten.
Du hättest doch auch direkt einfach den Director's Cut kaufen können.
Nee, anscheinend nicht. Also ich kann gerne nochmal meine Kaufhistorie anschauen. Es war echt etwas
strange. Nee, also als der Director's Cut rauskam, kam der auch als Direktkauf raus. Also
für die PS5.
Für die PS5, ganz sicher.
Für die PS5 gab es aber nur den Director's Cut und nicht die Basisversion.
Halt. Also entweder war ich verwirrt und verwechsel das mit Call of Duty, weil ich da auch sozusagen noch die Software runtergeladen hatte. Aber ich muss echt im Lauf des Podcasts nochmal hier in meine Kaufhistorie reinschauen, weil ich wirklich verwundert war, wo ich jetzt nochmal.
Also kann man schon machen. Dass das funktioniert, glaube ich dir, aber es hätte nicht sein müssen. Es hätte nicht sein müssen. Außer du hattest Ghost of Tsushima schon gekauft, bevor der Director's Cut rauskam, was ja nicht der Fall war.
Nee, eigentlich nicht. Also,
nee. Also ja, es gibt den PS4 Director's Cut, der halt, keine Ahnung, 69 € kostet, und es gibt den PS5 Director's Cut, der halt 79 kostet. Und klar kannst du es auch so machen, wie du es gemacht hast, für 69 den PS4 und dann für 10 € den PS5 Upgrade.
Genau, so war es ja dann auch, ja.
Selbe Ergebnis, nur hättest du es einfacher haben können, glaube ich.
Naja, hat sich ja auch ganz gut angefühlt, der Kaufprozess dann dank
günstiger Gutscheine. Zweimal kaufen ist doch auch schön, macht doch Spaß.
Vor allem Peter, echt nochmal ein super Tipp hier, sollte ja auch jeder machen. Günstig die PlayStation-Credits irgendwo erstehen, dass man echt nicht unbedingt den vollen Kaufpreis bezahlt.
Ja, mache ich eigentlich meistens, aber jetzt zum Beispiel gestern wollte ich auch nochmal aufladen und habe gesehen, dass jetzt bei diesen Eneba und wie die ganzen Shops heißen, da war jetzt einfach der Vorteil irgendwie 2-3 €, wenn du 70 € auflädst.
Da ist nicht immer viel, die haben halt oftmals Aktionen, genau. Ja.
Und die verlangen manchmal eben auch Gebühren, also das ist interessant, da steht der Preis und dann verlangen sie nochmal Gebühren, wenn du es dann...
Enebert verlangt, glaube ich, für alles Gebühren, ja, bei Gamivo ist es abhängig von dem, was du machst, mit PayPal oder Kreditkarte und so ein bisschen was unterschiedlich, aber ja, auf Gebühren verlangen ein bisschen was, ja,
musst du mal schauen. Da empfehlen euch, der Christian und ich, sowieso die Spielekauf.de-App.
Unbedingt, ja.
So, oder?
Spielekauf,
genau, Spielekauf, man bekommt Push-Nachrichten für irgendwelche neuen Schnäppchen und da sind auch immer Aktionen dabei. Jetzt gibt es wieder bei Eneba, die halt auch so Codes vertickern, einen Code, den du eingeben kannst und dann kriegst du es nochmal 10 € günstiger oder so. Und dann kann man sich schon mal auch eine 75 € PSN-Karte für, weiß ich nicht, 60 €, 55,
60 unter, Euro. Unter 60 € teilweise, ja.
Ja, genau. Und das lohnt sich auf Dauer
natürlich schon. Ich war ein bisschen verwundert, ich wusste nicht, dass man die Credits, was, 150 € ist das Limit oder 100 Euro?
Genau, das muss man wissen, im PSN ist das Limit 150 €, die man aufladen kann. Heißt halt, aufladen, was kaufen und dann weitere Code aufladen. Der Code hält auch eine Zeit, also der ist sicher lang.
Was ziemlich dumm ist, also mir ist es halt schon passiert, dass du dann halt knapp über 50 € hast und das Spiel kostet aber, keine Ahnung, 60 und du willst es kaufen, langt dir das Guthaben nicht, kaufst du eine 100 € Guthabenkarte, kannst du nicht aufladen, weil du dann über 150 bist. Also das Sony so muss das echt nachbessern. 150 ist echt erbärmlich, in Deutschland vor allem, wenn ein PS5-Spiel mittlerweile halt 80 € kostet. Oder ja, mindestens 80, oder? Nicht sogar mehr? Nee, 80 ist der Normalpreis. Also das ist echt unglaublich.
Und weil wir halt auch so Typen sind, die sich halt auch dauernd irgendwelche Vollpreis-Games kaufen, müssen wir ja auch im Sinne der Geekzone. Ja,
genau.
Deswegen machen wir es ja auch. Ja, aber gut, Tax, wir unterbrechen dich schon wieder viel zu sehr. Du,
Stage also Ghost of Tsushima.
Du hast das installiert und dann auch gespielt. Das ist jetzt sozusagen mal die Story, okay?
Macht Spaß, aber es, würde ich sagen, es fesselt auch schön. Weil ich hatte auch im Hinterkopf, Christian hat erzählt, es berichtet sozusagen diese Samurai-Geschichte gegen oder mit den Mongolen. Und ich fühle mich da echt eher wie in so einem Art interaktiven Dokumentarfilm, um das so zu sagen. Also ich nehme es gar nicht wahr, nur als Spiel, sondern dieser Lerneffekt, das macht richtig Spaß. Ja? Also ich sauge da so irgendwie die Informationen auf. Ich habe es auch über das Intro-Level und das Tutorial schon hinaus geschafft. Weil ich mir erstmal natürlich die ganzen Partikeleffekte, von denen so viel geschwärmt wird, geredet wurde. Und ich muss gestehen, vielleicht liegt es an dem altertümlichen Fernsehgerät, was ich nutze. Ich weiß nicht, wie du es bei dir konfiguriert hast, Christian, oder vielleicht spielt es noch jemand anders. Ich musste diesen cineastischen Low-Gamma- oder High-Gamma-Kontrast ausschalten, also dass das so verwaschen ausschaut. Sondern ich brauchte dann zum Spielen wieder diesen hohen Kontrast. Ja? Also das Spiel spielt sonst in so einem etwas verwaschenen, filmischen Look, was als Film vielleicht schön ausschaut, aber irgendwie mit den Lichteffekten in der Nacht, wenn der Mond durch die Blätter reinscheint, irgendwie brauchte ich diesen stärkeren Kontrast und vielleicht kannst du der Fernseher nicht so cool darstellen. Hattest du da was verstellt oder hast du es so gelassen, Christian?
Also ich habe so gelassen, wir haben fast denselben Fernsehertags.
Ach echt, okay. Mhm.
So. Ich hab da gar nichts verstellt und ich mir
ja, ich glaube, mich hat das Grau immer gestört. Aber
ja, ist ja witzig, also ich habe ja keinen Fernseher mit HDR. Und ja, deswegen, aber das hat man gar nicht gemerkt, weil, und das habe ich auch gehört damals bei der PS4-Fassung, dass das HDR gar nicht wirklich was bringt bei dem Spiel, sondern es ist schon so gemacht, dass es mit total Überblendeffekten und eben auch mit so Waschfiltern, Weichzeichfiltern und sowas, was du schon gesagt hast, da sehr viel arbeitet damit und halt gerade eben mit Licht und so, und dass es ohne HDR schon unglaublich viel wirkt und HDR teilweise, kommt auf den Fernseher an, nicht so gut wirkt. Und ich hatte eben, wie gesagt, auf dem Fernseher kein HDR, habe dann aber irgendwann ja später mal einen 4K-Monitor mit HDR jetzt mir ja auch zugelegt. Und dort habe ich es mit beiden Varianten gespielt und muss sagen, ich habe auch HDR ausgeschaltet da bei dem Spiel. Ja. Aber ansonsten nichts Negatives bemerkt. Ich fand halt, also gerade dieser Look mit den, also verwaschen jetzt eigentlich nicht oder weichgezeichnet fand ich jetzt nicht oder grau. Ich fand,
ja, es ist halt kontrastarm sozusagen. Aber alles fein und schön, ich konnte es umschalten. Hat richtig Spaß gemacht. Was mich ein bisschen gewundert hat, vielleicht liegt es aber auch an der Komplexität der Moves, also hier Parieren oder Angriff, dass eigentlich die Funktion, mit der ich mich normalerweise ducke, gefühlt auf eine andere Taste gelegt ist. Ich glaube, irgendwie nach rechts oder O oder 0 oder irgendwas. Es war jedenfalls, also man muss die Mechanik teilweise richtig lernen. Also für mich war es jetzt nicht mega rein intuitiv. Ich weiß nicht, wie es euch dabei gegangen ist. Also da musste man schon ein bisschen üben, um die ganzen Moves zu erkennen oder zu können.
Aber ich glaube, ich erinnere mich. Ja, aber ich musste mich auch ein bisschen gewöhnen. Irgendwas ist am Layout anders, beziehungsweise. Ja, also ich erinnere mich auch. Allerdings haben wir dann so viel Ghost of Tsushima gezockt, ja auch Multiplayer, dass ich jetzt nicht mehr genau sagen kann, ob ich mir das gerade einbilde oder ob das anfangs auch eine Challenge für mich
war. Ach, und das ist mir entgangen. Ich wusste gar nicht, gibt es da eine Multiplayer-Variante sozusagen? Ich dachte, es ist immer nur Singleplayer, dass ich durch die Geschichte...
Wenn der Tax dann Chips isst. Das haben wir erzählt. Es ist dieser Legends-Mode, den wir ja sehr intensiv gespielt haben und von dem haben wir ja auch erzählt.
Sehr zu empfehlen. Eigenen Podcast einfach nur mal reinspringen. Ja. Was mir extrem gut gefallen hat und darum finde ich, ist es auch ein Stück Kunst, diese Software, oder Software ist eigentlich immer Kunst, ja. Wie schön die Karte gemalt ist oder auch die Idee, dass der Wind, ja, also dass ich weiß, was mein nächster Waypoint ist, dass der Wind über das Land streicht und mir die Richtung zeigt, ja, und dann wische ich über das Trackpad und sehe das dann. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wird definitiv weitergezockt, weitergespielt. Ich spiele es natürlich wieder mal im Spectator-Mode. Also ein Level über YouTube, würde ich sagen, in der einfachsten Variante. Aber es ist schön, weil ich dann neugierig bin, wie geht die Geschichte weiter und...
Ja, war geil.
Interessant ist, ich spiele es auf Deutsch, muss ich gestehen, weil ich möglicherweise, oder ich denke, ja, ich habe es auf Deutsch gespielt, sonst glaube ich, ich verstehe dann die Geschichte nicht komplett.
Reden die dann auch Deutsch oder ist es nur deutsche Untertitel?
Nee, sie reden schon Deutsch. Okay. Und es klingt nicht übel. Also, dass man sagt, oh Gott, das will, dann muss ich jetzt gleich umschalten. War echt gut gesprochen und feines Ding.
Überrascht mich gerade sehr, weil es ja eigentlich vom Setting her jetzt gar nicht das ist, wo ich sagen würde, das spricht dich direkt an.
Ja, doch, was ich mag, was ich schon mag, ist dieses organische, natürliche. Also, das spricht mich sozusagen... Setting
meine ich.
Also, doch, ich finde es...
Kein Sci-Fi-Setting zum Beispiel, sondern es ist ja doch Pfeil und Bogen und Schwertkampf.
Ich weiß nicht, vielleicht ist es so gut gemacht, wie mich damals auf dem Amiga Defender of the Crown angemacht hat. Dass die Fackeln früher im Hintergrund so... Ja, sich bewegt haben, alles. Also es hat ein schönes Setting, würde ich sagen, ja.
Und das ist jetzt gerade dein Haupt-Use-Case PS5-mäßig? Also das zockst du gerade?
Das ist...
Ja, nicht so schlecht, 4 Wochen das Tutorial geschafft.
Ja, immerhin. Und im nächsten werde ich von Call of Duty berichten.
Ach, Call of Duty hast du auch gespielt?
Nur kurz angestartet, aber da hatte ich dann zu wenig Zeit. Aber
so im nächsten
zwischen
Cast
mal
wirst du von Call
ja,
of
ja,
Duty.
Genau, richtig, richtig, genau.
Geil.
Wenn dann auch schon das Neue rauskommt, erzählst du uns von Cold War dann sozusagen.
Ja, jetzt nicht, dass ich verwechsel. Heißt es Vanguard oder was war
Ne,
das? Oder
Vanguard kommt ja dann erst
ja.
raus. Das hast du vorbestellt oder? Nein. Was?
Nein, noch nicht. Also ich habe das, wie heißt denn das? Aktuelle Call of Duty
Cold
jetzt.
War, Cold War.
Ja, genau.
Oder Modern Warfare.
Ja, bitte, bitte. Also muss ich da jetzt nochmal Software kaufen?
Cold War
Nee,
ist das Aktuelle, das jetzt
Cold
gerade
War ist das
so die.
Allerneueste, Aktuellste. Und
Genau,
Vanguard
und jetzt kommt
kommt
dann
nächsten
Vanguard.
Monat. Genau. Kommt im Oktober, glaube ich.
Ja,
Oder
Vanguard
November.
habe ich
Oktober,
natürlich noch nicht.
Oktober.
Sowas.
Aber dann wahrscheinlich Cold War. Und da
Es
berichtest du.
heißt Black Ops Cold War, ja, genau, Black Ops Cold War, ja.
Ah, okay.
Ja, ehrlich gesagt habe ich da ein bisschen Angst, dass ich da von der Grafik oder so enttäuscht werde, weil ich einfach nur einen No-Brainer-Shooter suche, der richtig Spaß macht. Mal gucken.
Naja, ein No-Brainer-Shooter ist es auf jeden Fall und
Ja.
macht sicher auch Spaß. Ob der halt dich grafisch so dann abholt, das werden wir sehen. Aber die sind inszenatorisch und so eigentlich so gut, dass man da über manche Ecken und Kanten auch hinwegsehen kann und trotzdem gefesselt ist,
Ja.
glaube ich.
Ansonsten, PlayStation läuft brav und rund. Ghost of Tsushima macht Spaß. Man kann nicht motzen, würde ich sagen.
Wie
Und
sieht es denn mit Astros Playroom aus? Hast du schon Platin?
nee, nee. Also ich glaube, Astros Playroom mache ich dann echt als Lückenfüller. Irgendwie reizen mich da die Levels nicht. Vielleicht ist das mir zu steril. Kann echt sein. Ja.
Christian, das ist
Ja,
so,
kommt.
die Levels und der
Komm in
Sound, das ist
meine,
alles so
Christian,
geil. Das
Christian,
ist
komm in
wie mal,
meine
dass der
Arme.
Tag so was sagt.
Oh, Tax.
Ja, da muss ich
Auf
vielleicht noch mal
Peter.
weiterspielen.
Tax, selbst ich als Nicht-PlayStation-Fanboy muss sagen, das Level-Design bei Astro ist regelmäßig so geil. Ja? Das war das Einzige, was mich echt an PSVR gefesselt hat, dieses Scheißspiel der Vorgänger. Ja?
Ja,
Kannst du
und
jetzt
es
nicht sagen,
ist.
dass. Nee, Tax, nee.
Die ganzen
Eigentlich.
Anspielungen und die
Und
ganzen
jetzt hier so
Easter
auf die
Eggs.
ganze PlayStation-Historie, die sie da haben und auch mit diesem
Eigentlich,
unglaublich
um das
genialen
mal,
Soundtrack. Zu sagen, ne, da macht er einen Aufriss, dass er die PS5 kriegt und dann spielt er in einem Monat ein Tutorial, lässt Astros Playroom links liegen. An sich, um mal wieder das Niveau, die ab 18
endlich sagt's mal
Plaketten zu
eine.
verdienen, Alter, da muss dir eigentlich der Pimmel dafür abfallen, ne, als Sprache. Das gibt's nicht. Andere Leute
Dann
weinen, weil
bekommt
sie keine
Astros
PS5 haben.
Playroom noch mal einen zweiten Versuch.
Ich versuche zu besänftigen, stell dir vor, der Tax hätte gar nichts gespielt, sondern nur irgendwie das Menü durchgeklickt bis
Ja,
heute.
ich bin schon
Hätte ich
ganz
jetzt
stolz,
gesagt,
dass ich so weit gekommen bin.
Alter, dann hätte ich jetzt gesagt, ich bin in einer halben Stunde wieder da. Ich hole mir kurz die PS5 von Tax. Der braucht die eh nicht. Ja?
Wenn ihr
So hat
wüsstet,
er noch
wie
eine
der
kleine
Effekt
Chance.
war. Ich spiele hier Ghost of Tsushima. Denk mir, ich bin jetzt schon im dritten Level und auf einmal, boom, welcome to Ghost of Tsushima. Ich so, ach so, das war jetzt das Tutorial, das war ja noch nicht mal der Intro-Screen. Und hier, das ist die Karte, in diese Welten kannst du dann
Dann
ziehen
kam
und
die
das
Open
Spiel
World auf
starten.
einmal, oder?
Ja,
Ja.
genau, richtig. Ich so, boah, ist ja krass.
Ja, aber das Intro ist ja auch recht lang. Und das ist aber auch geil gemacht mit diesem
Ja,
Angriff
ja,
auf der
ja.
Bucht und so.
Jetzt hast du den aber gerade noch so ein bisschen verteidigt, den
Wie lange
Tax.
hast du gebraucht für das Intro, Christian?
Das
Also
ist
keine
gerade das
vier
schnell
Wochen, glaube ich.
durchgespielt, ja.
Minuten oder Stunden?
Ah, herrlich.
Also, ja, aber
Ja,
er, bei der
Tax.
ersten Spielsession war ich mit Sicherheit weiter als der Tax jetzt. Ja. Aber das heißt ja nichts. Ich habe ja vielleicht auch mehr Zeit als der Tax.
Ja, ich habe da nicht so viel Zeit investiert, aber fein. Ja.
Großartig. Na gut, Tax, aber du hast dir was vorgenommen. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal Call of Duty anstarten.
Voll, voll, voll.
Und ich sag dir nur mal so: Schau mal in den Stores, kamen auch einige neue spannende Titel gerade raus. Und es kommen auch in den nächsten Tagen und Wochen sehr viel spannende Titel raus. Da könnte man ja ganz kurz mal einen Schwenk hin machen. Auch wenn es für den Philipp gerade natürlich ein bisschen problematisch ist, weil er wahrscheinlich, manche hat er auf dem Radar, weil sie cross-platform sind.
Ja, eben.
Aber das muss ich jetzt mal kurz ansprechen. Ich habe das auch bei mir auf die Liste gepackt. Dieser Gaming-Herbst ist ja unfassbar, oder Christian? Dich trifft so wie mich, dass du gar nicht weißt, wo du als erstes gerade hinlangen sollst,
Genau,
wie
er
spannend
ist
alles rauskommt.
schon ziemlich verlockend. Ja.
Echt? Was
Wahnsinn.
kommt denn da? Das Einzige, was ich gerne hätte, wäre Battlefield Battlefield und Far Cry hookt mich auch irgendwie gerade nicht. Irgendwie ist Far Cry mir zu bunt.
Können wir irgendwie gucken, wenn wir eine neue Podcasting-Software haben, dass wir remote andere Sprecher muten können?
Ich glaube, du könntest den Tag sogar muten, weil du hast ja hier die Rechte. Ja, ja. Aber er kann sich ja wieder unmuten.
Ja, ja.
Aber also sagen wir es mal so.
Wenn er es merkt.
Also Battlefield 2042 ist auch auf meiner Liste, kommt halt erst im November, ne Christian, das werden wir auch so richtig Multiplayer-mäßig wieder richtig, richtig zocken, bis uns alle anderen herspielen und wir keinen Bock mehr haben.
Das wird wahrscheinlich relativ schnell sein. Also mit dem keinen Bock hoffe ich nicht, dass uns die anderen herspielen, wird schnell sein.
Ja, ich gehe mal davon aus, erst am Anfang gehen die Server nicht. Da gibt es erstmal Probleme mit dem Connecten, da kriegen wir selber nicht hin, dass wir uns sauber connecten, dann funktioniert nichts. Irgendwann funktioniert es dann, dann haben aber andere schon wieder irgendwie Wochenenden durchgezockt und machen uns einfach komplett nass.
Ich weiß nicht, wie das bei Battlefield ist. Ich musste neulich so ein bisschen lachen, weil wir das hier so mit anfangen und abzocken. Ne? Es lief ja gerade auch die FIFA-Beta. Und ich nehme an, dass es bei Battlefield nicht viel anders ist. Und da gab es tatsächlich Leute, die sich schon während der Beta für zig hunderte Euro irgendwelchen DLC und Ingame-Kram gekauft haben.
Wow.
Der aber erhalten und bleibt, oder?
Der erhalten bleibt, ja.
Aber das wäre noch geiler.
Während der Beta erstmal wirklich hunderte Euro in irgendwelche Scheiße investiert. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wenn das einmal funktioniert, dass sich das bei den anderen Spielen auch etabliert.
Ja, wobei ich wieder glaube, dass es ja machen wie bei davor, dass es reine Cosmetics sind.
Bei Battlefield wird es so sein, bei FIFA ist es ein anderes Problem. FIFA ist ja gerade wirklich das Thema, da gibt es ja gerade Twitch-Streams, 72-Stunden-Streams, wo einfach nur Packs aufgemacht werden und sich sozusagen die Streamer die besten Teams der Welt zusammenstellen wollen. Also das ist wirklich nochmal ein anderes Ding. Bei Battlefield, glaube ich, wird es relativ viel in die Richtung Cosmetics gehen, ja.
Es kommt immer darauf an, was du in diesen Game Passes kriegst dieses Mal.
Ja.
Und ob du dir die Game Passes auch wieder alternativ mit Geld freikaufen kannst.
Okay. Ja, also ich freue mich drauf, aber ich bin mal gespannt, wenn wir auch berichten, ob es uns so abholt wie damals ein Battlefield 4. Das war das letzte, das wir so in der größeren Gruppe intensiv gespielt haben, wo wir auch wirklich Spaß hatten, auch wenn die anderen besser waren als wir. Im großen Team ging es dann doch ganz gut und man hatte auch hin und wieder seine Erfolgserlebnisse.
Eben.
Also Battlefield ist auf jeden Fall auf der Liste, aber jetzt auch die Games, aber
die jetzt... Richtig schlecht, die Battlefields, ne? Also ich habe jetzt auch Hoffnung in das Neue.
Ja, die haben uns nicht mehr richtig abgeholt. Ich hoffe, aber auch richtig Hoffnung ins Neue.
Dann Crossplay auch gut am Start sein.
Genau, da können wir dann auch berichten, ja.
Ja, ist so. Also Crossplay scheint ja wirklich von Tag 1 an gut integriert zu sein, scheint ja auch wichtig zu sein. Schauen wir mal, wie gut überhaupt der ganze Start ist.
Auch technisch, ich glaube, das Crossplay ist dieses Mal vor allem deswegen wichtig, weil ja keine von den Konsolen so eine richtig fiese Marktdurchdringung hat.
Ja, eben. Die wollen ja auch da was verkaufen. Kommt ja dann auch für One und für PS4 und ist das auch Crossplay über die Generation hinweg? Wisst ihr das?
Schon, ja. Das wollte ich auch gerade fragen.
Das ist krass.
Aber ich vermute,
PC, oder? PC wird nicht mit dabei sein.
Doch, normalerweise. Ich glaube, bei der einigen Sprache war das jetzt schon so, dass der PC-Spieler auch mit rein dürfte. Du siehst halt dann, du kannst aber wohl einstellen, ob du Spiele ausschließen willst, ob du nur mit Konsole spielen willst, glaube ich. Das ging bei irgendwas ging das.
Okay. Gut, aber das ist Battlefield, werden wir auf jeden Fall erzählen. Aber sonntags, was dich auf jeden Fall reizen könnte, ist ja dieses Kena, das jetzt rauskam für die PS4 und PS5.
Oh, das klingelt gar nicht bei mir. Ich war schon dabei, mich jetzt hier für die Beta zu bewerben fürs Battlefield, aber
das für FIFA
sagt mir gar nichts. Kena Bridge of Spirits kam auch für die PS4 raus und für Windows und für PS5. Und es ist halt ein grafisch anscheinend ein ziemliches Highlight. Ist auch spielerisch wohl gar nicht so fordernd, wenn ich es richtig verstanden habe. Oder hat sich das schon wieder ein bisschen revidiert, Christian? Also ich habe jetzt einmal gesehen, da haben welche gesagt, die Kämpfe sind irgendwie nicht so schwer, aber dann oder nicht so fordernd. Oder einfach nicht so komplex, aber doch manchmal relativ knifflig.
Ja, ich habe mich so viel reingeschaut, weil ich bin doch sehr angetan, dass ich es mir irgendwann zulege, wenn ich vielleicht bald sage, weil mir der Style und so gefällt. Ich habe nur ein paar Sachen zum Battle-Gameplay gesehen und da haben sich ein paar Leute lustig gemacht, weil das Parieren wohl irgendwie scheiße ist.
Okay. Aber das ist so wieder der typische Anfang, wo es dann einen kleinen Shitstorm gibt. Kriegt super Wertungen und Tax soll halt auch technisch richtig, auch, richtig geil sein.
Also ich glaube,
Kostet 40 Euro, ist ein 40-Euro-Titel, ist aber Sony Interactive Entertainment als Publisher.
Publisher, unter Windows ist Publisher Amber Lab. Ja, Sony ist nur Publisher für die PlayStation.
Ember Lab ist das, Ember Lab ist das Studio
gerade. Ja, aber für Sony, für PC im Epic Game Store ist Ember Lab auch Publisher. Also Sony ist nur Publisher.
Die publishen halt das
Server. Okay, aber das Tax, solltest du dir auf jeden Fall, wenn du grafisch oder wenn du was
Liebliches
möchtest.
Ich habe es, also visuell habe ich jetzt das Spiel wieder erkannt. Ist ja öfters hier so durch die Medien gehuscht. Irgendwie schaut es zu nett aus gerade.
Es ist, glaube ich, ganz nett so als Game.
Ja, ist aber auch nicht schlimm. Bist du 2025 mit Ghost of Tsushima durch bist, kommt bestimmt ein Realism-Patch dafür.
Stimmt.
Vielleicht sogar ein Nackt-Patch, da wird die dann auf einmal erwachsen und dann kannst du sie nackt spielen.
Ja, und in diesem Sinne, Far Cry 6 kommt jetzt dann im Oktober. Und Tax, da sagst du es dir zu bunt. Da wart mal jetzt noch ab, bis es wirklich da ist, ob es dich da nicht doch reizt. Das ist doch dein Walking-Simulator schlechthin.
Ja, zuerst dachte ich zwischenzeitlich, oh, vielleicht will ich dann einfach nur den Crysis Remastered spielen.
Nee, weißt du, was du spielen möchtest? Und jetzt glaube ich, hole ich dich wirklich ab.
Ja, ja.
Du hast ja dein Spiel des Jahres 2020 war ja Death Stranding, wenn ich mich recht entsinne.
Mhm.
Da weißt du schon, dass letzte Woche der Director's Cut rauskommt und du für 10 Euro das Grafik-Update und den ganzen Kram bekommst. Ne? Nur so.
Ich bin ja so froh, dass die DVD hier im Schrank liegt und dass ich die einfach nicht einspielen kann. Das heißt, ich muss mir einfach nochmal komplett neu kaufen, wenn.
Ja, stimmt.
Ach so, du hast es auf Disc?
Ja. Weil ich dachte, wenn es so ein scheiß Spiel ist, dann kriege ich noch 5 Euro dafür, dann... Oh. Hat es sich ja noch gelohnt. Kann ich den Döner dann essen gehen? Ah.
Unfassbar. Na gut, nee, aber das wäre noch eine Option.
Ja, es hat ja noch andere Spielmodi und dergleichen, neue Fahrzeuge.
Ja.
Und vielleicht einfach aus Respekt müsste man sich das Spiel einfach holen.
Aber ich spreche ja gerade auch nur von den Mainstream-Titeln, weil dann kam ja auch noch Diablo 2 auch nur als Mainstream-Titel raus. Christian, das zocken wir jetzt wieder in der Viererrunde. Es ist halt sehr oldschool, haben wir schon festgestellt.
Ja.
Das Resurrected, aber wir werden trotzdem ein paar Wochen Spaß damit haben, bin ich mir sicher.
Ganz sicher.
Es kommen ja dann auch noch, abseits dieser ganzen Blockbuster, die wir jetzt da genannt haben, kommen ja auch noch jede Menge Titel gerade raus. Also jetzt zur Zeit ist echt die Zeit.
Aber es kommen ja auch noch, es kommt ja für den FIPS erwähnenswert ja Guardians of the Galaxy raus im Oktober noch, ja, ab 26.
Das war sicher so ein bisschen noch, ne?
Genau.
Das ist sehr krass.
Es kommt relativ viel diesen Monat. Also da habe ich dann schon auch auf ein paar Sachen Bock. Also hier dann Battlefield haben wir ja eh gesagt, machen wir wieder eine große Runde oder versuchen es.
Genau.
Wie oft klappt das auch mehr als 3 Leute Zeit
jeden
haben?
Jeden Montag. Ja. Ne, Christian? Wir sind 4 Leute, genau. Sind jeden Montag am Start.
Richtig. Deswegen, da wird auch Back for Blood wird sich da weichen müssen, weil ich glaube,
Blood habe ich jetzt schaffen. Ja. Den habe ich sogar schon preloaded.
Das interessiert aber auch.
Ach ja, der ist im Game Pass.
Aber gell, Christian, das interessiert mich schon auch sehr, das Back for Blood. Also wir hören schon, es ist Wahnsinn, was jetzt gerade so rauskommt. Mhm. Für die verschiedenen Geschmäcker. FIFA will ich gar nicht erwähnen. Ich werde mal die Finger gerade davon lassen, weil ich so viel anderes Zeug habe. Der Herbst ist schon krass. Und dass sich das so bald, ist schon faszinierend. Jetzt dieses Jahr wieder besonders, ist ja jedes Jahr eigentlich so. Aber da sollte auch für jeden irgendwas dabei sein. Ich freue mich drauf, weil ich habe nicht genug zu zocken. Und da freue ich mich natürlich auf Nachschub.
Richtig. Ja, genau. Und dann die schönen kleinen Titel, die du erwähnen wolltest, die so links und rechts dann erscheinen. Und wirklich in einer Qualität mittlerweile daherkommen, sei es halt wirklich von so kleinen Studios, so auch Pixelgrafik oder so, wo ich ja auch dann immer anfällig bin, bis hin zu wirklich hochwertigen, in Anführungsstrichen, Indie-Produktionen, wie halt zum Beispiel so ein Kena. Ne? Also es ist schon fantastisch.
Ja, und ja, das ist auf jeden Fall echt cool. Gute Zeit für Gamer, aber das ist ja alles Zukunftsmusik. Ein paar Sachen haben wir jetzt schon gezockt. Der Tax hat ja zum Beispiel Ghost of Tsushima gezockt. Deswegen, Christian, jetzt musst du mal was für deine Redezeit tun. was gab es bei dir denn Schönes so diesen Monat?
Also, was ich relativ schnell abhandeln kann, ich habe auf den großen Konsolen ziemlich wenig gezockt. Und ich habe mal wieder in den Game Pass reingeschaut, weil ich war mit Ghost of Tsushima fertig. Dann hatte ich mir gedacht, so jetzt spielst du mal wieder ein paar Game Pass Sachen. Auch bevor du was anderes, größeres anfängst, vielleicht ist ja was Tolles dabei. Und dann kam ja auch relativ zeitgleich da Psychonauts 2 raus, das der Philipp ja beim letzten Mal schon erwähnt hat, angeteasert hatte. Und ich hatte ja auch erzählt, ich habe den ersten Teil mir auf der PS2 damals nicht gehabt, habe ich auch nicht gespielt, weil das damals mich überhaupt nicht so richtig gereizt hat. Ich konnte auch mit dem Kontext da halt von wegen Double Fine oder Tim Schäfer nicht groß was anfangen oder nicht groß Interesse daran gehabt. Deswegen habe ich das dann ja auch mal nachgeholt auf der, ich glaube, PS3, PS4 mit diesem PS2 Classic und war ja schon sehr ernüchtert, weil ich fand ja schon vollgestopft mit Ideen, aber überfrachtet und nicht so geil vom Gameplay her und alles. Und deswegen habe ich es ja dann echt, glaube ich, auch nur ein paar Stunden gespielt und dann liegen lassen.
Dieser Schäfer-Klassiker, ne? Überfrachtet, genau. Tolle Ideen. Ja.
Und Psychonauts 2 haben sich ja alle überschlagen, wie toll und so viele Ideen und so lustig und überhaupt. Und dann habe ich es halt angefangen zu spielen und war am Anfang auch relativ begeistert. Ernüchterung kam, dass also die Grafik wirklich meiner Meinung nach unter aller Sau ist, für das, dass das hier so quasi als Ratchet & Clank Killer angepriesen wird. Wobei der Vergleich natürlich auch miserabel ist. Also deswegen will ich das auch gar nicht ziehen. Aber die Grafik ist leider echt nicht so gut. Und was mir echt sauer aufgestoßen ist, ich habe ja keine Xbox Series X, aber ich habe zumindest eine Xbox One X und die sollte meiner Meinung nach ja schon auch leistungsfähig genug sein, um so ein Spiel darzustellen. Das schaffen sie nicht. Es ruckelt. Und das habe ich gedacht, das kann nicht sein. Es ruckelt auf der Xbox One X. Okay. Also so latent so 30 Frames und drunter.
Ja, das ist übel.
Das fand ich dann schon madig. Ja, und dann ging es halt los, dass der Humor bei mir echt auch wieder nicht so richtig zünden wollte. Ich fand es zwar so ganz nett, so mit mal lächeln und so, schon witzig, aber halt keine echte Brüller oder Schenkelklopfer, aber das mal ist halt dann so ein Hit or Miss. Da war ich halt leider nicht die Zielgruppe. Dann das Gameplay mich auch nicht wirklich gereizt hat, weil dadurch, dass halt dann echt auch mit unter 30 Frames ein Plattformer, der sich echt auch nicht so toll steuert, wie ich finde, das hat mich dann schon so ein bisschen gefrustet. Und dann
Christian, du kannst nichts umstellen, so Performance Mode oder sowas, dass du irgendwie mehr Frames kriegst?
Weiß ich gar nicht.
Ist das nicht bei den Xbox Games auch so Standard, dass du da immer umstellen kannst von Quality auf Performance oder sowas?
Nicht bei jedem. Normalerweise macht es die Xbox tatsächlich von selber. Bei dem Titel weiß ich es jetzt tatsächlich nicht. Aber es würde passen, also gerade was die Technik und so angeht, ist ja jetzt Double Fine auch nicht unbedingt berühmt für Fähigkeit. Ne?
Aber sagen wir es mal so, ich glaube auch die 60 Hertz hat nicht dafür gesorgt, der 60 FPS hat nicht dafür gesorgt, dass ich dann weitergespielt hätte. Also weil der Fips hat ja letztes Mal schon gesagt, du kriegst ja relativ schnell viele Fähigkeiten. Und ja. Das ist ja auch ganz witzig. Und es gibt dann so viel Sammelkram. Das ist ja eigentlich auch ganz witzig. Aber es ist dann gleich so, dass du irgendwie so 100 Token sammeln musst. Also, oder ja, ich glaube 100 in irgendeinem Level und ich glaube 100 in jedem Level. Und dann, das ist einfach viel zu viel. Und dann gibt es irgendwelche so Zeichnungen, die du sammeln musst. Und halt echt an jeder Ecke und links und rechts und dort. Und das ist einfach viel zu viel. Und das hat mich ganz kirre gemacht. Und dann halt diese Fähigkeiten, die sind ja auch geil. Aber da weißt du schon, halt die Fähigkeiten sind auch echt witzig, die Fähigkeiten. So mit Telekinese und keine Ahnung was. Kannst dich zu der Kugel machen, glaube ich, oder auf einer Kugel rollen oder so. Also wirklich witzig. Aber die sind halt nicht irgendwie über so ein Skillrad oder halt auf der festen Taste, sondern die musst du dir halt mühsam immer auf eine Taste legen. Ja. Und ich war dann auch schon an dem Zeitpunkt, wo ich mehr Skills hatte als Tasten. Und du brauchst aber diese Skills immer. Das heißt, du gehst dann immer in dieses Menü und belegst dann deine Tasten um. Und dann weißt du aber, jetzt brauchst du eine andere Kombination. Das heißt, eine Taste, die du früher für den einen Skill dauernd benutzt hast und sagst, ah super, da auf der Taste ist der Skill, kannst jetzt nicht mehr, weil da hängt jetzt ein anderer, deswegen hast du es ja auf einer anderen, das musst du dauernd umbelegen. Und das
bei mir auch so ziemlich der Moment, wo ich seit unserem letzten Podcast dann aufgehört habe, weil mir ging es da ähnlich wie dir. Also mir hat dann einfach wieder typisch Tim Schäfer die Kleinigkeiten, die einfach scheiße sind am Game Design, die haben es mir irgendwie das Kraut ausgeschüttet. Also den Grafikstil mochte ich ja wahrscheinlich ein bisschen lieber als du sogar. Mir hat der eigentlich ganz gut getaugt. Ich mag diesen Comic-Style immer noch. Ja. Aber so diese kleinen Niggeligkeiten. Wie du sagst, hier diese Sache mit diesen Fähigkeiten. Herrgott nochmal, wenn ich irgendwie 5-mal so viele Fähigkeiten wie Buttons habe, dann mache ich doch irgendeine Quick-Selection. Ja. Ja. Ja.
aber das ist einfach so, das ist einfach so, teilweise ist es wirklich geil und macht auch echt Laune und es fühlt sich alles total cool an, die Fähigkeiten, wenn du sie machst. Mhm. Aber zum Teil ist es dann auch einfach Game Design aus dem letzten Jahrhundert.
Mhm. Ich hab mal kurz nachgeschaut, das finde ich ja mega spannend. Also auf der Xbox One X, Christian, gibt es nur einen 4K-Modus mit 30 Frames. Kannst du nicht umstellen. Auf der Series S und auf der Series X kannst du wechseln zwischen Resolution und Performance Mode. Aha. Und da ist der Resolution Mode mit 60 Frames und annähernd 4K, beziehungsweise auf der X mit 4K. Und dann auf Performance Mode sind es 120 FPS sogar mit weniger Pixeln, also kein 4K mehr. Aber
das glaube ich, kein stabiles 4K.
Ja, aber interessant ist, dass sie hier halt schreiben, auf der X, also auf den schwächeren, haben sie keinen Performance-Mode, den sie anbieten. Warum bieten sie den? Das ist seltsam. Also sie haben, es sieht so aus, als wäre die Optimierung einfach auf S und X halt gegangen. Da gibt es auch die verschiedenen Modi und da läuft es auch echt nicht unter 60 FPS, kann man auch so sagen. Aber auf der One X und auf der One oder S läuft es halt wirklich mit 30 Frames und teilweise auch nur mit 180p, auf der X halt mit 4K. Ja, interessant. Also ich glaube, das ist Double Fine und Technik. Also das ist Double Fine und Technik war jetzt noch nicht immer so ein Perfect Match. Ne?
Nee, aber im Prinzip war ja auch hier zwar eins meiner absoluten Lieblingsspiele von Ihnen hier.
Brutal Legend.
Wie heißt Brutal Legend? Danke.
Ich bekenne dich.
Jedes Mal Brutal Legend, aber auch das war ja technisch eine totale Katastrophe. Also das war ja grafisch sogar für Xbox 360-Verhältnisse total beschissen.
Ja.
Ja, hat sich ein bisschen durch die bekannten Characters und sowas gerettet, aber hat geruckelt ohne Ende, hat sich kacke gespielt, die Steuerung war scheiße. Es ist irgendwie so ein Double-Fine-Ding. Mhm. Mhm. Aber es lebt viel von dem Tim Schäfer-Kult und ich glaube, den muss man mehr kultisch verehren, als ich das tue, um die Spiele wirklich total geil zu finden, dauerhaft.
Schaut so aus, ja. Aber ich hätte es mir dann auch fast für die PS5 auch geholt, nachdem letztes Mal hast du auch gesagt, Philipp ist ganz gut und die Reviews sind ja auch durch die Bank gut, aber wahrscheinlich haben die halt auch wirklich nur auf neuen Konsolen das Ganze gespielt.
Ja, also
guter Merker eigentlich für alle, die vielleicht nur eine X oder so zu Hause haben, müsst ihr euch überlegen, ob ihr da mit 30 Frames noch klarkommt. Ich bin da ja echt schon pingelig geworden, dass ich sage... Ja,
wenn du es nicht anders kennst und du hast nur die Xbox One X oder die PS4, dann wird es dich nicht stören.
Ja, das kann sein. Ja, also wenn du einen Vergleich hast, dann stört es dich unglaublich. Und ja,
das ist so.
Wenn das Spiel dich aber ansonsten total unterhält, wäre es jetzt auch kein Showstopper für mich.
Ja. Aber im Vergleich zu
Die Sachen, die ich bemängelt habe, habe ich bei vielen auch im Test gehört, dass die das auch so ein bisschen, aber für die war das halt, ist halt so ein bisschen doof und ist halt die Tasten immer so ein bisschen doof umbelegt, aber der Rest ist ja so lustig und das ist so witzig und dann macht man das halt. Und das
also war ich halt. Die Frage, wie sehr stört dich sowas persönlich, ne? Also ich habe das auch schon ganz oft gehabt, dass in irgendwelchen Tests dann irgendwelche Sachen als mega negativ ausgestellt waren und mich haben die überhaupt nicht gestört.
Ja.
Das ist einfach lustig. Eine Frage der persönlichen Gewichtung. Was geht
voll,
dir auf? Voll und ganz. Mir geht mangelnder Bedienkomfort, das liegt vielleicht am hohen Alter, ne? Aber mangelnder Bedienkomfort inzwischen mehr auf den Sack als die meisten anderen Fehler, die man macht.
Mangelnder Bedienkomfort, kleine Schrift und zu leiser Ton, Philipp. Ja,
und natürlich dieses grausige Serifenschrift-Ding, das die Japaner da immer reintun.
Okay, ne? Das ist nochmal so ein Special-Ding, ja. Ja, also der Vergleich zu Ratchet & Clank hinkt dann aber schon ein bisschen auch Gameplay-mäßig, oder? Da kann man schon
absolut
sagen, es sind Unterschiede. Ja. Okay, aber du hast versucht, du hast gesagt, du hast noch mehr Game Pass-Sachen probiert, aber da ist gar nicht mehr viel auf der Liste jetzt.
Ich glaube, ich habe zwar noch irgendwas, wie heißt es? Sable heißt es, glaube ich, was jetzt relativ noch rausgekommen ist. So ein absolut schönes Azi-Fazi-Game, wo ich mir erhofft habe, das ist so toll, wie ich es in den Reviews oder auch von den Bildern her gesehen habe. Aber es hat sich furchtbar gespielt und auch hier war die Xbox One X maßlos überfordert. Und da habe ich mir echt gedacht, ihr habt doch echt einen Schatten. Also man kann doch jetzt keine Indie-Games mehr hier auf der Xbox One X, die ja nicht wirklich eine schwache Konsole ist, auch nur noch mit 30 Frames zocken. Das ist ja nicht normal.
Aber da steht auch, ich habe gerade nachgeschaut, ein Open-World-Exploration-Videospiel. Das ist jetzt auch nicht unbedingt das, wo du sagst, das ist deins.
Du kannst schon sein.
Genre. Also
Doch, also ich bin ja schon relativ offen. Ich habe zwar schon immer meine Favoriten-Genres, ja, aber ab und zu mal so ein Walking Sim oder auch Exploration Game ist ja schon auch mal drin.
That's the trending.
Ja, ich will es ja mögen.
Na, aber ich habe dich jetzt schon von Last of Us 2 überzeugt, da finde ich, bin ich eh schon besänftigt, also so gesehen, alles gut.
Okay. Genau, aber Peter, wir haben was gemeinsam gezockt.
Deswegen, oh ja, da müssen wir drüber sprechen.
Erzähl du mal was dann zu dem Spiel. Was
du meinst zu F.I.S.T. also Fist, Forged in Shadow Torch. Soll ich dazu was erzählen? Das haben wir beide gezockt, ja. Ich habe es weniger gezockt
als du. Mega bescheuert, ne? Forged in Shadow Torch. Klingt, als wäre es ein asiatisches Spiel von jemandem, der kein Englisch kann.
Forged in Shadow Torch. Und ja, sagen wir mal so, es ist schon, erste Frage an dich, Christian, du weißt es nämlich mal besser, es ist schon ein Indie-Titel, oder? Es ist jetzt kein, es ist kein Big Thing, aber warum habe ich es mir geholt und warum habe ich es auch gespielt? Und bisher finde ich es ja auch gut, das kann ich gleich mal von wegnehmen. Ich habe es nicht so weit gespielt wie du, Christian. Also ich finde es bisher noch sehr gut. Ich habe es mir deswegen geholt, weil es ein Metroidvania ist. Und auch auf den paar Screens, die ich mir vorher angeschaut habe, im ersten Video und so, sah es auch wirklich aus nach einem typischen Metroidvania, allerdings in einem anderen Setting als ein Typ, als das nächste Metroid, der nächste Metroid-Klon sozusagen. Setting, ja, kann man mal ganz, ganz einfach sagen, man befindet sich in einer doch futuristischen Welt, die aber doch unserer Welt an manchen Stellen noch gleicht. Das ist so ein Side-Scrolling-Ding, also typisches Metroidvania. Man spielt selbst. Man ist selbst eigentlich in der Welt der Tiere unterwegs, man ist selbst ein Hase und hat auch einen Kumpel, der ist ein Bär und so weiter. Und gleichzeitig gibt es ja wieder mal, wie es oft ist in so Spielen, ein böses Regime. Das sind ja, habe ich das richtig interpretiert, das sind so Roboterwesen, ne? Das sind so Alien-Roboterwesen,
weiß nicht. Es wurde es noch nicht aufgelöst. Ich habe immer gedacht, es sind Hunde, die in einem, also Mech oder halt in einem Kampfanzug stecken.
Krass, okay. Dann habe ich das einfach noch gar nicht kapiert. Ich war mir jetzt eben auch nicht so ganz sicher. Also sie wirken wie Roboterwesen, weil wenn man sie auch killt, gehen sie auch kaputt wie Roboterwesen. Das war jetzt meine Interpretation. Naja, auf jeden Fall gibt es die Bösen und du bist natürlich bei den Guten und du bist so ein Hase, der auch eine coole Rüstung hat und eine sehr, sehr mächtige Faust. Daher vielleicht auch der Name Fist, ne? Und wie so ein Metroidvania halt auch normalerweise typisch funktioniert, du bewegst dich ganz normal am Anfang fort, dann gibt es ein bisschen Backtracking, gibt es Türen, in die du auch nicht reinkommst, wo du später reinkommst, bekommst Fähigkeiten. Es gibt coole Characters. Ich fand am Anfang gerade diesen Kung-Fu-Waschbären, der hat dich sicher super auch total abgeholt, oder Christian?
Den fand ich saugeil, ja.
Ja, ja. Es gibt coole Characters, so typische Tier-Characters. Ich finde den Soundtrack total nice. Ich finde gerade diese Musik, die da immer spielt, auch im Menü, dieser Standard-Menü-Sound, der catcht mich irgendwie. Also es hat so sein eigenes Feeling, dieses leicht asiatisch angehauchte von der Welt, so Chinatown-mäßig, aber dann auch doch einfach so eine Welt, die von irgendwie Robotern übernommen wurde, Roboterhunden, sagen wir jetzt mal dazu. Ja, und deine Aufgabe ist es ganz am Anfang, da bin ich übrigens noch, dass du deinen Buddy aus dem Gefängnis befreist. Und es gibt dann auch die ersten Bossfights, die ich übrigens bisher relativ easy fand. Da kannst du vielleicht mehr zu sagen. Du bist weiter oder du hast weiter gespielt als ich. Bis zu dem Punkt, wo ich gekommen bin, fand ich es perfekt für mich vom Balancing. Ich bin gestorben hin und wieder. Ich bin bei so manchen Boss auch öfter gestorben, bin ich ganz ehrlich. Aber ich habe ihn dann doch mit ein bisschen Muster lernen, die auch gut funktionieren, finde ich, also relativ gut funktionieren, habe ich die dann auch besiegt und es war auch dann ein cooles Feeling. Und es war eine leichte Progression zu fühlen, dass es immer ein bisschen schwerer wird, so leicht anzieht. Da war ja auch die Frage dann, die ich, glaube ich, schon mal gestellt habe, aber du hast noch nichts, glaube ich, dazu bisher gesagt, ob es denn noch viel schwerer wird oder ob es auf dem Schwierigkeitsgrad bleibt. Also ich würde sagen, es ist so ein typischer Medium-Schwierigkeitsgrad, wo man sich zwar anstrengen muss, aber wo man dann doch gut durchkommt. Im Gegensatz zu Axiom Verge zum Beispiel, wo ich bei manchen Bossen ja wirklich verzweifelt bin und auch das Gefühl hatte, die Bosse sind unfair und das Balancing passt einfach nicht so ganz und ich mich richtig durchquälen musste, um diese Bosse zu besiegen, habe ich hier das Gefühl, da kommt man schon durch, wenn man ein bisschen sich reinbeißt und nicht ganz die falschen Knöpfe drückt. Also das ist schon möglich. Und was mir sehr gut gefällt, ist halt bisher Metroidvania, aber eben kein Metroid-Abklatsch. Das heißt, wirklich einige Sachen anders gemacht und auch von den Waffen oder von den Fähigkeiten, die man hat, alles ein bisschen anders. Und viel besser auch als XM Verge 2, habe ich ja letztes Mal berichtet. Wo ich ja das Problem hatte, dass es eben auch anders ist als ein Metroid-Klon. Aber das dem Spiel einfach gar nicht gut tut, weil bei XM Verge erwartet man auch was anderes. Plus die ganzen Fähigkeiten, Waffen sind einfach nicht so abwechslungsreich und nicht so cool inszeniert. Naja, und das Allerbeste in dem Spiel bisher ist natürlich auch die Sequenz, wenn du geheilt wirst am Heilungsautomaten. Also es gibt immer wieder so diese typischen Save Points, die man ja auch kennt als Metroidvanias. Wo du dann sozusagen unter die Dusche gestellt wirst und dadurch geheilt wirst, wo dann so ein Schwammarm rauskommt und dich shampooniert und danach bist du wieder fit. Also auch
es ist putzig, ja.
Witzig gemacht und witzige Animationen. Und für so ein Indie-Game finde ich bisher auch relativ viel Content, weil ich glaube, ich bin noch an dem Punkt, wo ich jetzt bin, sicher noch lange nicht bei der Hälfte und habe es doch schon einige Stunden gezockt.
Ja, ich dein weiß, Eindruck, groß, du bist weiter. Genau. Ich weiß nicht, wie groß der Umfang allgemein ist, ich würde mal vermuten, ich bin jetzt so ungefähr bei der Hälfte, wenn ich mir die Progression im Skilltree anschaue und bei den Sachen, die ich schon so gelernt habe.
Ganz wichtig, es gibt auch noch ein Skilltree, also das ist ein bisschen mehr, als man von manchen anderen Metroidvanias kennt. Man hat auch wirklich ein Skilltree, wo man entsprechende Skills relativ feingranular verbessern kann.
Oder genau, und nicht nur linear. Also was linear ist, sind deine Hauptwaffen. Also wie du schon gesagt hast, du hast zum einen diese Mech-Faust, die da an deinem Rücken geschnallt ist, mit der du erstmal kämpfst. Und die fand ich ja super geil und super witzig. Mega und auch cool, kämpfe damit gut. Dazu gleich aber noch mehr. Und danach kriegst du dann noch so einen Drillbohrer, mit dem du halt auch ganz normal so kämpfen kannst oder halt dann Gegner an dich ransaugen kannst, weil du den so wirbeln kannst. Du kannst dann auch fliegen über so Schächte, wenn da von unten Luft kommt. Also das ist halt schön linear, diese Sachen, die du kriegst, damit du halt auch im Level Progress da richtig weiterkommst. Also kannst danach dann auch ein bisschen hin und her traveln. Und soweit alles eigentlich echt fein. Grafik super, Sound super, fand ich echt toll. Und ja, Fips, es ist ein chinesisches Spiel, es ist ein chinesisches Studio, das das gemacht hat.
Daher das asiatisch angehauchte, das ich gemeint habe.
Und ich weiß gar nicht, wie viele es sind. Also aufgelistet sind da gar nicht so viele, glaube ich. Also es ist echt eine reife Leistung auch für so ein Indie-Studio, nennen wir es jetzt mal. Und Schwierigkeit, also auch mit dem Schwierigkeitsgrad fand ich es genauso. Ich habe am Anfang mich so ein bisschen dran gewöhnen müssen, erst so auch an den Rhythmus von den Kämpfen und mit dem Ausweichen, aber das ging dann relativ schnell. Auch beim ersten Boss dann auch gemerkt, ah toll, da muss der doch ein bisschen erst was lernen und wie du den ausweichst und dann was. Aber halt auch so, wie du schon gesagt hast, ja, 2, 3, 4 Versuche, die du gerne machst, weil du dich ein bisschen forderst, aber dann auch merkst, ah, beim nächsten Mal schaffe ich ihn dann.
Genau.
Das ist auch so. Und auch bei den Kämpfen. Wo es bei mir angefangen hat zu stinken, ist, dass das war im ersten, in den Abschnitt, da wo du auch jetzt noch bisher bist, ist mir das nicht aufgefallen, weil ich da auch zu wenig gestorben bin. Jetzt bin ich schon öfters mal gestorben, weil jetzt sind es teilweise die Räume voll mit so vielen Gegnern. Und das Blöde ist, du kannst meistens die Angriffsanimationen der Gegner nicht stoppen. Also das heißt, wenn du gerade kämpfst, der Gegner greift an, dann hört der nicht auf anzugreifen und du bist gerade aber eigentlich in der Combo und dann ist der doch fertig und haut dann doch und trifft dich in deiner Combo und bei dir bricht die Combo aber natürlich ab. Aber du kannst ihm seinen Angriff nicht abbrechen und das hat mich wahnsinnig gemacht. Das war dann immer so hin, Schlag, wieder weglaufen oder wegspringen. Dann schießen sie aus allen Ecken wieder auf dich. Dann musst du da wieder drüber springen. Dann ist teilweise so schwierig, diese fliegenden Roboter zu erwischen. Und da hat es mir dann so ein bisschen angefangen, das Kampfsystem zu nerven.
Aber ganz kurz, weil du
sagst, kein echter Flow reinkam.
Es ist auch wirklich am Anfang schon so. Also das nervt mich jetzt schon im Kleinen. Also es ist immer noch eben alles machbar. Ich glaube, dass es einfach schwieriger wird, aber genau das, was du gesagt hast, mit diesen Kampfanimationen oder diesen Schlaganimationen, die dann nicht abgebrochen werden und auch genau das, was du sagst, das fühlt sich dann einfach manchmal unangenehm an. Ja.
Ja. Das ist am Anfang noch relativ einfach, wenn nur so wenig Gegner da sind, dann gehst du halt zu dem einen hin, haust zweimal weiß, der holt jetzt aus und macht seinen harten Schlag, dann springst du rüber und haust ihn dann von hinten weiter. Das geht, wenn du halt nicht aber währenddessen noch einen zweiten, der im Rücken ist oder du dann einen greifen willst und während du ihn greifst, der andere dich haut und dann schießt noch einer auf dich und das macht dich wahnsinnig. Ja. So. Alles noch okay, wenn ich sage, ich sterbe halt, versuch's gleich normal, aber dann ist es so, das Spiel hat für mich nicht erkennbar Rücksetzpunkte. Also manchmal komme ich zurück im Bildschirm davor und manchmal komme ich zurück beim letzten Savepoint, also da, wo du dich halt reinigen, hier heilen kannst.
Ja, das war bisher mein Eindruck, dass man immer bei den Savepoints.
Das war am Anfang, hatte ich das auch, haben wir gedacht, puh, das wird aber anstrengend, wenn du immer da landest, aber dann war es ja gar nicht so schwer. So, und jetzt habe ich aber da teilweise schon eine richtige Entfernung zurückgelegt, richtige Strecke zurückgelegt.
Oh, okay.
Und dann verreckst du und dann landest du wieder da drinnen. Und dann gehst du wieder in den Raum und dann sind die wieder so blöd angeordnet und machen dich wieder platt. Und dann, da war ich dann echt bedient und hat es dann aber erstmal wieder zur Seite gelegt, weil ich ja gerade noch ein anderes Metroidvania spiele und da habe ich gedacht, das konzentriere ich mich erstmal da drauf, das ist eh nicht so gut und dann leider lag es jetzt erstmal rum und ich weiß jetzt nicht, Motivation ist momentan nicht da, es wieder anzufangen, was ich sehr schade finde, weil wie du schon gesagt hast, ich finde auch, so lächerlich es klingt mit diesen Hasen und den Waschbär und der Bärenkumpel, den du hast, der ist super und du findest ja dann noch, du lernst dann auch noch eine Katze.
Ja, stimmt, eine Katze.
Kennen,
ja.
So eine Diebin.
Die habe ich gerade kennengelernt und jetzt habe ich gerade aufgehört zu spielen, genau.
Ja. Und das ist echt geil gemacht, auch die Story dazu. Mhm. Also ich fand das echt witzig. Und dann gibt es ja auch schon da bist du aber noch nicht also ich weiß nicht, ob es der Hauptantagonist ist, weiß ich nicht, aber einer zumindest von den Hauptbösewichtern.
Nee, also wie gesagt, also ich bin an dem Punkt, wo du jetzt dann auch im Gefängnis bist, so, ne? Du hin sollst, bin ich gerade unterwegs. Und meine Furcht war ja, Christian, dass es entweder unfair wird oder das Balancing einfach noch in die falsche Richtung kippt. Und anscheinend scheint das
Und ich glaube, das wird noch mehr. Aber die Bewertungen sind eigentlich zu gut, als dass es so ganz verkehrt sein muss. Deswegen, ich werde es nochmal,
weißt du ja, schwierig, ne? Hatten wir ja gerade erst.
Aber, weil du das, was ich gerade gesagt hast, du wirst dann nämlich ins Gefängnis geschmissen und musst dann entkommen. Und da hast du erstmal keine Waffen. Das ist jetzt kein Spoiler, deswegen keine Angst.
Kennt man ja.
Und dann musst du halt, kommt dann so ein bisschen so Stealth-Gameplay, was ich eigentlich witzig fand, in einem Metroidvania mal ein Stealth-Gameplay zu haben, fand ich echt cool. Also es gibt ja öfters mal, dass dann so Kameras ausweichen muss. Und im Grunde ist es das auch. Und auch cool, aber, Alter, dann gibt es da so eingebaut so Geschicklichkeits-Jump'n'Run-Sequenzen, wo du da fährt dann so eine Kiste über den Bildschirm an so einem Laufband quasi, an so einem Band lang, da musst du dann erst musst du nur auf dieser Kiste draufstehen, damit du da nicht von den Sensoren und so aber erfasst wirst. Aber da musst du teilweise dich dann an die Kiste an der Seite dranhängen und das ist ja wie bei diesem Walljump, du kannst an die Wand springen und dann bleibt der Hase an der Wand ja so kleben und rutscht langsam runter und dann kannst du wieder von Wand zu Wand. Und da musst du halt an der Seite von der Kiste dranbleiben und dann schauen, dass er runterrutscht, aber halt aufpassen, bevor er von der Kiste runterrutscht, musst du wieder hochspringen ans Rand der Kiste und dich dann wieder runtergleiten lassen.
Aber legst du dann nicht das Spiel zur Seite und denkst dir, was für ein Scheiß? Also da hätte ich dann gar keinen Bock mehr.
Ja, aber da waren am Anfang auch so Sequenzen, wo ich aber relativ das Feeling hatte, irgendwie kriege ich das Timing ganz gut hin. Die dann also auch nochmal schlimmer oder blöder als am Anfang? Ja,
also gerade eben, wenn du dann halt so diese bewegenden Kisten hast, wo du aufpassen musst. Da gab es schon so ein paar, wo ich mir gedacht habe, boah, ihr habt ja echt einen Schatten. Da gab es dann auch ganz am Anfang, war es wahrscheinlich schon mit dieser drehenden Turbine, diese riesengroße, so ein Schacht. Genau. Da gab es ja auch dann so eine Sequenz, wo du dir auch gedacht hast, mit diesen Elektroblitzen da an der Seite.
Aber da kam ich zum Beispiel super easy durch, vielleicht war es auch Glück. Ich hoffe halt, dass sowas darf nicht noch schwieriger werden, weil dann regt es mich auf.
Genau, weil als Jump'n'Run ist definitiv nicht seine Qualitäten, finde ich.
Mhm. Okay, ich werde weiterspielen. Ich bin gerade noch geblockt durch andere Games. Wir haben ja vorhin schon aufgezählt, was so rauskam und so weiter und so fort. Aber ich habe schon noch Bock, dass ich es nochmal weiterspiele. Aber ich bin natürlich jetzt auch von deiner Meinung etwas voreingenommen möglicherweise.
Genau, also wie so oft, ich mache ja eh ungern richtige Empfehlungen, weil wir hatten es ja, es ist alles so subjektiv. Ja. Es ist definitiv ein Blick wert. Es ist auch kein Vollpreistitel. Ich glaube, ich habe $25 oder Euro halt bezahlt.
Ja,
und sowas. Genau, also dafür, das war es schon okay. Und
ja, wie gesagt, wenn man Metroidvanias mag und auch mal was anderes will als ein Metroid, das trotzdem seine Wurzeln kennt, mit ein bisschen Leveln und ein bisschen Charakterentwicklung, glaube ich, ist das schon ganz geil.
Ja, ja, genau.
Aber du hast gerade gesagt, du hast noch was anderes gespielt, was dann eher auch in die Metroidvania-Kerbe schlägt, aber was dich mehr fesselt oder was dir anscheinend besser gefällt.
Genau, also ein wirklich unglaublich tolles, schönes, forderndes, anstrengendes und auch liebenswertes Spiel, alles zusammen. Ich habe auf der Switch Ender Lilies gespielt, Quietus of the Night. Das wurde hier auch im Public Chat schon mal kurz erwähnt, weil der liebe Weiß, der hat es auch gespielt und teilt, glaube ich, meine Meinung, dass es ein ganz, ganz tolles Spiel ist mit auch ein paar minimalen Schwächen natürlich. Ich habe es eben auch, also ich habe das schon auch auf dem Radar gehabt, weil mich das vom Grafikstil so interessiert hat und die hatten auch schon viele auch davor gesagt, es hat starke Dark Souls Bloodborne-Anleihen, wobei das halt immer so eine Phrasendrescherei ist. So ja, hat es ein bisschen, am ehesten würde ich sagen, weil es die Geschichte genauso verschwurbelt erzählt. Also du hast echt lange Zeit überhaupt, kapierst überhaupt nicht, wer du bist. Du bist so ein weißes Mädchen, so schaust aus wie ein Geist und läufst dann durch so eine total trostlose Welt und triffst dann so einen Geist, der dir beisteht, weil du selber kannst nicht kämpfen, du kannst nichts machen. Du bist einfach nur eine kleine White Priestess, also eine weiße Priesterin, die gemacht wurde, um irgendwie, also die da ist, um halt dem Menschen beizustehen und alles möglich. Also eigentlich nur Gutes zu tun. Aber es ist irgendwie ganz schicksalhaft so ein tödlicher Regen gekommen, der alle Lebewesen zu Monstern verwandelt, zu bildlosen Monstern. Und nur du bist noch immun und kannst die halt befreien und kannst sie halt von ihrem Schicksal retten und kämpfst halt gegen diese Monster und purifies die und dann sind sie dir dankbar und die Bosse, wenn du sie halt eben besiegst, die stehen dir dann als Geist bei und bieten dir dadurch ihre Skills an. Also das heißt, dieser erste Ritter, den du kennenlernst, ist halt ein Schwertkämpfer und wenn du angreifst, dann greift halt der Geist mit seinem Schwert an und nicht du. Und dann findest du ja später einen mit einer Keule und mit einer Hellebarde und das werden dann Dutzende, also du hast wirklich so viele Skills, dann Spirits, die du dann einsetzen kannst. Es ist unglaublich umfangreich. Es ist wirklich ein klassisches Metroidvania, aber halt in so einem Fantasy-Mittelalter-Setting. Oder halt cool. Düsteren also, Dark-Fantasy-Horror-Setting. Ja.
Cool. Also wiederum kein Metroid-Klon, sondern einfach Metroidvania, das ist doch auch schön.
Nein, es ist wirklich kein Metroid-Klon, also allein auch vom Setting her halt.
Ja, ja, ja.
Genau, und du kriegst halt dann auch immer wieder dann manchmal so besondere Skills, dass du dann irgendwann kannst halt dann so einen Doppeljump oder kannst du ja am Anfang schon, auf jeden Fall irgendwann kannst du dann halt auch einen Wendejump machen und kannst dich auch mit so einem halt dann so an Laternen einhaken und dich hochziehen und so Geschichten. Also alles, was du dann brauchst, um zu vorher halt verschlossenen Wegen weiterzukommen und deckst halt dann diese Story auf. Ich glaube, mittlerweile habe ich 40 Stunden bestimmt drin, weil ich dann immer wieder Backtracking mache, wenn ich eine neue Eigenschaft habe. Komme ich da weiter und finde hier und dort. War Wahnsinn. Also es ist unglaublich. Es ist grafisch, finde ich es unglaublich schön. Also es ist halt natürlich jetzt nicht so ein ultra realistisches Game, wie halt jetzt, keine Ahnung, Battlefield wird oder so, sondern es ist halt so ein Pixel-Porn-Spiel halt, ne? Ja. Aber halt nicht so 16-Bit-Style, sondern halt schon sehr schön gezeichnet. Es ist halt, Bilder anschauen, einfach so vom
Style. Ja. Also das muss euch vom Artstyle gefallen. Ich scroll gerade so ein bisschen drüber. Es sieht wirklich so märchenhaft aus, aber auch auf keinen Fall Pixeloptik, wie du schon sagst. Wirklich gezeichnet. Vom Style her auch so ein bisschen. Also Souls wahrscheinlich vom Spiel. Spiel oder auch vom Style, aber auch so Nier, also es kommt mir so ein bisschen vor vom Style ein bisschen wie das Nier, nicht Nier Automat, einfach vom Style, so vom ganzen Feeling. Oder wirkt es hier nur so?
Hatte ich jetzt nicht die Assoziation, aber
okay.
Ja, weil bei Nier kommen immer die Roboter und so bei mir.
Ach so, okay.
Oder halt diese Schattenwesen bei Nier Replikant. Ja. Aber, nee, hatte ich nicht, aber wäre umso besser. Also vielleicht gefällt es mir deswegen auch so gut.
Hollow Knight fällt mir noch ein. Obwohl Hollow Knight natürlich reduzierter ist vom Style.
Aber vom Style. Hollow Knight ist ja auch wunderhübsch. Also.
Ja, ja. Ist es auch so schwer und fordernd wie Hollow Knight?
Ich fand Hollow Knight ja brutalst schwer. Mhm. Aber deswegen ist nein. Eventuell ist es halt anders schwer. Es ist auf jeden Fall so, dass ich es für mich nicht als super schwer empfinde. Es ist nämlich, also das finde ich, das hat sehr wie Souls. Es hat Wege durch die Levels, die sind teilweise unglaublich fordernd. Sodass du halt erstmal so den ersten Weg gehst und dann hast du vielleicht die Hälfte bis zum nächsten Ruhepunkt oder Save Point dann geschafft. Dann bist du draufgegangen. Und anders als wie bei Souls verlierst du deine Erfahrungspunkte oder sonst irgendwas nicht, sondern du stirbst halt einfach und wirst zurückgesetzt zum letzten Safe Room. Und von dort gehst du halt weiter. Aber wie bei Souls ist halt, du weißt jetzt schon, in dem Raum sind die Gegner so und da kommen die so. Und dann ist das halt alles dann beim zweiten Anlauf schon viel leichter und beim dritten Anlauf dann nochmal leichter. Und irgendwann schaffst du es dann halt quasi im Schlaf und bist halt dann im Safe Room. Okay. Es ist auch immer fair, dass Bosse nach einem Safe Room sind und nicht du irgendwie noch ewig laufen musst, um mal zu einem Boss zu kommen, weil die Bosse sind teilweise auch sehr knackig. Okay. Variieren von, also je nach, ich glaube, das liegt auch sehr stark, welche Spirits, also welche Special Moves du dann halt eben machst. Irgendwie habe ich mich halt doch am meisten, also immer an so einer Handvoll festgehalten, die ich am liebsten mag und gar nicht mit den anderen so viel gemacht. Was dann vielleicht bei manchen Bossen hinderlich war, weil bei denen eine andere Taktik angesagt gewesen wäre, aber spätestens 9, 10 Versuchen habe ich jeden Boss bisher dann auch geschafft. Okay. Spätestens. Manche auch früher, schneller. Es gibt dann auch so Mini-Bosse, die dann teilweise auch schon knackig sind, aber teilweise auch nicht so schwer, fand ich jetzt. Es ist halt allgemein. Ich habe auch irgendwo mal gelesen, jeder, der halt so Metroidvania mag und auch ein bisschen Souls, aber jetzt nicht gleich so ein knüppelhartes Blasphemous haben will, was ich ja auch geliebt habe, aber ist wirklich im Vergleich Welten schwieriger ist als so ein Ender Lilies. Für die ist es genauso was. Und ich fand das auch, es ist schön fordernd, aber nicht so überhaupt nicht frustrierend.
Sehr cool. Also ein weiterer Metroidvania-Tipp und dann kommt ja auch noch dazu, fällt mir gerade ein, im Oktober jetzt erscheint ja auch noch Metroid Red. Also für die Metroid und Metroidvania-Fans hier gibt es gerade genug Material. Aber wenn du jetzt entscheiden müsstest, Ender Lilies oder Fist, nachdem ganz, was du gezockt hast, ganz klar.
Ganz klar, Ender Lilies, ja. Ich glaube also, wenn
auch Setting ist schon anders, ne? Aber vom Game ist es auch das rundere Spiel.
Also auch hier schon mal ein kleines Foreshadowing. Mich würde es wundern, wenn Ender Lilies nicht unter meinen Top 3 landen wird.
Oh, krass. Das ist krass. Die sind ja erst in ein paar Monaten. Wow.
Stimmt, da kommt ja doch so viel, ja.
Ja, cool. Jetzt, wenn der Philipp wieder da ist, wovon ich ausgehe, nachdem er kurz mal Bier wegbringen war. Philipp, bevor ich erzähle, wir haben gar nicht mehr so viele Games auf der Liste, weil ich habe noch was und du hast noch was. Aber natürlich solltest du erst mal kurz sagen, was du noch so gezockt hast.
Ich habe eigentlich hauptsächlich nur, also ich habe, wie gesagt, hier das Psychonauts 2 noch mal ein bisschen gespielt, aber nicht besonders weit. Und dann habe ich mir noch mal Gears of War 5 fertig genommen zum Fertigspielen. Ich habe es durch, ja. Bin fertig. Okay. Geil, oder? Kommt selten vor, aber ich bin fertig und es ist richtig, richtig schön. Einziger kleiner Wermutstropfen ist diese Open-World-Spielzeit-Strecker-Missionen, aber die sind nicht so schlimm. Also die wurden ja auch oft bemängelt. Also man fährt dann mit so einem Skiff, nennt sich dieses Ding, rum. Das ist eigentlich so ein kite-gezogener Wüsten- oder Eisschlitten. Und muss halt dann den Weg sich quasi selber suchen von A nach B. Aber es ist also richtig cool. Sie haben storymäßig echt noch mal was draufgepackt. Das ist natürlich dieses nach wie vor dieses heroisch pathetische Gears of War Ding. Aber sie erzählen schön ihre Geschichte. Sie erzählen sie konsequent und Gameplay ist halt Gears of War pur wie immer. Ne? Und es brennt halt der Bildschirm am Ende. So die letzte halbe Stunde ist wirklich nur Dauerfeuer und Action und richtig schön gemacht. Also ich kann jedem, der Gears of War mochte, würde ich ans Herz legen, das auch noch fertig zu spielen. Oder überhaupt mal zu spielen, wenn er es noch nicht gespielt hat.
Ja, ich glaube auch, das hat optisch nochmal so einen richtigen Sprung gemacht, ne, zu den
anderen Titeln. Das sieht richtig, richtig gut aus. Auch die teilweise ist ein bisschen nervig, weil die Ja, du hast so einen kleinen Roboter dabei, der dir im Dunkeln leuchtet und der weiß manchmal nicht so genau, wo du jetzt gerne hinleuchten möchtest, aber das sind Kleinigkeiten. Also es ist also da jetzt zu meckern, ist für so ein Shooter-Gameplay schon meckern auf sehr, sehr hohem Niveau. Ich habe es allerdings auf leichtem Schwierigkeitsgrad gespielt, weil ich bin sonst so oft gestorben.
Auf leichtem Schwierigkeitsgrad?
Ja, ja gut. Ich war dann, also ich bin bei Gears of War, macht mir genug Spaß, wenn ich es im leichten Schwierigkeitsgrad spiele. Ich muss nicht bei jedem größeren Gegner 3 Anläufe brauchen.
Einfach für Atmo und einfach.
Ja, und also ist, wie gesagt, ist, ich bin noch oft, ja wohl, so oft bin ich eigentlich nicht kaputt gegangen. Das wäre jetzt gelogen, weil du hast ja auch immer 1 bis 3 KI-Kollegen dabei, die dich auch wieder beleben, wenn du umkippst. Und es gibt einfach Gegner, die schon im normalen Schwierigkeitsgrad so unglaublich viele Treffer wegstecken. Ja, das ist einfach nur nervig. Das ist zwar vielleicht glaubwürdig, wenn so ein riesen gepanzertes Viech daherkommt, dass es nicht nach 3 Treffern umfällt, aber das tut es auch auf easy nicht.
Ja, so Bullets.
Also, ja, also es sind so ein paar richtig, richtig fiese Bullet-Sponges halt dabei. Mhm. Und ja, die würde ich persönlich dann immer doch gerne vermeiden, wenn es irgendwie geht, ne?
Also eigentlich, wenn man eine Xbox Series X hat und es noch nicht gespielt hat, muss unbedingt. Man. Ist ja unbedingt. Auch wahrscheinlich im Game Pass und so weiter.
Ist eben sowieso im Game Pass. Und ja, inzwischen gibt es wohl noch eine zweite Single, also noch so in den Add-on-mäßig noch zusätzliche Singleplayer-Kampagnen, so als Fanservice obendrauf, habe ich aber noch nicht angeguckt. Kann ich vielleicht morgen mal machen. Aber so kann ich echt wirklich nur wärmstens empfehlen und werde mich jetzt wahrscheinlich als Übergang, so als Spoiler vorab, mal wieder an einen Assassin's Creed wagen.
Oh, an ich Odyssey, nee, was ist?
Odyssey, ja, nicht
nee, das nicht aktuell. Odyssey,
ich, oder? Doch, ich bin
Valhalla, oder?
Valhalla habe ich mal noch ausgelassen, ich versuche jetzt erstmal Odyssey.
Mhm. Weil du Bock hast auf das Setting eher, weil eigentlich kann man sich aussuchen, auf
welches Setting. Ja, das war eine schwierige Entscheidung. Alte Griechen oder alte Wikinger, ja, puh, ne? ja, also es war tatsächlich dann am Ende, dass ich mir gedacht habe, die Spiele werden so mega unterschiedlich nicht sein. Ja,
aber hat nicht das Valhalla einen Next-Gen-Patch bekommen?
Ich glaube, Odyssey hat da auch eins bekommen. Und so, wie gesagt, ich muss tatsächlich ausprobieren. Das ist ja immer so ein bisschen schwierig mit Assassin's Creed und mir. Ich muss immer mal wieder 2, 3 Titel komplett auslassen, dann kann ich wieder eins spielen. Ja, bin gespannt. Ich werde
berichten. Aber dass du bei der Gaming-Flut gerade wirklich auf Assassin's Creed Bock hast, ist krass.
Ja, ich hab eigentlich, das Schlimme ist, ich mag dieses Gameplay. Ich mag Assassin's Creed, mochte ich immer. Es gibt nur einfach zwischendrin, habe ich es einfach so über, dass es mich überhaupt nicht mehr abholt.
Das ist so wie bei mir mit Far Cry. Das ist einfach, funktioniert bei mir einfach, aber zum Beispiel das Vierer, keine Chance gehabt. 2-mal versucht und das Vierer hat nicht funktioniert bei mir. Aber das Fünfer dafür umso besser. Ja, krass.
Richtig, und mein Assassin's Creed kommt noch öfter als Far Cry. Ja, das heißt, ich muss halt dann wahrscheinlich mal eine Version öfter
spielen. Als die Pause bei Far Cry waren schon länger und hätte ich bloß auch das Vierer bleiben lassen, weil das Fünfer wäre echt, hätte mich auch eigentlich im Nachhinein ärgert es mich mehr, dass ich das Fünfer nicht gespielt habe, als wie dass ich das Vierer durchgespielt habe.
Ja, dann kannst du jetzt beim Sechser nochmal zuschlagen.
Gerade null Reiz.
Ja. Überhaupt nicht. Aber bei mir eigentlich auch nicht aus vorbestellt und wenn ich es dann wieder spiele, du weißt, wie es ist, bei Far Cry bleibe ich dann einfach hängen und dann will ich jedes Gebiet einnehmen, ohne entdeckt zu werden und so und dann habe ich mal meine eigene Challenge.
Ja, das ich muss aber auch sagen, bei Odyssey hat tatsächlich auch geholfen bei der Entscheidung, dass es auf CD-Keys kommen, gerade für 20 Euro zu haben wollen. Ich habe mir gedacht, die 20 Euro, wenn du jetzt in Sand setzt, die tun dir weniger leid, als wenn du jetzt das andere Assassin's Creed von
Fox kaufst. Aber man muss auch sagen, als Xbox-Spieler ist man es nicht mehr so gewohnt, Geld auszugeben für Spiele, ne?
Ja, ich bin aber bei Assassin's Creed war ich aber schon immer so, weil Assassin's Creed ist so ein Hit-or-Miss-Ding. Ja. Ich habe ja zum Beispiel Unity habe ich ja geliebt. Assassin's Creed Unity war genau mein Ding, ja. Und dann habe ich zum Vollpreis, weil mir das zugetaugt hat, habe ich Syndicate gekauft und Syndicate habe ich nach 2 Stunden weggelegt.
Ja, sowas ist dann natürlich mega nervig, ja.
Richtig, und deswegen bin ich da tatsächlich inzwischen so ein bisschen auf, ich kaufe das immer, wenn es so um die 20 Euro rum ist, weil dann bin ich nicht so mega angepisst, wenn es dann gerade eben nicht zündet.
Ja. Und, ja, Odyssey habe ich mir damals ja auch, glaube ich, für 20 oder 30 Euro geschossen, sogar die Gold Edition.
Jetzt ist auch eine mit allen Inhalten.
Ja, genau, die du ja alles dann sehen wirst. Ich glaube, das Hauptspiel allein ja schon 100 Stunden braucht.
Ja, werde ich nie alle sehen, das ist mir schon
klar. Hat ja wohl auch sehr tolle DLCs bekommen jetzt, auch wie bei Valhalla. Ich meine, die schwanken auch immer so, aber wohl anscheinend echt tolle Story-Erweiterungen auch. Naja, wie dem auch sei, ich habe ja, glaube ich, 6-7 Stunden gespielt. Und dann kam so der Moment, wie beim Tax bei Ghost of Tsushima, wo dann das Intro kommt, wo dann halt so die Credits kommen. Oh, welcome to Odyssey. Und ich so, ah, okay, das war das Tutorial. Ja, saugeil. Die erste Insel ist erstmal komplett Tutorial. So, boah, kannst du schon mal 5 Stunden da spielen.
Ja, wie gesagt, wenn es mir Spaß macht, dann ist mir das ja alles recht.
Ne? Aber apropos langes Tutorial, da könnte ich jetzt noch zu dem Titel überleiten, den ich noch auf der Liste habe. Das ist dann auch schon unser letztes Game, bevor wir dann zu den Filmen und Serien gehen. Der Christian hat es auch angespielt, möchte aber heute noch nicht allzu viel dazu sagen. Ich habe zum Release, ich glaube sogar vorbestellt, ja, ich habe vorbestellt, Deathloop gespielt auf der PS5. Deathloop, natürlich eine Besonderheit daran, das ist ja jetzt zeitexklusiv auf PlayStation 5, auf Windows kam es allerdings auch raus, aber konsolenmäßig zeitexklusiv für ein Jahr auf PS5. Obwohl es von Bethesda gepublished ist, allerdings wurde halt diese ganze Thematik mit der Exklusivität halt schon ausgemacht, bevor Bethesda von Microsoft gekauft wurde. Deswegen gibt es das gerade auf der PS5, was ich cool dran finde, aber gleichzeitig werde ich euch sagen, warum es ein Schmarrn ist in meinen Augen. Es gibt es nur für PS5 und nicht für PS4. Ja, es gibt es für PS5 und für Windows. Und irgendwann fällt die Exklusivität weg und ich tippe mal, dann gibt es es nicht nur auf Xbox, sondern wahrscheinlich auf einmal auch auf der PS4 nochmal. Warum glaube ich das? Also das Spiel ist ja von den Arcane Studios und die Arcane Studios sind ja bekannt eigentlich in näherer Vergangenheit für ihre Dishonored 3, Dishonored und Dishonored 2. Die werden ja relativ, also in bestimmten Kreisen ziemlich gefeiert. Ich habe aber das Gefühl, die haben nie so den richtigen Schritt in die große Masse geschafft mit
denen. Du darfst auch Prey nicht vergessen, weil da werden die Fanboys schimpfen, wenn du das auslässt.
Ja, muss ich erwähnen. Allerdings habe ich da auch nachgelesen, dass Prey von Arcane zwar entwickelt wurde, aber Arcane ist ja auch nicht mehr nur Arcane. Da gibt es anscheinend schon wieder verschiedene Studios. Da gibt es wohl die Arcane Studios hier und da. Und da wurde extra erwähnt, das ist von den Arcane Studios hier. Prey übrigens, ich habe zweimal versucht, das anzuspielen und hat bei mir nicht funktioniert.
Okay, ich habe nur gehört, dass einige Mechaniken aus Prey auch in Deathloop wiederfinden. Yes, Deathloop so das quasi das Best of Breed von.
Und zwar das habe ich auch noch nachgelesen und ich wollte es eigentlich auch noch verlinken oder euch mal schicken. Es gibt zu Prey einen DLC. Wo ich den Namen natürlich auch nicht parat habe.
Irgendwas mit Moon, oder?
Genau, irgendwas mit Moon. Und dieser DLC scheint sehr nah an Deathloop dran zu sein. Also die Mechanik, die es in Deathloop jetzt gibt, die ich euch auch gleich berichten werde, um was es da geht, wurde da wohl schon ziemlich erprobt und ja, ist bekannt. Gleichzeitig, ich habe schon gesagt, Dishonored 2, Deathloop hat auch vom Style, ich sage sogar vom Grafikstyle, sehr viel von den Dishonored-Spielen. Und da bin ich auch schon beim Punkt, es gibt technisch erstmal bei dem Spiel keinen Grund für mich, dass das nur auf Next-Gen erscheint. Es läuft flüssig und super geil auf Next-Gen, es hätte aber in meinen Augen locker auch auf einer PS4 laufen können. Also das ist reines Marketing oder reines PR-Ding, dass es exklusiv auf der PS5 kommt. Als Zugpferd oder sonstiges haben sie sich das eingekauft. Und wollten sie eigentlich schon viel früher bringen, wurde ja auch gut verschoben jetzt. Ich glaube, das sollte schon eher in der ersten Jahreshälfte kommen oder released werden und wird dann weit verschoben bis jetzt in September. Worum geht's in Deathloop? Man spielt eine Person, die aufwacht, nicht weiß, wer sie ist, wo sie ist und was eigentlich gerade los ist hier. Und man stellt dann relativ schnell fest, okay, ich befinde mich auf irgendeiner Insel oder auf irgendeinem Bereich. Da sind irgendwie die Leute mega verrückt, haben Kostüme an, überall gibt es komische Sounds, Feuerwerk wird hier und da abgefeuert. So ganz gut gesittet mir gegenüber sind sie auch nicht. Also ich werde auch gerne mal beschossen, umgebracht, sonstiges. Wenn ich umgebracht werde, übrigens auch schon früh umgebracht werde, lande ich wieder dort, wo ich gerade aufgewacht bin, und zwar auch zur gleichen Zeit. Und da merke ich schon, ich bin in einer Zeitschleife gefangen. Also das Loop im Namen und auch das Death im Namen sind Programm und gehören auch ganz fest in die Mechanik oder zur Mechanik. Letztendlich ist es dann so, dass diese Welt aufgeteilt ist in mehrere Bereiche, die auch sehr unterschiedlich sind, so vom Level-Design, aber es befindet sich alles eigentlich halt auf derselben Insel. Ist es eine Halbinsel, Insel, irgendwas in dem, um den Dreh. Und ich stelle dann auch schon fest, ich habe einen Auftrag. Mein Auftrag ist es, 8 Personen, 8 Ziele auf dieser Insel zu töten, um diese Zeitschleife, diesen Loop letztendlich zu beenden. Warum ich das machen muss, ich weiß es bis jetzt noch nicht. Also ich bin noch nicht so weit in der Story, dass ich euch sagen kann, warum das alles so ist, und würde es auch natürlich auch nicht sagen, weil Spoiler und so weiter. Aber letztendlich ist meine Aufgabe, ich muss innerhalb eines Tages, auch nochmal wichtig, eines Tages muss ich es schaffen, alle 8 Personen um die Ecke zu bringen. Und da ist es so, das ist ein kleiner Unterschied auch zu manch anderen Spielen mit Zeitschleifen, wie beispielsweise Majora's Mask, Legend of Zelda, dass ich hier die Zeitschleife, also die Zeitschleife ist fest untergliedert in 4 Zeitbereiche eines Tages, und ich habe sozusagen die Möglichkeit, dass ich in vier verschiedenen Zeiten am Tag an 4 verschiedene Orte gehen kann. Jetzt merkt ihr schon, 8 Personen soll ich umbringen, es gibt 4 Orte und ich habe pro Zeitschleife auch nur 4-mal die Möglichkeit, an einen Ort zu gehen. Ich muss also ziemlich genau herausfinden, wann befinden sich möglichst viele Leute an einem Ort, damit ich vielleicht sogar schaffe, innerhalb von einem Zeitslot mehr als nur eine Person umzubringen, weil sonst werde ich keine Chance haben, in so einem Loop, der ja vier so Slots umfasst, alle umzubringen. Und da sind wir auch schon bei einer weiteren Mechanik bei dem Spiel. Das ist gefühlt auch ein bisschen ein Adventure, weil ich wirklich am Anfang ja relativ wenig Ahnung habe, was es geht. Ich habe natürlich recht bald eine Waffe und ich kann auch schießen, ich kann aber auch viel schleichen. Ich bekomme Fähigkeiten, wo ich zum Beispiel von einem Ort mich zum anderen teleportieren kann in kurzer Zeit. Also so typische Mechaniken, die man aus Dishonored auch kennt. Deswegen hat es mich auch sehr schnell, oder ich war sehr schnell drin in dem Game, habe mich sehr schnell zu Hause gefühlt. Aber es hat auch diesen Adventure-Charakter. Also ich habe irgendwelche Voice-Memos, die ich abhören kann. Ich habe viele Schriftstücke, die ich irgendwo finde und lese und dann halt wieder was Neues lerne. Ah, die Person, sie ist zum Beispiel am Morgen, macht der immer dies und jenes an diesem Ort. Dann lerne ich das und es wird dann auch in so einem sehr schönen Übersichtsgraph im Menü festgehalten. Ich muss mir das also nicht alles in meinem Kopf merken, sondern das wird alles schön mitgetrackt in so einem Missionslog sozusagen. Und ich lerne über diese Loops hinweg. Das ist normal, dass man dann irgendwann auch mal stirbt oder dass irgendwann alle 4 Loops vorbei sind. Und wenn nämlich dann sozusagen der Abend erreicht ist und der Tag vorbei ist, dann startet man wieder am Morgen desselben Tages. Aber über diese hinweg lernt man sehr viel, hat dann irgendwann auch die Möglichkeit, Gegenstände, Waffen, sonstiges über solche Loops hinweg zu konservieren. Ich erinnere an Returnal, Christian, großer Kritikpunkt, immer diese Progression, dass wir ja immer irgendwie bei Null anfangen und relativ wenig aus den vorhergehenden Runs wieder mitnehmen können, um dann einfach irgendwann das Ganze meistern zu können. Hier ist es wirklich so, dass du über die Runs, und das ist auch fixer Bestandteil, halt einfach immer mächtiger, besser wirst, mehr weißt, besseres Gear hast, um am Ende halt auch, was dein Ziel ist, in einem Loop alle 8 umbringen zu können. Was dann passiert, keine Ahnung, wir werden sehen. Aber ja, das ist eigentlich das Game, das ist die Mechanik. Starke Mischung aus Action, Stealth-Game, Adventure. Ich finde auch die Welt an sich sehr eigentümlich. Gleichzeitig hat sie mich sehr stark an zum Beispiel an Borderlands erinnert. Oder auch an Dishonored erinnert, einfach vom Grafikdesigner Dishonored, von den verrückten Gegnertypen oder wie die alle so drauf sind, sehr stark an Borderlands. Es hat eben da seine Anleihen, aber es ist für mich doch sehr eigenständig. Es gibt dann auch coole Dialoge in dem Spiel, immer wieder, die du entweder verfolgst oder die du selbst führst. Mit einer Antagonistin, die dich immer wieder auf deinem Walkie-Talkie letztendlich kontaktiert oder mit der du sprichst. Und das ist sehr witzig gemacht. Da gibt es übrigens auch einen Multiplayer-Aspekt in dem Spiel. Das könnte für den einen oder anderen interessant sein. Es gibt die Möglichkeit, andere Games von anderen Spielern zu invaden als dieser Charakter und dann versuchen, den anderen Spieler zu töten letztendlich. Beziehungsweise der andere Spieler hat dann die Möglichkeit, wenn er invaded wird und deinen Charakter tötet, bringt ihm das entsprechende Vorteile. Ich habe das ausgestellt. Hattest du das an, Christian, diesen Invader-Modus, oder warst du gar nicht so weit?
So weit war ich noch gar nicht, ne?
Okay, also du kannst es einstellen, entweder auf Private, dass nur, dass wirklich keiner dich invaden kann. Das habe ich jetzt so, weil ich habe irgendwie keinen Bock drauf, dass da irgendjemand kommt und versucht, mich abzuknallen, weil ich dann eh zu 90% weiß, dass ich verlieren werde. Das zweite ist, man kann nur Leute aus der Friendlist zulassen, die dich invaden. Das finde ich schon wieder eher ganz witzig. Da müssten wir aber mal parallel spielen und dann könnten wir uns mal gegenseitig invaden. Und dann eben noch der dritte Modus, du lässt das wirklich offen und dann kann nicht jeder invaden. Wie gesagt, das war dann nichts für mich. Aber wir könnten mal diesen Friendlist-Modus ausprobieren und dann mal schauen, wie das Invaden überhaupt funktioniert. Einfach mal, um es auszuprobieren. Du kannst ja im Menü eben auswählen, ob ich jemanden invaden will oder ob ich den Loop brechen möchte. Also was will ich, den Loop schützen, indem ich den Hauptprotagonisten töte, oder möchte ich den Loop zerstören? Ja, genau. Also ich finde es mega cool bisher. Mich hat es richtig gecatcht. Ich habe es dadurch gemerkt, dass es mich gecatcht hat, dass ich auch gestern dann irgendwie gesagt habe, eigentlich bin ich müde. Nee, jetzt ein bisschen, jetzt spielst du noch eine Runde. Und dann war es doch wieder zwei. Wo ich gesagt habe, okay, jetzt höre ich dann doch mal auf. Gleichzeitig ist kein Spiel, wo man sagt, da spiele ich mal schnell eine halbe Stunde, weil man will dann eigentlich schon so einen Time-Loop komplett spielen oder zumindest einen großen Teil davon spielen, damit man auch am nächsten Tag noch weiß, was hat man genau gemacht, wo steht man gerade, was kommt als nächstes. Also kein Spiel für zwischendurch, aber ich finde es mega cool. Allerdings, ihr wisst, ich war auch bei Dishonored 2, war ich ziemlich gefesselt und habe das auch inklusive DLC super gerne durchgespielt und fand es mega cool und habe hier eigentlich dasselbe Feeling oder sehr ähnliches Feeling und werde euch nächstes Mal auch berichten, da bin ich dann sicher durch, ob es das auch gehalten hat, ob es dabei geblieben ist. Aber was ich nochmal sagen muss, es hat keinerlei technische Begründung, dass das Ding auf Next-Gen nur erschienen ist. Das ist ein bisschen schade. Gleichzeitig verstehe ich das auch, dass sie haben sich wirklich eingekauft als potenziellen Launch-Titel, was dann halt nicht der Fall war. Und jetzt kam es halt trotzdem nur auf PS5 raus, allerdings auch auf Windows. Also wenn ihr einen PC habt, Gaming-PC, auf jeden Fall einen Blick wert. Und Christian, bei dir ist es gerade so, bei dir hat es nicht gezogen, weil du gerade auf diese Art Spiel keinen Bock hast, oder?
Also ich bin ja allgemein mit Ego-Shootern, und das ist ja kein Ego-Shooter, das weiß ich ja, also kein reinrassiger Ego-Shooter, ja. Bin ich ja eh nicht so affin. Also ich spiele ja jetzt nicht jeden Ego-Shooter oder bin halt da allgemein so dahinter. Das Deathloop hat mich schon wahnsinnig gereizt, weil mich halt auch Dishonored so gereizt hätte, aber das hat ja bei mir auch nicht so gezündet. Wobei ich aber auch nur das Einser mal ein bisschen länger gespielt habe, das Zweier noch nicht oder noch nicht wirklich, habe aber auch noch diesen Death of an Outsider DLC, der ja auch so geil sein soll, und das würde ich schon alles gerne echt nochmal alles nachholen. Frage ist nur, wann.
Bei dem, ganz kurz, weil du sagst, beim Dishonored, und also Dishonored habe ich nur angespielt und es hat mich damals nicht gehuckt. Ich habe da wirklich bisher, glaube ich, nur eine Stunde investiert, und wahrscheinlich müsste ich das mal nachholen, weil ich ja ansonsten die Games voll geil finde, weil ich Dishonored 2 nämlich auch angespielt habe, hatte dasselbe Feeling, habe gedacht, jetzt spielst du noch ein bisschen weiter und dann hookt es. Und ich habe das Gefühl, bei Deathloop kriegen sie es besser hin, weil am Anfang die Story besser erzählt ist, dass du schneller drin bist und dass es dich schneller catcht. Aber ich glaube, diese Spiele, die brauchen ein bisschen. Und dann sind sie aber so, dass ich wirklich jetzt eigentlich nur noch Deathloop gerade spielen will. Ich will gerade gar nichts anderes zocken, bin gerade jetzt voll drin. Und das war bei Dishonored 2 dann auch so. Das gab so einen Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt bin ich voll drin, jetzt weiß ich, wie ich die Skills nutze und so. Und dann hat's dich richtig.
Ja, mein großes Problem war, ich hatte nicht viel Zeit. Also ich hatte nie irgendwo, dass ich mir sage, ich nehme mal jetzt eine Stunde oder zwei für Deathloop. Und dann habe ich den Fehler begangen und habe angefangen und hatte aber nur eine halbe Stunde Zeit. Ja, dann habe ich, dann am nächsten Tag hatte ich nur abends Zeit und dann war ich aber saumüde. Dann war es schon 10 und dann war ich wirklich zu fertig und habe dann wieder nur eine halbe Stunde. Und das war halt einfach der Fehler. Das geht so nicht. Und deswegen habe ich es jetzt erstmal zur Seite gelegt. Und gestern war das erste Mal seit längerem, dass ich mal wirklich auch 1,5 Stunden oder so Zeit gehabt habe und habe überlegt, jetzt machst du jetzt Deathloop und gibst ihm jetzt echt eine Chance oder spielst du Last of Us. Und irgendwie, es war so neblig und so schlecht Wetter draußen. So
der Depri-Herbst beginnt.
Depri-Herbst, genau. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das ist eigentlich Last of Us-Time. Also deswegen habe ich dann Last of Us jetzt angefangen, endlich mal. Das zwei Jahre. Und Deathloop kommt schon noch.
Das ist wirklich ein Punkt. Deathloop ist, wie ich schon gesagt habe, kein Spiel für zwischendurch, obwohl ich jetzt wenn man mal das Ganze mit diesem Questlog und so und mit diesem Missionslog, wenn man das ein bisschen durchschaut, das ist nämlich relativ komplex am Anfang, dieser ganze Baum, dass man weiß, was ist denn davon wichtig oder was ist nicht so wichtig, habe ich sogar das Gefühl, dass man jetzt, wenn man ein bisschen weiter ist, auch mal eine kurze Session machen kann und dann einfach halt kein anderes Spiel spielen und dann halt die PS4 in Ruhezustand versetzt, um da weiterspielen zu können. Wenn man natürlich dann zwischendurch was anders zockt und das Spiel an der Stelle beendet, man hat halt keine Save-Möglichkeit, dann startet es halt wieder am Anfang des Tages, beziehungsweise am Anfang dieser Action, wo du gerade bist. Und wenn du dann noch sagst, du spielst gerne Stealth, brauchst du eh länger für das Ganze. Das ist halt die Frage, ob du mehr actionorientiert unterwegs wärst, würde ich jetzt mal sagen, oder? Du bist jetzt nicht unbedingt so mega auf Stealth aus.
Also ich habe es ja ein bisschen da gespielt und da hat das Stealth, wie bei manchen Spielen bei mir, null funktioniert. Also es gibt Spiele, da kann ich das, geht das super, aber hier null. Okay. Also vor allem, jetzt wird ja den Gegnern eine miese KI nachgesagt. Also das ist, glaube ich, einer der Kritikpunkte, den alle haben, dass die KI so schlecht ist. Speziell auch wenn du halt so mit dem Schleichen und ich schaff's trotzdem nicht. Also ich habe das Gefühl, ich stehe komplett versteckt und dann sehen die mich. Und das macht mich wahnsinnig.
Ja, also das Hauptding ist erstmal, dass mir ist aufgefallen, sie entdecken dich, wenn du nicht in Hocke bist, entdecken sie dich halt schon, auch wenn du meinst, du stehst hinter einer Wand oder so. Also Hocke ist 100%. Ich spiele halt so ein Level zu 90% gehockt, anstatt dass ich da einfach laufe. Das ist schon mal Schritt 1. Und das zweite ist, schlechte KI kann ich nachvollziehen. Aus dem einen Grund, wenn sie dich entdecken, musst du nur eine Sache tun, du musst weglaufen. Möglichst weit weglaufen, kurz ein bisschen warten und dann entspannt sich die Lage. Und zwar so schnell schon, dass es manchmal reicht, um die Ecke zu laufen. Wenn du natürlich an der Position bleibst, wo du warst, oder nur in dem Gebiet bleibst, oder so auf 10 Meter Entfernung da bleibst, werden sie dich finden. Und dann hast du auch ganz schnell wenig Chance, dass du es überlebst, wenn es zu viele sind. Aber ansonsten ist auf jeden Fall alles gehockt machen und einfach davonlaufen, kurz warten und dann nochmal versuchen, eine Option, wenn man in Stealth bleiben will. Ansonsten halt dann Waffen durchladen und versuchen, die Gegner zu killen, was manchmal ganz schwer ist, relativ schwer ist, wenn das halt 5, 6, 7 auf einmal sind. Ja, aber ziemlich cool. Gleichzeitig schade, dass es eben vielen verwehrt ist, es zu spielen, weil es eigentlich wieder ein ganz geiles Game ist. Aber alle, die jetzt darauf auch Bock hätten und Dishonored 2 zum Beispiel noch nicht gespielt haben, ist nur eine Motivation, das ruhig mal in der Zwischenzeit zu spielen, bis dann irgendwann die Zeitexklusivität auch weg ist und man auch Deathloop zocken kann. Ansonsten cool, aber Tax, für dich ist nichts. Weil es einfach grafisch ist, es ist halt grafisch so ein Dishonored, es ist dieses relativ comichafte, aber nicht comichaft, es ist so realistisch, unrealistisch, so manchmal wie GTA auch ist. So GTA-Characters sind manchmal auch so.
Ja, das meine ich vielleicht mit bunt oder so überzeichnet, ja.
Ja, genau, aber das ist da, in dem Spiel ist einfach Stil, also das gehört zum Stil. Das ist halt der Borderlands-Style, der ist schon manchmal auch erkennbar, dass es wirklich so verrückte, bunte Characters sind, in einer verrückten, bunten Welt. Yep, das waren die Games. Und wir leiten direkt über zu Filmen und Serien. Und ich finde ja, der Tax muss jetzt mal wieder was sagen. Und deswegen, Tax, mach doch mal den Anfang. Was hast du denn konsumiert auf der Mattscheibe? Außer natürlich so viel PS5 gezockt.
Dankenswerterweise hier wieder mal ein Tipp vom, ich glaube, der Philipp hat mir den Tipp gegeben.
Na.
Nicht? Wer war denn das?
Ich weiß ja nicht, bevor du sprichst.
Also, sag mal, aber erst mal na.
Es gibt einen
heißt Film, der jetzt eigentlich, heißt der jetzt eigentlich Bjarne Madel oder Bjarne Mädel, sag mal.
Ich denke, man sagt Madel, aber wird geschrieben Mädel, gell?
Also er wird geschrieben mit E, ja.
Ja, müssten wir mal recherchieren, woher das Mädel kommt. Vielleicht hat es echt die Bedeutung Mädel. Ja. Auf jeden Fall, es gibt einen neuen Film mit Bjarne Madel zu sehen bei Arte. Ich hoffe, noch lang genug in der Mediathek.
Ah, sind wir wieder, der Tax holt jetzt mal endlich wieder Arte aus der Schublade.
Naja, er spielt halt nicht schon wieder so seine Humorrolle, ja. Also normalerweise ist man hier mit Ernie und wie sie alle heißen auf lustig getrimmt, sondern er spielt gut eine relativ ernste Rolle. Er ist einfach Delivery Boy, Paketbote.
Oh.
Sprich, aus Death Stranding, also, oder? Genau, ich wollte gerade eben sagen, Death Stranding wurde verfilmt. naja, und man sieht einfach so den Alltag, was so ein Paketbote den ganzen Tag machen muss. Und als wäre der Job schon nicht anstrengend genug, hat er natürlich einen Chef im Nacken, der quasi jede Chance nicht ungenutzt lässt, um ihn ein bisschen zu ärgern. Ja, also eigentlich hat er gar kein Zeitlimit, aber wird dann trotzdem denunziert, warum er dann nach 18 Uhr erst die Pakete alle ausgefahren hat, obwohl er sich eigentlich bis 20 Uhr Zeit lassen könnte. Und was der Film halt super wieder macht, ist so die Menschlichkeit zu zeigen, dass er halt dann doch vielleicht der Oma das Paket bis vor die Haustür oder in die Wohnung sozusagen bringt und da ja imaginär vielleicht gewisse Beziehungen zu Menschen aufbaut und dann ändern sich diese Sachen. Ja, und es zeigt eben auch das Leben, wie er als alleinziehender Vater das Leben so meistert mit dem relativ geringen Einkommen.
Weißt du, was krass ist, Tax? Bei dem, was du jetzt erzählt hast, ich weiß jetzt schon 100% irgendwie, wie der Film ist. Also nicht das, nicht wertend, ja, sondern einfach, was das so für ein Film ist.
Ja, also vorstellen, ja. Mir gefällt es auch einfach so diese, ich weiß gar nicht, ob es eine Gesellschaftskritik sein soll, einfach so einen Spiegel aufzuzeigen, Leute, die vielleicht gar nicht wissen, was die Paketboten sozusagen leisten, im positiven, vielleicht wie auch im negativen Sinne, und was das einfach ein verdammt harter Job sein kann. Und gleichzeitig geht es auch so ein bisschen in Richtung Midlife-Crisis, ja. Also er spielt sich natürlich auch in seinem Alter, wo er gerade steht. Und da gibt es sehr interessante Schlüsselszenen, wo man eigentlich andere Reaktionen der Schauspieler oder von seinem Sohn erwartet. Ja, und das geht einem nahe und es ist einfach wieder super emotional erzählt. Und ich erinnere mich an Christian, der mit, glaube ich, seiner Frau auch mal einen neueren Film mit Bjarne Madel angeschaut hat. Wie hieß der, wo er so ein...
Ja, 25 km/h habe ich mir angeschaut. Ach so, genau.
Diesen Sörensen oder
gab es... Ja, Sörensen hat Angst oder so. Ne?
Der ging noch mal tiefer, würde ich sagen. Also so depri ist er jetzt nicht. Hat auch ein paar sehr lustige Momente. Ich finde es genau die richtige Mischung und ich finde es das super, dass er sich genau für so ein Genre interessiert und ich wüsste gar nicht, wer besser diese Rolle verkörpern kann. Und was mir super, super gefallen hat, es ist fast der gleiche Bjarne Madel oder so der gleiche Typ, wie auch in dem neuen oder wahrscheinlich jetzt schon ein paar Wochen alten Ärzte-Video, wo er quasi in dem Musikvideo den Security Guard spielt. Das ist sozusagen genau so, okay, dieselbe Klischee-Rolle, so seinen Job sehr, sehr ernst nehmen und kriegt wahrscheinlich, keine Ahnung, nur eine Mark 50 symbolisch für die Stunde und nimmt die Sache dann schon sehr, sehr ernst und sehr genau. Und das finde ich sehr nett aufgenommen.
Cool. Ja, aber scheint schon wirklich in die Richtung Gesellschaftskritik, auch Kritik an diesem System zu gehen, ne? Also ist jetzt nicht einfach nur...
Absolut, ja. Ja. Aber es ist jetzt nicht ein Film, dass man sagen muss, boah, krass, der ist jetzt so richtig unter die Haut gegangen. Es zeigt halt auch so die Perversionen von unserem Konsumverhalten, ja, und was es alles so dreht, ja, dann so nach dem Motto.
Wo wir uns auch selbst an die Nase fassen können, glaube ich, wenn wir jeden Scheißdreck bei Amazon bestellen.
Ja, genau.
Ich bestelle mal die DVD bei Amazon, jetzt träume ich aber nicht mehr.
Ja. Ich schaue gerade, ob der Film noch verfügbar ist.
Genau, weil die Mediatheken, das läuft ja manchmal ab und so, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, Tax wieder mit hier mit Qualität. Wenn es in die Filme reingeht, ist immer wichtig, mit Qualität zu starten.
Die Empfehlung war tatsächlich von mir.
Ja, genau, du hast es erwischt. Genau, mein naiver Fehler war, ich dachte, dass der Film live läuft, aber er war schon längst in der Mediathek und ich warte 20.15 Uhr, jetzt müsste es doch endlich kommen im linearen TV und habe ich gecheckt, ach so, das ist ja, der Link ist ja schon einen Tag alt, so ungefähr. Genau.
Und sollte aber in der Mediathek noch zu finden sein.
Ja, also ich bin auf der Seite, aber steht hier gerade kein Video verfügbar. Ja,
stand bei mir auch gerade, aber dann schaut mal ARD-Mediathek nochmal oder so. Wäre schon wieder traurig, wenn sie dann sowas produzieren und man kann es nirgends sehen. Ja,
vielleicht wissen das unsere Hörer oder Hörerinnen. Ist das so eine Lizenzsache? Also, dass so wertvolle Beiträge nur so kurz gezeigt werden, weil man sich dann vorbehält. das dann.
Ja, bei manchem schon, aber das wirkt jetzt eher so, als hätten, werden das produziert, als hätten sie es selber produziert, dann können sie es ja eigentlich auch.
Und es klang auch mal wieder so typischer Bjarne Madl-Soundtrack im Hintergrund. Also es hätte auch wieder im Hintergrund der Tatortreiniger sein können. Es ist schon so
ja. typisch. Also ich tippe mal, den gibt es noch in der Mediathek. Der ist nämlich irgendwie vom BR und Arte auch produziert. Geliefert. Was ich halt lächerlich finde, ist, wenn sie dann sowas nicht in den Mediatheken haben und ich habe sonst gar keine Option, dass ich es irgendwo finde. Also ich kaufe es ja auch gerne wo. Aber das Problem ist, dass sie ja manchmal auch Sachen in der Mediathek nicht mehr haben und man kann es gar nicht streamen. Das ist halt einfach so 2015.
Alles bezahlt, muss man ja nicht mehr anbieten, ne?
Ja, das ist irgendwie lächerlich.
Und ich finde, was der Bjarne Madl da geschafft hat oder Bjarne Madl geschafft hat, ist wirklich dieses Klischee Ulk-Rolle hat er da komplett abgelegt. Also schon vorher auch bei Sörensen ja. und ja. Co. Also, ja.
Aber tags, wenn wir schon beim deutschen Fernsehen oder deutschen Film sind, da könntest du ja gleich noch das zweite ansprechen, was du geschaut hast. Das habe ich nämlich auch geschaut. Und da wird es doch dann eher wieder ulkig.
Da will ich jetzt nicht drüber reden, das ist mir zu peinlich.
Dann sage ich kurz. Also, was der Tax und ich schon beide gesehen haben, ich glaube, Philipp, du hast es noch nicht gebingewatcht, obwohl es jetzt möglich wäre. Jerks, die Staffel 4 auf Join momentan. Zur Verfügung. Ich glaube, nur auf Join Plus sogar. Ich glaube, das sollte man dazu schreiben. Man braucht dann mindestens ein 30-Tage-Test-Abo, um das Ganze zu schauen, das auch nichts kostet. Und aktuell sind alle Folgen da. Also wäre es auch möglich, mit einem schnellen Binge-Watch und einem Test-Abo sich das Ganze anzuschauen. Ja, Tax. Jerks Staffel 4. Hat es denn das gehalten, was du dir versprochen hast davor oder gewünscht hast?
Ja, meine große Befürchtung war, dass sie in der Staffel 4 sozusagen an die Erfolge nicht anknüpfen konnten, weil schon vorher vereinzelt richtig, richtig heftige Knaller drin waren oder wo ich dachte, oh mein Gott, ich schalte jetzt aus. Aber
also wir rekapitulieren nochmal kurz. Jerks, die Serie mit Fahri Yadim und Christian Ulmen, wo es grundsätzlich darum geht, dass sie sich selbst spielen, allerdings natürlich nicht wirklich ihr Leben, sondern das Leben von zwei Schauspielern, deutschen Promis sozusagen, die halt einfach sehr spezielle Charakter sind, mit einem sehr speziellen Umfeld und keinen Fettnapf und keine Peinlichkeit auslassen, die man sich so vorstellen kann und man gleichzeitig aber nie das Gefühl hat, dass das nicht auch einfach jemanden, natürlich nicht in der Häufung, aber jemanden oder in bestimmten, ja, bestimmten Leuten schon mal passieren kann, was da so passiert. Teilweise stark überzeichnet und das war übrigens auch mein Punkt, Tax, in der dritten Staffel, dass manches einfach schon so stark inszeniert war oder wo du einfach sagst, das Muster kennst jetzt schon. Jetzt wird es in der vierten Staffel interessant, wie sie daran anknüpfen, ohne dass es sich selbst totläuft.
Ja, man darf ja nicht so viel spoilern, aber der
Fall darf gar nichts spoilern.
Fett ab, würde ich sagen. Also die Werte, für die er steht, die kriegt er dann ja auch nochmal gespiegelt, würde ich sagen. Und es ist einfach zu gut. Und vieles löst sich im Hintergrund durch kleine Details auf. Also man sieht sozusagen primär eine Szene läuft und dann sieht man, dass einfach im Hintergrund eine Kleinigkeit passiert. Dann sieht man, aha, das war jetzt gerade die Person so und so.
Ja, also was da wirklich beeindruckend ist, dass sie ja weiterhin, also sie haben ein Drehbuch bei den einzelnen Folgen und sie wissen, was passieren wird. Sie haben aber keine Skripte für die Texte, sondern sie machen sich oft ein paar Stichpunkte, Anhaltspunkte und sonstiges und dann wird einfach drauf losgespielt. Die spielen natürlich auch, da kommt natürlich nicht alles in die Serie, also da gibt es, glaube ich, sehr, sehr viel Schnittmaterial, das den Weg in die Serie oder in die Folgen niemals findet. Aber das, was dann geschnitten wird, und das hat der Christian Ulmen im Podcast auch erzählt, er schneidet da ja wirklich mehrere, viele Monate und er macht es ja auch selbst. Das ist ja wirklich sein Baby, der Schnitt bei dem Ganzen. Mhm. Der ist wirklich intensiv und da kommt dann wirklich, versucht er auch wirklich das beste Material, das da ist, einfach unterzubringen.
Muss ich sagen, dass der Christian Ulmen fast in seiner komischen oder wie auch immer in seiner natürlichen Art noch mal einen Ticken authentischer rüberkommt als der Fahri, der sozusagen echt der Profi ist, finde ich. Und was mich erstaunt, ist, jetzt kommt nicht so viel Text, aber auch die Frau von Christian Ulmen spielt da echt authentisch. Hätte ich ihr so gar nicht zugetraut. Also das fügt sich echt sehr harmonisch zusammen. Also, also beeindrucken die beiden und teilweise jetzt, wenn der Fari nicht dabei ist. Und die Leute rund um Christian Ulmen und Co., wie sie gecastet sind, einfach die letzten Charaktere, die mir einfallen würden, und dann wird es dann hier auch noch kommentiert, hey, das ist doch jetzt so und so, und dann stellen sich die Person vor, ja, kennt mich ja keiner, ich bin ja so und so. Also so eine Realsatire, das kannst du dir nicht ausdenken.
Ja, ja. Es ist schon wirklich sehr, sehr gut.
Promis eingewoben.
Und weißt du was, Tax? Und das fand ich eben so geil. Die vierte Staffel hat genau das, wo ich Angst hatte davor, dass sich das Ganze einfach immer wieder wiederholt oder totläuft, einfach nicht gemacht. Weil sie zum einen auch in der Handlung, die passiert, einfach Dinge bereithält, mit denen man jetzt nicht unbedingt rechnet. Und auf der anderen Seite aber auch mal ruhigere Töne anschlägt oder auch mal wirklich ernstere Themen beleuchtet, was man auch der Serie nicht zugetraut hätte, dass das überhaupt Sinn macht und funktioniert. Aber das wird so wunderschön konterkariert dann wieder mit den typischen Jerk-Szenen, dass beides massiv krass wirkt. Also die ernsten Szenen wirken, weil diese unglaublichen Slapstick-artigen Szenen dann auch da sind. Und die Slapstick-artigen Szenen haben viel mehr Gewicht oder funktionieren viel besser, weil man sich darauf freut, endlich wieder lachen zu können nach einer ernsteren Szene.
Ja, absolut. Also das Perfekt. Hat ja auch so Kammerspiel- oder Theaterspiel-Szenen. Sehr reduziertes Setting, ja. Ein minimalistischer Raum, kaum und Licht dort. Und dann muss der Dialog aufrecht erhalten werden. Und was sie schon gut gemacht haben, ist echt das Werteverständnis, was du von den Personen bekommst, aber auch das Werteverständnis, was du so hast, wird sehr schnell invertiert. Also es wird mit unterschiedlichstem Maß gemessen. Ja? Also was in der einen Szene völlig fein für die Person ist, ist der absolute Affront dann in der nächsten Szene. Sehr, sehr nett gemacht. Und damit spielt es auch. Ja? Also,
und was halt wirklich geil ist, also ich mag ja den deutschen Film und so das Ganze nicht so. Du bist dem ja eher zugetan, Tax. Du magst ja, du schaust ja auch deutsche Serien oder auch mal deutschen Film und so.
Das Englische nicht.
Ich bin da einfach kein Mega-Fan von, aber Jerks funktioniert bei mir. Und gleichzeitig schaue ich ja auch wenig Sachen, die irgendwie so Comedy sind oder irgendwie witzig sind oder so. Aber Jerks funktioniert zu 100% und die vierte Staffel ist nach der ersten Staffel auch meine Lieblingsstaffel. Muss ich ganz klar sagen.
Ich muss noch ein Highlight rauspicken. Mir war das vorher gar nicht so bewusst. Ich denke, die gespielte Tochter von Christian Ulmen, dermaßen gutes Nachwuchstalent, würde ich sagen. Gerade in der allerletzten Folge, also sowas habe ich ja schon lange nicht gesehen, wie die da, ich weiß nicht, gecoacht wurde.
Nee, ich hab das nochmal gegoogelt. Die ist erstmal nicht so alt, wie sie in der Serie ist, sondern die ist, glaube ich, 7 Jahre älter in echt. Und es ist schon eine gestandene Schauspielerin.
Da bleibt mir die Spucke weg, weil es kommt so authentisch rüber.
Es ist schon eine gestandene Schauspielerin, aber trotzdem Nachwuchsschauspielerin. Also beeindruckend, wirklich. Christian Ulmen führt Regie, Christian Ulmen schreibt mit anderen zusammen und Fari auch zusammen das Drehbuch, Christian Ulmen macht den Schnitt. Und dann kommt sowas bei raus. Und er spielt dann ja auch noch mit, darf man auch nicht vergessen. Ja, krass. Philipp, du musst schauen. Du musst jetzt bingen.
Ich kam jetzt noch nicht dazu. Aber dass der Herr Ulmen ein Gespür für absurde Situationen hat, das hat er ja immer schon in seinen Fernsehauftritten bewiesen. Ne?
Ja, aber diesmal so authentisch zum Teil. Also wirklich Wahnsinn.
Aber ich referenziere immer gern wieder hier nicht Erstlingswerk, aber was für mich die erste Ding war, die ich mit ihm wirklich immer geschaut habe, war dieses Mein neuer Freund.
Ja, Wahnsinn.
Falls man das noch irgendwie kriegt und jemand hat es noch nicht gesehen.
Sicher bei YouTube, Leute, schaut euch das an, wenn ihr es nicht kennt.
Schauen, bombastisch, wirklich. Und das war ja auch so. Ich habe ja immer ganz lange nicht geglaubt, dass das wirklich Unbeteiligte waren, die ihn da mitgekriegt haben als angeblicher neuer Freund, aber das war wohl tatsächlich so.
Ja, weil ich glaube, nur dadurch hast du es so authentisch auch hinbekommen, wie es dann da am Ende auch war.
Ja, das, da haben sie damals dann auch wirklich drauf bestanden, das war kein Witz. Also die Leute, die Eltern von seinen Angebeteten und so, die sind wirklich immer davon ausgegangen, das ist jetzt wirklich der neue Freund von der Tochter oder ja, und also, boah. Wahnsinn. Diese Charaktere, die er sich da immer überlegt, also die sind halt auch super geil. Ja, das sind halt so totale Klischeetypen.
Ja.
Aber gleichzeitig hast du halt den Effekt. Ja, gleichzeitig hast du halt den Effekt, dass jeder im Prinzip irgendjemanden kennt, der zumindest so sein könnte, wenn er wollte.
Ja, super, super schön beobachtet auch, gell? Super gut beobachtet, so Characters. Ja. Und das kommt auch Jerks dann zugute, dass halt jeder, der da irgendwie eine Sprechrolle hat, da wurde sich schon genau überlegt, warum der diese Rolle hat oder warum diese Frau jetzt diese Rolle hat. Das wird einfach wirklich, das passt wie die Faust aufs Auge. Das ist perfekt. Ja, und dann gibt es Leute wie den Christian, den lässt es sowas von kalt, der kann das nicht schauen.
Echt? Ja, weil es so schlimm ist vom Fremdschämen oder weil Christian Ulmen mitspielt?
Nee, der Christian hat mal gesagt, er kann es nicht schauen. Ja, der ist jetzt aber kurz nicht da. Wahrscheinlich muss er sich schnell ein Join Plus Abo abschließen und vielleicht doch noch schauen.
Er guckt schon nebenher.
Vielleicht einen negativen Side-Effekt. Weil ich ja Jerks angeschaut habe, lief dann ja hier auch im Heimkino Tatort mit Till Schweiger, dieser komische Tatortfilm.
Ach, Tax.
Und da spielt der Fari auch mit.
Ja, das wird ja auch immer in Jerks etwas auf die Schippe genommen.
Ja, und irgendwie dachte ich, spielt der Fari sich jetzt wie in Jerks? Der ist ja so, wie er da ist. Also
man kann dann eigentlich gar nichts mehr anderes schauen, wo die beiden mal irgendwie mitspielen.
Ja, aber jetzt also wirklich ehrlich gemeinte Kritik. Irgendwie war da Fari da dann auch fad. Also diese unterschiedliche Qualität, die ich beim Bjarne Madl sehe, so lustiger, naiver Charakter, tollpatschig, und dann teilweise relativ tough und Tiefgang. Ja, lieber Fari, vielleicht müssen wir dich auch noch mal in anderen Rollen sehen. Ja, also das war...
Ich wollte gerade sagen, also nach Jerks ihn in einer anderen Rolle anzugucken und dann zu vergleichen, ist aber auch fies. Ne?
Da war es aber die gleiche Stimmdynamik. Also es war sozusagen eher wieder selber der gleiche Charakter. Ich vermute auch im Tatort hat er sich ja auch wieder selber gespielt oder kam es 1:1 so rüber. Ja. Also das war dann... Ja. Irgendwie, jetzt fehlt noch, dass der Christian Ulmen und Fili vorbeifährt. Hey, was machst du denn da? Ja, nee, ich musste da mit Till Schweiger. Hey, Till Schweiger, kennst du doch gar nicht. Also, es hätte nahtlos eine Übergabe geben können, ja. So.
Okay, spannend. Ja, auf jeden Fall, Tax, da hat es viel Spaß, oder? Und die Wartezeit zur fünften Staffel ist wie jetzt auch von der dritten zur vierten einfach viel zu lang. Ja, ich weiß nicht.
Gleich hier Ghost of Tsushima und PlayStation 5, da hatte ich es eher so, gell, heute ist Donnerstag. Nee, heute ist Mittwoch. Ach, scheiße. Ich dachte, heute ist schon Donnerstag.
Also da warst eher hooked, dass du sagst, du brauchst jetzt unbedingt das nächste Material, die nächsten Folgen.
Da dachte ich erst, ich bin dann zu müde, um die ganzen Folgen anzuschauen. Aber die sind ja echt so kurzweilig, 25 Minuten und dann ist eine durch. Ja. Also die dauern ja gar nicht lang.
Ja.
Ich meine, das habe ich auch nicht anders freigegeben. In einer höheren Dosis sollte man das nicht anschauen.
Und, na, dann glaube ich, ist auch too much. Es ist schon gut, wenn man es nicht übertreibt.
Also dieser Cliffhanger, also Staffel 5, muss es geben.
Ja. Und jetzt dürfen wir nicht weiterreden, sonst spoilern wir noch.
Peter, hätte ich jetzt gesagt. Also
sonst spoilern wir noch.
Ihr müsst Jerks anschauen, es geht nicht anders.
Ja, macht es bitte, Leute, schaut es an. Und wenn ihr, fangt mal mit Staffel 1 an und schaut, ihr müsst Staffel 1 starten, weil es gibt auch schon viele Callbacks und Sachen, die man wissen sollte aus den früheren Staffeln. Ja. Macht schon Sinn, dass man es von vorne schaut. Und die ersten Staffeln gibt es die nicht, also wenigstens die erste Folge gibt es, glaube ich, ja kostenlos bei Join. Ja, so schaut's aus. Dann habe ich auf deiner Liste gesehen, Tax. Du hast mich an was erinnert, weil du schaust, du hast nämlich auf deiner Liste diesen SEO-Bock, The Clone, den es bei Prime ja, glaube ich, für wenig Geld gab, zu leihen. Den hast du auf deiner Liste und hast ihn geschaut. Bitte nicht spoilern, der Punkt ist, ich habe ihn auch geliehen und habe ganz vergessen, ihn zu schauen. Ich habe nachgeschaut, ich habe, glaube ich, noch 5 Tage und kann ihn jetzt noch schauen. Aber bericht doch mal, wie er dir gefallen hat. Und ich glaube, der Christian hat ihn auch geschaut und der Philipp hat uns letztes Mal schon berichtet. Also Tax, wie ist denn dein Eindruck?
Ja, ich würde sagen, Schulnote 2, also keine 1. Viel spoilern darf man ja nicht. Ja. Was ist denn überhaupt bekannt, dass quasi ein menschliches...
Ich habe aber noch nichts dazu gesagt, Peter.
Ja, dass ein menschliches Wesen...
Ich dachte zu The Clone. Ah, okay, dann. Ohne Spoiler.
Ja, wird geklont. Was mir gefallen hat, im Vergleich zu deutschen Produktionen, ist irgendwie dann doch die Qualität, also die visuelle Qualität, wie die Sachen umgesetzt worden sind. Ich musste mich beim Plot nicht dermaßen krass aufregen. Also es waren echt ein paar nette Szenen dabei. Ja, kann man angucken, hat aber nicht die Qualität hier wie unser Film Parasite oder dergleichen. Ja, also, dass da nochmal ein anderer Tiefgang ist. Und es ist ja schön, dass das Licht automatisch an- und ausgeht. Also der Tiefgang hat mir ein bisschen gefehlt. Und da läuft jetzt auch schon der Sound von Siobhan, oder?
Nee, musste kurz was probieren.
Was, warum denn?
Ah ja, da ist er wieder.
Was denn?
Wenn dich frisst. Ich glaube, ich habe dich irgendwie gemutet oder so. Auf jeden Fall musste ich jetzt kurz mal was... Ja, jetzt geht's wieder. Siobhan ist das Thema, The Clone, und der Tax erzählt gerade. Und ich habe ihn nämlich noch auf meiner Liste. Ich habe ihn geliehen und noch nicht geschaut, weil ich es vergessen habe. Aber hat Tax, jetzt sagen wir mal so, hat er dich denn auch also von der Machart oder von der ganzen Qualität abgeholt?
Ja, also ich fühlte mich überhaupt nicht in Low Budget oder dergleichen. Ganz im Gegenteil. Also es konnte man echt alles super anschauen. Und hat mir ehrlich gesagt wieder mal besser gefallen, als einfach immer nur diese Christian und Philipp wachrütteln, als diese Marvel-Universe-Themen. Ich fand es einfach, es war super entkoppelt und...
Einfach mal wieder was anderes.
Ich hatte ja einen Kommentar aufgeschrieben, den ich wieder gelöscht habe.
Schlecht.
Ich hatte ein bisschen den Eindruck, dass der südkoreanische Rain Man ein bisschen...
Christian, du hast ihn auch gesehen. Jetzt musst du reinspringen, ob der Tax uns auf die falsche Fährte gelockt hat.
Also mit dem südkoreanischen Rayman schon ein bisschen, hätte ich jetzt gesagt.
Ja, also ist gar nicht schlecht, aber es hatte mich dann daran erinnert, sozusagen, dass das große Talent, ja, also der Clone, und dann brauchte er ja doch irgendwie die Hilfe sozusagen von außen, oder? Weil es ja dann doch eine fremde oder andere Welt ist. Und obwohl man super intelligent ist oder was weiß ich alles.
Aber sagst du, ist es cooles Sci-Fi, wenn du sagst, ich will jetzt einfach auch cooles Sci-Fi sehen mit geilen Effekten und so, oder ist eher eine ruhigere Nummer?
Ich würde eher ruhig, zum Schluss ein nettes Action-Spektakel. Was aber komplett fehlt, ist so ein Wow-Effekt, dass ich sage, oh, krass, boah. Also mit dem Twist habe ich jetzt gar nicht gerechnet.
Also, okay.
Ja, schon. Und also, gute Unterhaltung und Christian, mehr solche Tipps. Also das kann man durchaus anschauen, aber jetzt nicht so, ja, den muss ich, also den behalte ich vermutlich nicht länger im Hinterkopf, den Film. Also muss ich nicht nochmal gucken, aber ja, Schulnote gut, würde ich sagen. Gut unterhalten.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, schließ mich an. Also der war jetzt nicht mal für mich zu asiatisch. Also alles gut.
Ja, die Koreaner, die haben ja das Talent, dass sie doch sehr westkompatible Filme machen. Aber trotzdem immer noch irgendwie so ein bisschen was anders machen. Also sei es halt irgendwie ein bisschen abgehobenere Handlungen oder abgehobene Charaktere oder auch ein bisschen gnadenloser in Todesszenen oder in wer stirbt oder um was es geht. Also ich finde es ja doch sehr, sehr überraschend, wie düster
man ist. Sagen wir mal so, also außerhalb des typischen Hollywood-Mainstreams, oder wo man manchmal schon raten kann, wer als nächstes über die Klinge springt, oder dass es sich einfach unkonventionell. Das ist der Begriff, den ich gesucht habe.
Genau.
Eine Sache ist mir beim Film noch aufgefallen, wie unheimlich jung sozusagen die Schauspieler gewirkt haben, aber dann doch noch die eine oder andere deutlich ältere weise Person drin war. Also die Spreizung war echt alles so nicht älter als 30 oder 35 optisch und dann spielt vielleicht noch eine 80-jährige Person mit, aber so die typische Heiner Lauterbach-Fraktion, die hat da nicht mitgespielt oder man sieht es quasi den Schauspieler nicht an. Aber es ist vielleicht typisch da in diesem Kino. Wisst ihr, was ich meine, Christian? Schauen alle relativ jung aus. Mhm. Also die...
Das ist auch mit den Asiaten, die schauen immer alle gleich aus, gell?
Ja, genau.
Genau. Aber das ist ja tatsächlich so, also dass dir jetzt als Westler relativ schwer fällt, bei einem Asiaten das Alter zu schätzen. Das ist ja, glaube ich, tatsächlich so, auch ohne irgendwie damit einen irgendeinen.
Ich glaube, das beruht auf Gegenseitigkeit, glaube ich, wirklich.
Wahrscheinlich auch auf Gegenseitigkeit, ja.
Ja, ja.
Ja. Ja, was beruht noch auf Gegenseitigkeit? Dass wir natürlich, dass der Christian gerne erzählt und wir ihm gerne zuhören. Und jetzt ist einfach mal an der Zeit, Christian, bei deiner Filmliste.
Oh Mann, muss ich jetzt meine
so
Filmliste.
Mannigfaltig. So. Und jetzt darfst du da mal ein bisschen Ordnung reinbringen und auf das, was der Tax jetzt so geplagt hat, was ja erstmal anspruchsvoll war, dann war es sehr humorig, dann war es hier The Clone. Du musst jetzt irgendwas finden, was da
muss ich irgendwas finden?
Überleitet.
Ich bin so schlecht im Überleiten. Also entweder machen, also genau, nein.
Korea vielleicht, irgendwas mit asiatisch.
Ja, das, ich habe mir wie der Tax jetzt gesagt hat, so mit Korea und die können, habe ich mir gedacht, ich habe mir doch auch einen koreanischen Film angeschaut. Habe ich aber irgendwie gar nicht. Also ich finde zumindest in meiner Liste nichts, oder? Ich habe ihn übersehen. Aber ich habe mir zumindest die erste Folge von einer koreanischen Fernsehserie angeschaut, nämlich von Squid Game.
Oh ja,
da habe ich mir die erste Folge gestern angeschaut oder vorgestern und eine halbe, die Hälfte von der zweiten Folge dann irgendwie auch noch, aber da leider bin ich dann zu müde gewesen. Es ist, glaube ich, eine Netflix-Produktion, wahrscheinlich Netflix Korea halt. Es ist, glaube ich, nicht zugekauft, sondern echt eine Netflix-Produktion, bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Aber auf jeden Fall läuft es auf Netflix. Es geht um einen Vollversager, der ein geschiedener Mann, der bei seiner Mutter lebt, keine Arbeit hat, eine Tochter hat er allerdings auch noch, aber sein Leben absolut nicht auf die Reihe kriegt. Das wird relativ zügig in der ersten Folge erklärt, dass er jede Menge Schulden hat, die er wahrscheinlich beim Spielen gemacht hat, weil er nämlich leidenschaftlicher Zocker ist. Und auch schon in der ersten Folge, er kriegt ein bisschen Geld von seiner Mutter, die ihm sagt, kauf deiner Tochter was Ordentliches zu essen heute Abend und kauf ihr auch noch ein kleines Geschenk, weil die hat nämlich heute Geburtstag. Und er freut sich, dass er ein bisschen Geld hat und geht erstmal auf die Pferderennbahn und verzockt das Geld. Naja, eigentlich verzockt das nichts, er gewinnt was. Dann kommen aber allerdings ein paar Geldeintreiber, die sofort wittern, dass er ein bisschen Kohle hat. Naja, auf jeden Fall auf der Flucht vor diesen Geldeintreibern verliert er das Geld dann auch noch und sie verprügeln ihn dann am Klo und quasi zwingen ihn dazu, dass er unterschreibt, dass wenn er in 4 Wochen so, oder 2 Wochen, weiß ich nicht mehr, die Schulden nicht komplett bezahlt, dann dürfen sie eine Niere und ein Auge von ihm kassieren. Also sehr sympathische Jungs. Ja, genau. Und also ja, und dann stolpert er halt, also dann trifft er sich noch mit seiner Tochter, weil sie Geburtstag hat und dann, wie auch immer, begibt sich dann, dass er einem Mann begegnet, der ihm anbietet, ob er denn nicht ein Spielchen spielen will. Also es gibt irgend so ein, wahrscheinlich ist es so ein Gesellschaftsspiel, das in Korea wohl anscheinend verbreiteter ist als hier. Du hast 2 Briefumschläge und der eine legt seinen Umschlag auf den Boden und der andere schmeißt sein Zeug drauf, dass sie es umdreht. Ich kenne das so ähnlich, oder wir haben das auch mit Bierfilzen oder sowas halt auch mal gemacht. Das gibt es hier ja auch. Weiß nicht, ob du das kennst. Also du legst halt das Teil auf den Boden und der eine schmeißt seinen anderen Umschlag drauf und muss versuchen, dass sich der umdreht, der andere. Und wenn er das schafft, dann kriegt er 100.000 Won. Und wenn er es nicht schafft, dann muss er 100.000 Won bezahlen. Und natürlich schafft er es nicht beim ersten Mal. Dann sagt er, okay, er lässt ihm die Schulden, wenn er ihn dafür schlagen darf. Und so geht es halt, ist das dann schon ein bisschen merkwürdig. Auf jeden Fall wird er halt grün und blau geprügelt. Naja, nicht wirklich, er kriegt immer nur eine Watschen. aber gewinnt dann doch irgendwie ein, zwei Mal und findet es halt ganz toll, dass er ein bisschen Geld gewonnen hat. Und dieser ominöse Mann bietet ihn dann an, ob er denn das nicht weitermachen möchte, aber nicht bei so einem Game mitmachen möchte, bei dem er ganz viel Kohle gewinnen kann. Ja, das macht er dann, er meldet sich bei ihm und möchte dort mitmachen, wird dann eingesackt, erstmal betäubt und wacht dann mit 455 anderen Teilnehmern auf, also sind 456 Leute, die da zusammen eingesperrt sind, die dann gemeinsam ein Spiel spielen müssen, was dann heißt, also, ja, also der weiß alles über die, das ist eine ganz ominöse, allwissende Organisation, die halt alle auch verkleidet sind und alle getarnt und es sind halt alles irgendwelche Vollversager der Gesellschaft, so hier der eine mit so und so viel Schulden, der andere noch mehr Spielschulden und der dritte mit noch mehr Spielschulden und naja, und jeder hat halt sein persönliches Ziel, das Spiel zu gewinnen. Was sie nicht wissen, ist, dass das Spiel getarnt als Kinderspiel, aber ein bisschen tödlich ist. Und das Erste ist dann, sie müssen halt ein gewisses Ziel erreichen und wenn sie sich zum Beispiel, also da ist nur eine Puppe, die dreht sich immer um, das kennt ihr auch, diese Hexe, Hexe, was kochst du heute? Gibt's, heißt es bei uns, in Korea ist es irgendwie halt anders. Die dreht sich um und immer wenn sie es wegschaut, spielt ein Lied und während dieses Lied läuft, darf man laufen und wenn sie sich aber umdreht und das Lied aufhört und dich sieht, dann musst du stehen bleiben, jeder, der sich bewegt, ist raus.
Bei unserem Land hieß es Ochs am Berg.
Ochs am Berg, schau.
Ja, aber im Prinzip genau dasselbe Spielprinzip, ja.
Genau, also kennt man ja. Ja, raus heißt in dem Fall allerdings, man wird erschossen. Das ist schon ziemlich geil. Wenn dann halt die Massenpanik losbricht und alle wegdüsen, aber jetzt erzähle ich mal nicht so viel, weil das ist schon, es ist, wie gesagt, das ist alles nur die erste Folge, deswegen würde ich jetzt von dem Spoiler noch nicht viel sagen. Es schafft aber schon mal so ein bisschen zu sehen, was so die Stimmung ausmacht. Aber mehr verrate ich jetzt nicht, weil danach macht es nämlich eine ziemlich rigorose Wendung, wo ich mir gedacht habe, ja, ist ja spannend, das ist so ein bisschen wie Battle Royale und ein bisschen ja, wie Saw.
Saw hätte ich jetzt auch.
Ja, gesagt. Alles fein. Aber die hat 10 Folgen, diese Staffel. Ich weiß ja nicht, wollen jetzt 10 Folgen lang irgendwelche perversen Spielchen spielen, wo halt einer nach dem anderen stirbt? Das wäre ja schon ein bisschen langweilig. Also schon witzig, aber langweilig. Und das kommt ganz anders, als man denkt. Also sehr witzig. Also ich bleibe jetzt auf jeden Fall dabei, schaue mir das noch an.
Ah, cool. Also schon nochmal, da kommt nochmal metamäßig. Es wird nicht einfach nur das Spiel runtergerockt und am Ende kommt irgendein Ende, sondern...
Wie gesagt, ich weiß es ja nicht, bitte jetzt in der zweiten Folge, aber die fängt schon mal ganz anders an, als ich mir das gedacht hätte.
Ja, sehr krass. Und ist auch echt gut bewertet, egal wo man schaut. Ja, ist auch im Gespräch. Wird auch schon darüber gesprochen, ob es die erfolgreichste Netflix-Serie werden könnte.
Ach, krass.
Nach Bridgerton sprechen sie davon, ja. Also sie scheinen auch richtig gute Zahlen zu haben und manche Episoden sind auch richtig krass auf IMDb bewertet, mit 9 sonst noch was. Also krass. Mhm. Ja, interessiert mich total. Ich finde auch gerade dieser Battle Royale Spaß da dran und so. Und ist es jetzt koreanisch?
Ja. Was wäre Battle Royale?
Südkoreanisch. Nee.
Okay.
Squid Game koreanisch. Genau, ja. Dieser Style, der könnte ja wieder versprechen, dass manches eben nicht so mainstreamig daherkommt, sondern halt wieder ein bisschen unkonventionell ist,
wie wir vorhin schon gesagt haben. Null. Wie gesagt, allein diese Szene, wie sie den auf dem Klo verprügeln, so würdest du das in keinem westlichen Film sehen.
Okay, krass. Übrigens, ich habe kurz nachgeschaut, Christian, weil du es vorhin gesagt hast, du hattest vollkommen recht. Also das ist zwar von Siren Pictures produziert, aber für Netflix, also exklusiv für Netflix produziert von Siren Pictures. Und Siren Pictures ist wahrscheinlich irgendeine koreanische Butze, tippe ich jetzt mal. Also eine lokale Produktion, aber direkt für Netflix. Kommt nirgends anders, muss man auf Netflix schauen, sollte man auf Netflix schauen.
Ja,
cool. Ja, reizt mich sehr und ist aber gerade auch in aller Munde. Vielleicht auch deswegen bin ich gespannt, ob ich da mal auch reinschaue. Schaut schon cool aus.
Nice. Genau, 10 Folgen absehbar, dass ich das vielleicht schaffe.
Ja, cool. Dann erzähl uns mal noch von deinem Highlight. Ich glaube, du hast ein klares Highlight in deiner Liste, weil du gesagt hast, wow.
Ach so, ja, stimmt. Ja, also vom Filmemäßig habe ich ein absolutes Highlight. Serienmäßig habe ich nämlich auch noch was. Aber dann fangen wir mal mit dem Film an. Ich habe mir am Wochenende, weil es frisch rausgekommen ist, auch The Suicide Squad angeschaut. Frisch rausgekommen heißt, für viel Geld im Stream gekauft, weil ich glaube, die Disc erscheint erst, Fips, du weißt es, im Oktober oder so irgendwann.
Dezember. Also die Discs
kommen. Ach Gott, im Dezember.
Dezember oder so. Es dauert ewig, bis die in guter Qualität kommen.
Genau, zum Laien verfügbar zeigt der iTunes auch immer an, da habe ich aber gar nicht geguckt. Ich hab mir eigentlich Fast and the Furious 9 angeschaut, der halt so ein typischer Fast and the Furious Fortsetzung ist, und habe danach gesehen, bei Verwandte Filme, The Suicide Squad, jetzt kaufen. Und dann habe ich das natürlich gleich gemacht, weil das war der Film, auf den ich mich, glaube ich, am meisten dieses Jahr gefreut habe und über den ich mich auch am meisten geärgert habe, dass ich es irgendwie doch nicht geschafft habe, meinen Arsch ins Kino zu bewegen, obwohl es dort schon möglich gewesen war. Aber der hat ja vor ein paar Wochen einen Kinostart gehabt, wo man das halt auch durchaus hätte machen können, mal ins Kino zu gehen. Was ich aber nicht gemacht habe, aus schon auch diverseren Gründen. Einer davon war schon Bequemlichkeit.
Aber erzähl mal ganz kurz, also für so einen Honk in dem Bereich, wie ich einer bin, den gab es doch schon, den
Fußballsport. Ja. Genau, also ich bin ja selber so ein Honk, weißt ja, ich bin ja ein totaler Comic-Fan oder halt, aber eigentlich mehr von diesen Filmen, weil von diesen Superhelden, Comic-Büchern, obwohl ich ja sehr gerne Comics lese, bleibe ich ja doch meistens fern. Und wenn, dann ja eher Marvel und nicht so DC. Und DC hat es ja auch geschafft, in den letzten Jahren eine Gurke nach dem anderen abzuliefern. Man erinnert sich an Wonder Woman 84-Verriss hier.
Oh ja, wir haben auch schon dieses Jahr sehr viel über als Justice League am Start, wird
erinnert. Stimmt. Ja, wir haben also ja schon genug, mehr als genug über dieses Spiel.
Ich glaube, gerade ihr zwei, Christian und du, Philipp und du, ihr seid euch ja total einig. Wenn ich euch frage, was ist cooler, Marvel oder DC, glaube ich, dann werdet ihr sofort sagen, gehen wir mit DC, das gibt es zwar hier und da vielleicht was, aber Marvel ist durchgehend das Coolere.
Meinst du jetzt das Cinematic Universe oder von den Figuren? Comic-mäßig, oder?
So genau hätte ich es jetzt gar nicht betrachtet. Wenn ich jetzt allgemein fragen würde, DC oder Marvel, was würdest du sagen, wenn du dich entscheiden müsstest? Team DC oder Team Marvel?
Differenzieren. Also,
oh Gott.
Ja. Also ich glaube, es ist einfach.
Also beim Philipp hätte ich wetten können, weil der schimpft ja auch nur noch auf DC eigentlich.
Ich schimpfe aber auf das
DC. Cinematic Universe.
Ja, dann nehmen wir mal das. Dann nehmen wir von mir aus das.
Da ist ja keine Frage. Ne? Ja, also okay. Da ist sich ja, glaube ich, international sind sich sogar die Kritiker mal einig, dass DC da einfach kein Händchen für hat.
Aber jetzt sprechen wir über einen Film. Deswegen bin ich ja gespannt. Ja,
du sagst, genau. Suicide Squad, du sagst, den gab schon und da hast du absolut recht und das war eine riesengroße Scheiße, dieser Film. Also ich fand ihn nicht so schlecht wie manch anderes aus dem DC-Universe, aber er war hinsichtlich der Vorlage, was es hätte sein können, eine riesengroße Enttäuschung. Wolltest du was sagen, Philipp, oder?
Der erste war eine riesen Scheiße.
Ja, also, ja.
Das war einfach Müll. Ja.
Um was geht's? Grob gesagt, es geht um DC Supervillains, also die Bösewichter, die verknackt sind und die aber von der Regierung die Möglichkeit erhalten, in einer Suicide Mission, also in einer Selbstmordkommando, ihre Freiheit zu erkämpfen. Also, dass wenn sie diese Mission abschließen, erfolgreich abschließen, dann sind sie frei.
Und ist ja super, wenn das ein Selbstmordkommando ist, wenn ich danach frei bin.
Ja, es ist ja, naja, es wird nicht so verkauft, da sagt ihr, werdet alle sterben, aber danach seid ihr frei, sondern schon so, naja, es ist eine riskante Mission, aber wenn ihr es schafft, dann seid ihr frei.
Also Suicide im übertragenen Sinne.
Ja, so wie halt das dreckige Dutzend oder so, wie es halt alle heißt, Inglourious Basterds und was auch immer, war das doch auch so, dass das doch alles irgendwie so Kriegsverbrecher oder sonst irgendwie waren, die halt nochmal auf eine Mission dürfen.
Verstehe. Ja.
Genau, und da sind natürlich auch ein paar Bösewichte dabei, die man nicht so kennt, weil natürlich ist es nicht so, dass sie halt dann sagen, ja, der Joker ist da und keine Ahnung, wen gibt es da noch hier? Wie heißt der Superman, dieser Böse, dieser Dicke?
Lex Luthor.
Ja, ach, ja, der auch, aber nee, der ist auch nicht dabei, genau.
Den Shark.
Oder der Pinguin, ja, der ist dabei halt, deswegen. Ja. Also beim ersten Teil hat er damals schon irgendwie so gescheitert, dass auch die Auswahl der Bösewichte nicht so, also vor allem, also weder so gut noch irgendwie abgefahren war. Und jetzt kommen wir mal zu der guten Seite, also nein, zu dem guten Film, nämlich zu dem neuen Film, der unter einem ganz besonders guten Stern schon mal stand, weil der hat Regie geführt, nämlich der liebe James Gunn. James Gunn, den kennen die Jüngeren als den Regisseur von Guardians of the Galaxy. Und Guardians of the Galaxy hat für mich auch die beste Art von Humor, die man irgendwie so anbieten kann. Ich finde Guardians of the Galaxy die besten Marvel-Filme überhaupt. Also ich finde es besser als Avengers. Ich mag auch viele Avengers-Filme oder halt gerade die Avengers-Filme, weil seit wenn dann die Guardians auch dabei sind, also seit dem Infinity Wars vor allem. Und auch Thor 3 wird sehr, sehr noch mal besser, obwohl er so schon gut war, durch die Guardians of the Galaxy, die da mit dabei sind. Und irgendwie dieser Humor, den Thor 3 hat ja auch Taika Waititi gemacht, dieser neuseeländische Filmemacher, der halt auch einen unglaublichen Sinn für Humor hat, den ich unglaublich gut finde, und eben James Gunn. James Gunn hat davor aber auch schon sehr, sehr viel gute Filme gemacht. Der kommt ursprünglich sogar aus der Troma-Schmiede, also von dieser Trash-Schmiede, die ich glaube so in den 90ern, ja wirklich einen Rotzfilm nach dem anderen rausgehauen haben, wie zum Beispiel Surf Nazis Must Die oder Romeo and Juliet oder auch den guten Toxic Avengers, der jetzt übrigens auch neu aufgelegt wird bald. Und seit Fun Fact, es gibt eine Szene in Suicide Squad im Gefängnis, wo im Fernsehen hinten ein Film läuft und der Film, der im Hintergrund läuft, ist Toxic Avenger von Troma. Genau, und was ich auch finde, nämlich diese Troma-Ursprünge vom Gunn. Troma hat so eine gewisse Art, eben auch so politisch inkorrekte Filme zu machen. Also da wird dann auch mal übertrieben brutal jemand getötet, obwohl es eben auch gar nicht notwendig wäre, dass der so brutal ist. Oder es ist halt auch mal so extrem ekelhaft oder abartig und geschmacklos, wie dann jemand stirbt und so. Und genauso ist das Suicide Squad. Also der setzt auf allem irgendwie nochmal eins drauf, wenn du denkst, boah, das ist ja schon hart. Und dann denkst du, puh, es geht doch härter. Okay, also das kriegen sie hin. Und das Ganze sehr, sehr humorvoll. Und diesmal mit einer extrem abgefahrenen Bösewichteriege hier, eben wie du schon gesagt hast, King Shark, gesprochen von Sylvester Stallone übrigens, sehr geil, also wirklich unglaublich geil, fast die beste Rolle, ähnlich gut wie Vin Diesel als Groot in Guardians of the Galaxy, finde ich ja echt sehr sympathisch. Und hier Idris Elba, den ich ja sehr, sehr gerne mag, als Deadshot, der quasi so, sagen wir mal, die Hauptrolle eigentlich, wenn man es so sagen will, in dem Film übernimmt. Der soll also nämlich auch die Gruppe anführen.
Geerbt, ne, die Rolle.
Was hat er? Will Smith beerbt. Im ersten Teil war das noch Will Smith und das war furchtbar. Und im zweiten Teil ist es einfach super.
Der Film quakt gerade ganz schön hier.
Deine Einwürfe kann ich gar nicht so richtig verstehen, akustisch nicht.
Ich kann aber nur normal reden, also jetzt? Mehr kann ich nicht
machen. Ja, am Anfang schneidet es dir anscheinend immer das Wort kurz so ab.
Dann muss ich halt am Anfang einfach nur mal brummen, bevor ich was sage.
Genau, immer erst kurz oder kurz dampfen oder so, ja. Aber Christian, du hast ja direkt geschrieben, dein Film des Jahres, das ist ja schon mutig.
Ja, nee, also wirklich, bisher ist es wirklich mein Film des Jahres. Bisher, okay. Ich weiß nicht, was jetzt sonst noch kommen soll dieses Jahr, was denn jetzt wirklich toppt, aber bisher mein Film des Jahres, weil es ist mein Humor, es ist so richtig übertrieben, auch übertrieben brutal. Margot Robbie spielt wieder mit als Harley Quinn und zwar diesmal noch besser als jemals zuvor. Mhm. Also ich mochte ja hier diesen Birds of Prey, mochte ich ja schon sehr gern, weil der nämlich schon in die richtige Richtung gegangen ist, aber hier noch viel besser. Also ich finde sie halt auch echt fantastisch als Schauspielerin. Ich meine, es ist kein Oscar-Kandidat, ist ganz klar, ja, aber sie spielt diese Rolle, das ist einfach so toll, man kann sich da echt in Harley Quinn verlieben da drin. Die spielt auch so eine ganz putzige Harley Quinn und sie wird gefangen genommen und die Truppe hier von der Suicide Squad erfährt es und will sie retten. Und dann kommen sie halt dahin und sie hat sich aber natürlich schon längst selbst gerettet und das sieht man auch im Trailer, gab es diese Szene. Und dann sieht sie, wie sie da in das Haus einbrechen wollen und sagen, hey, was macht ihr denn hier? Wir wollten gerade reinkommen und dich retten. Oh, ist das süß. Also wenn ihr wollt, gehe ich doch mal rein und dann könnt ihr das auch machen. Das ist echt geil. Vor allem, wie sie halt davor zu einem supergeilen Sound alle umbringt, die da drinnen sind und halt entkommt. Echt traumhaft, 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 traumhaft. Und auch noch ein super Highlight. Also eigentlich sind die ganz möglichen alle nur Highlights. Also Peacemaker ist noch dabei. Den kannte ich vorher auch überhaupt nicht. Irgend so ein Typ, der halt kostet es, was es wolle, Frieden stiften will, muss er dafür Frauen und Kinder töten, kein Problem. Wenn es Frieden bringt, dann ist es gut. Gespielt von John Cena, diesen Ex-Wrestler, weiß nicht, ob er noch wrestelt, aktiv, wahrscheinlich nicht mehr zu alt. Und witzigerweise hat er ja auch in Fast and the Furious 9 mitgespielt, als Bruder von Vin Diesel. Und auch hier die viel bessere Rolle ist in Suicide Squad. Also, weil er halt einfach nicht ernst zu nehmen ist halt. Also er spielt auch einen echt nicht ernsten Charakter. Und das ist ganz, ganz stark. Und er gibt sich dann immer so Fights mit dem Deadshot. Und echt, echt super gut.
Irgendwann muss ich aber ganz kurz zwischenwerfen. Ich habe auch am Anfang jetzt ein bisschen gebrummelt, dass das funktioniert. aber doch jetzt mal ganz ehrlich, einfach kein guter Schauspieler, oder?
John Cena, null. Nein.
Also ich habe ihn jetzt ein paar Mal gesehen und ich habe mir gedacht, hey, also, puh, da waren ja die ersten Rollen von Hulk Hogan überzeugender, wenn wir bei Wrestlern bleiben wollen.
Yeah, Summer in Paradise. Nee, also gerade eben jetzt hier bei The Fast and the Furious spielt ja auch The Rock nicht mehr mit im 9. Und dafür halt John Cena. Und da muss man schon sagen, leider muss sich halt John Cena den Vergleich gefallen lassen, hier mit Dwayne Johnson verglichen zu werden. Und Dwayne Johnson ist jetzt natürlich auch kein Schauspieler vom Herrn, aber er ist halt von Charisma und Auftreten und von seinen Rollen her ganz anders und leider kein Vergleich. Überhaupt kein Vergleich. Also Schauspielern kann er nicht. Es gibt halt so Rollen für Wrestler oder Filme für Wrestler, da macht es keinen Unterschied, ob der gut schauspielern kann oder nicht. Und das John Cena hat in so ein paar, glaube ich, The Marine mitgespielt. Da gibt es irgendwie auch so eine achtteilige Action-B-Movie-Serie, die ganz gute Ableger hat. Und die mit John Cena, die waren auch echt gut, fand ich. Aber nicht wegen seiner schauspielerischen Leistung. Aber hier passt es halt. Also schau dir den Film an und sag mir danach, nee, die Rolle von Peacemaker war nicht gut, weil der John Cena das nicht schauspielern konnte.
Ich frage mich jetzt eh,
weißt du nicht
ich
frag sagen?
Mich, wie lange der Philipp warten kann, dass er sich den jetzt anschaut, weil das ist ja, hört sich ja schon...
Relativ gut. Christian hat mich zwar jetzt ein bisschen mehr angefixt mit seiner Begeisterung, aber da ist meine DC-Skepsis trotzdem immer noch zu groß.
Echt, ey? Allein ich, also wer kommt, es muss es ja, diesen Bösewicht muss es ja wirklich geben, Polka Dot Man. Also anscheinend gibt es den ja wirklich. Wenn du das anschaust, da denkst du dir, der Typ wurde erfunden für diesen Film. Weil wie absurd ist es, dass jemand einen interdimensionalen Virus hat, der ihn dazu zwingt, mehrmals am Tag Polka Dots, also so bunte Konfetti aus seinem Körper auszuscheiden, die er als Waffe benutzen kann, um Leute zu zerschießen damit.
Ich bin auch guter Dinge, dass mich der einigermaßen gut unterhalten wird. Also die Trailer und so haben mir auch total gut gefallen. Ich bin aber einfach nur zurückhaltend.
Aber du kannst drauf hoffen, Philipp, weil das ist DC und ich glaube, Sky hat relativ viel oder irgendwas mit DC am Laufen, dass der sogar relativ zeitnah auf Sky
ja, zu. Es sind ja hier mit Warner, HBO so verbandelt halt, ja.
Genau. Genau.
Ja, mal gucken, die werden es jetzt erstmal ein bisschen verkaufen und wie bei den anderen auch und dann taucht es hoffentlich irgendwann auf Sky auf.
Ja. Wenn man es wirklich so sieht, hey, dass ich eine Diskussion führe mit dem Philipp und quasi verteidige, dass man einen digitalen Film als Stream schon für 20 Euro oder 22 Euro habe ich ja bezahlt, auch anbieten kann. Und wie gesagt, nachdem ich es auch null bereue, ich bereue es nicht, überhaupt nicht, dass ich mit ihm jetzt für 20. Aber wie gesagt, auch 22 Euro für 4K mit ein paar Extras bei iTunes, Bomben-Sound, Bomben-Bild, kann mich nicht beschweren.
Das ist schon natürlich nochmal ein Argument, ja.
Und ich wollte halt einfach nicht bis Dezember warten.
Ja, das ist ja auch legitim. Ne? Also.
Ja, geil. Nee, aber Philipp, ich glaube, du hast dir auch so das ein oder andere geschaut.
Ja, gar nicht so.
Nicht unbedingt auch noch Material, das du zusätzlich kaufst. Ich glaube, das meiste, das du geschaut hast, war irgendwie in Abos unterwegs, oder?
Ja, ich habe ziemlich viel Prime geguckt diesmal.
Ja. Du kannst ja mal die empfehlenswerten Dinger mal rausgreifen.
Boah, empfehlenswert wird schon wirklich wieder eng. Also ich glaube, Christian hat das ja auch geguckt, Alice in Borderlands.
Nee, habe ich noch nicht.
Oh, dann darf ich gar nicht.
Aber das ist doch Netflix, oder?
Ja, das ist tatsächlich Netflix. Alice in Borderland heißt es auch.
Alice in Borderland,
ja. Alice in Borderland.
Willst du was zu sagen oder warten, bis wir es dann auch kennen?
Weil das war tatsächlich recht nett. Es ist eine japanische Produktion.
Ja, oh, überraschend. Okay.
Wir dann noch eine zweite Staffel kriegen, ist eine Serie. Und da geht es eben darum, dass sich junge Menschen, bei dem habe ich übrigens jetzt tatsächlich das Problem, ich hoffe, es wird mir nicht rassistisch ausgelegt, aber ich kann die Darsteller teilweise nicht unterscheiden. Weil die Belegschaft auch einigermaßen wechselt. Es stirbt ab und zu mal einer und im nächsten ist dann einer da und ich kann mir weder die Namen merken noch die Gesichter manchmal eindeutig zuordnen.
Ist er nicht gerade gestorben?
Hier teilweise wechselt. Er ist doch in der letzten Folge gestorben, oder? So, war ein anderer, blöd. Aber es ist trotzdem, macht Spaß anzugucken. Es geht irgendwie um ein paar junge Menschen, die sich auf einmal in einer relativ menschenleeren Version von Tokio wiederfinden. Da ist alles so, wie es immer war. Die Kühlschränke laufen, die Leuchtreklamen sind an, aber es sind außer ihnen keine Menschen da. Und die werden dann quasi über ihr Handy-Mobile-Device angeleitet, irgendwelche absurden, teils gewalttätigen Spiele zu spielen und bekommen dafür immer Spielkarten. Und nach finden sie halt mehr Menschen, die auch in dieser Welt gefangen sind und auch diese Spiele spielen und dann eben ihre verschiedenen Theorien haben, hat dann auch so einen Hauch von Herr der Fliegen, kommt mir das immer so ein bisschen vor, wenn sich dann teilweise unter einer Führungsperson zusammenrotten.
Okay.
Aber ziemlich cool. Also es hat so ein Videospiel-Touch auch, weil die halt so diese Spielchen machen. Und also es ist wirklich eine coole Serie. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht zum Anschauen. Man darf noch nicht an den Charakteren hängen, weil also die sterben tatsächlich relativ häufig.
Ja, aber so Serien mag man ja eigentlich auch.
Wie die fliegen dann halt auch. Ne?
Wie die fliegen, genau. Also will ich noch mal was vielleicht dazu sagen, wenn es der Christian auch gesehen hat.
Ja, also ich habe es ja schon lange auf meiner Watchlist und ich, wie gesagt, ich komme echt nicht mehr hinterher. Und jetzt war halt Squid Game hat halt jetzt gewonnen. Ich habe mal kurz versucht, schaue ich jetzt Alice in Borderland oder schaue ich Squid Game. Dann habe ich halt aus Aktualitätsgründen Squid Game genommen, wie es halt so oft ist, dass man dann was Neueres nimmt.
Ja, das werde ich als nächstes machen und deswegen, das gebe ich dir jetzt, wenn es komische Geräusche im Hintergrund gibt, die Katze dreht gerade durch, gebe ich dir jetzt als Empfehlung mit. Ich hätte auch noch eine kleine Empfehlung für den Tax vielleicht, könnte ich mir vorstellen. Es gefällt.
Also komische Geräusche hören wir kaum, nur du schwenkst gerade schon wieder in den 50er-Jahre Fußballkommentator ab langsam.
Doch. Akustisch? Oder?
Ja.
Ich sehe nichts. Ich kann
ist nicht so schlimm. Ihr habt ein bisschen das Feeling, als wäre das gerade Bern und Deutschland, Ungarn.
Was wollte ich sagen? Ich wollte dem Tax, wollte ich, seit ich es gesehen habe, eigentlich hier dieses, eine Netflix-Produktion, eine norwegische Produktion empfehlen.
Ranja Röck.
Bitte?
Nee, Gesundheit, Max. Ranja Röck.
Postmortem, ins Karnes stirbt niemand. Bin ich zufällig drüber gestolpert? Ich weiß nicht, ob es für jedermann ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es Tax ganz gut gefällt. Es ist halt, also Peter auf keinen Fall, weil es hat so einen leichten vampiristischen Einschlag. Deswegen darfst du Peter nicht gucken. Also es geht im Wesentlichen geht es darum, dass halt eine Familie, die betreiben eine Bestattungsunternehmen in Skarnes. Ja, das ist halt so ein verschlafenes Nest irgendwo in Norwegen. Und die haben halt das Problem, dass da einfach zu wenig Leute sterben. In Skarnes stirbt niemand. Und dann passiert was. Die Beste der Familie, die hat, ich glaube, es war ein Unfall, ich krieg's gar nicht mehr genau zusammen. Auf jeden Fall stirbt sie ziemlich am Anfang. Ja, also eigentlich ganz am Anfang.
Wo läuft das?
Netflix. Wacht allerdings wieder auf und hat dann eben so einen unstillbaren Blutdurst. Ja, und ihr Bruder, der ist supergeiler Typ, so ein kleiner, dicklicher, der immer so ein bisschen zu jung ausschaut und das versucht mit seinem Vollbart zu kaschieren. Und der ist jetzt dann der Chef Bestattungsunternehmer, weil der Vater ist auch gestorben und versucht dann quasi, weil sie ja diesen Blutdurst hat, den nur Menschen stillen können, das Familienbusiness eben doch aufzupolieren, auch wenn ins Karnev keiner stirbt.
Das ist ja,
Gleichzeitig gibt es irgendwie Leute, die eben um dieses Geheimnis wissen, dass da manchmal ins Karneval Leute wieder auferstehen. Also ich fand es cool, ich fand es schön anzuschauen und ich mag ja, habe ich jetzt 1, 2, 3.000 Mal schon gesagt, so skandinavische Produktionen recht gerne.
Toll, 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 toll.
Deswegen hätte ich mir gedacht, das wäre jetzt meine Empfehlung von Tax, wenn ich ihm was empfehlen müsste oder er was empfohlen haben
will. Ist schon notiert, muss ich mir unbedingt anschauen.
Postmortem, in Skarnes stirbt niemand.
Skarnes stirbt keiner. Dann habe ich noch einen Film, den will ich auch keinem empfehlen. Da würde ich sagen, schaut den einfach nicht an.
Okay, jetzt kommt sozusagen eine Warnung.
Jetzt kommt eine kleine Warnung. Ich habe auf Amazon die tolle Produktion Infinite gesehen mit Mark Wahlberg.
Echt, oder? Ich hab nur gehört, oh, das gibt's jetzt bei Amazon und hey, das ist ja jetzt sogar direkt.
Es klang so ein bisschen nach eine Mischung aus Kingsman und Matrix. Also es geht irgendwie darum, dass die Infinites, das sind so Leute, die sich an ihre ganzen vorherigen Leben erinnern können und alle Skills halt mitnehmen aus ihren vorherigen Leben. Davon gibt's weltweit ein paar hundert. Und die einen, die haben sich halt zusammengerottet und die einen sind so die Guten und die anderen sind die Bösen. Was die Guten so richtig antreibt, kriegt man nicht so richtig mit. Aber der Böse hat halt, der Chefbösewicht hat halt das Wiedergeborenwerden satt und möchte seine Wiedergeburt verhindern, indem er einfach alles Leben auf der Erde auslöscht, weil wenn es kein Leben mehr gibt, kann er ja nicht wiedergeboren werden.
Ist klar.
Das ist okay. Die Grundprämisse von dem Film, also der hat das satt, der will nicht immer, der hat nämlich das besondere Talent, dass er sich quasi vom Moment an der Zeugung erinnert, er sich an seine ganzen vorherigen Leben und muss dann erstmal jahrelang mit all dem Wissen und ohne Fähigkeiten irgendwas tun. Ja, also totschlagen und das macht ihn so bescheuert, wie das jetzt klingt, so beschissen ist dieser ganze Film. Ja.
Das klingt, also erstmal klang das relativ geil, fand ich.
Es klang relativ nett. Ich habe mir auch gedacht, hey, es könnte coole Action-Szenen haben. Es ist auch tatsächlich eher Kingsman als Matrix. Ja? Hier der Marky Mark Wahlberg-Charakter, der ist ein ganz begnadeter Schwertkämpfer und früher ein Schwertschmied aus Japan gewesen und was weiß ich, was er alles für Leben hatten. Das größte Problem an diesem Film ist natürlich mal wieder Marky Mark. Ja. Der hat bei mir persönlich verkackt, seit er sich in diesem Shamalaya Ding Dong Film mit der Zimmerpflanze unterhalten hat. Seitdem kann ich den Typen nicht mehr
ernst nehmen. The Happening übrigens, wer sich dafür interessiert, nicht einer der stärksten Shyamalan Filme, aber trotzdem immer noch recht gut.
Und ich sag mal so,
also, das sagst du, ja.
Eine schauspielerische Leistung in diesem Film bewegt sich konstant auf dem Level von ich spreche mit einer Zimmerpflanze.
Ja gut.
Und das schadet dem Film und es ist ungefähr, es gab ja diesen anderen hier mit diesen unsterblichen Soldaten, wie hieß denn der? Ich glaube, es weiß nicht.
Ja, der war auf Netflix hier, mit Alice Theron, glaube ich sogar, ne? Genau, der
kriegt eine Fortsetzung, ne?
Das, wo ich mich auch gefragt habe, weil der war ja auch so grottig, aber ich glaube, der war halt sehr mainstreamig, der war halt für mich einfach zu Netflix.
Das ist die gleiche Schrottliga.
Also, ja, wobei der schon zum Anschauen ging. Ich weiß echt nicht mehr, wie der hieß. Old Guard.
Den Infinite sicher auch angucken, wenn er sich vorher die Birne mit 13,5 zuballert, macht er sicher auch Spaß. Ja. Aber das ist einfach eine Ansammlung von schlechter schauspielerischer Leistung. Die Spezialeffekte schwanken auch von richtig gut zu scheiße, der Praktikant hat's verkackt. Und, aber, also definitiv keine gute Position, Produktion, die ich irgendjemandem ans Herz legen könnte.
Ich habe den Urlaub da gehabt, aber gut, dass du das sagst.
Ich habe ihn nur gesehen und er wird so promoted und ich habe auch gelesen, hey, der kommt direkt bei Amazon, super Blockbuster und so weiter und so fort.
Es gibt vermutlich tatsächlich schlechtere Filme als den, aber.
Gutes Marketing trotzdem.
Also der hat auch seine Production Values. Also das ist nicht so, dass der jetzt von der billig produziert wäre, bis auf ein paar Spezialeffekte oder so. Aber es ist halt einfach alles in allem kein guter Film.
Ist übrigens von dem Regisseur, der auch Equalizer 1 und 2 gemacht hat.
Was eigentlich? Oh, das war Equalizer 1 speziell, war sehr gut.
Und The Guilty, der jetzt auch 21, sagt man gerade, irgendwie sagt man The Guilty was, aber
Also wie gesagt, vielleicht falls es sich jemand von euch anguckt, vielleicht kommt ihr zu einem komplett anderen Ergebnis, aber für mich ist es einfach ein...
Ja, Fips, das kannst du jetzt nicht machen. Erst sagen, nicht angucken und dann so, ja, wenn ihr vielleicht, ja, vielleicht ist ja bei euch was anderes und irgendwie bin ich jetzt schon wieder heiß drauf. Und dann werde ich 2 Stunden meines Lebens, die ich mit einem besseren Film hätte verbringen können.
Nein, also ich sag mal, es ist einfach ein total generischer Actionfilm mit einer total hanebüchernen Story und schlechter schauspielerischer Leistung. Jetzt kannst du dir selber überlegen, willst du ihn angucken und gehst das Risiko ein, dass du sagst, boah, der war wirklich so scheiße, wie der Fips sagt, oder hoffst du, dass du vielleicht danach sagst, naja gut, aber er hat mich wenigstens gut unterhalten. Das ist ja immer die andere Sache. Ne?
Also bei Rotten Tomatoes hat er 20% und bei Metacritic 31. Es wird jetzt, also es, wenn er dir gefällt, ist es wahrscheinlich trotzdem die Ausnahme.
Also würde auch
kann man sich wahrscheinlich auch sparen.
Es ist einfach Sport.
Glaube ich gerne. Also viele fanden aber auch zum Beispiel diesen, wie hieß denn der hier mit Chris Pratt hier, dieser Alien-Film?
Ach, der Tomorrow-Dings.
Tomorrow War. Den fanden die auch alle so schlimm. Also weil der natürlich auch ein schlimmer Film war, ja auch dumm, aber der hat mich sehr gut unterhalten.
Ja, das ist genau das, was ich meine. Also manchmal kann dich echt ein saudummer Film gut unterhalten, aber für mich hat an diesem Film, es lag mindestens zu 20% auch an Marc.
Ja?
Ja. Wahrscheinlich, ja.
Ich kann, der Typ zieht immer die gleiche dumme Fresse, ja. Egal, ob er gerade rausfindet, dass ein japanischer Schwertschmied aus dem 3. Jahrhundert vor der 18. Ming-Dynastie war, ja. Ich glaube, das war chinesisch, egal. Oder
aber heute machst du dich wirklich beliebt in dem Bereich, weil für dich einfach das alles dasselbe ist.
Jetzt muss ich aber nochmal ganz kurz, weil der Peter gesagt hat, das ist ja der Equalizer 1 und 2 gemacht hat. Ich wusste ja gar nicht, dass der das gemacht hat. Das ist ja der Antoine Fuqua, der wird ja unter. Ja,
ich wollte den Namen nicht aussprechen, weil ich war mir nicht sicher, wie man den.
Ich weiß ja, ich habe da keine Scham, das falsch auszusprechen. Sicher war das falsch.
Antoine Fucker halt, wenn man
es. Fucker, ja, genau. Und der wird ja so hoch gelobt für diesen Training Day zum Beispiel.
Den Original Training, der ist geil.
Und ich fand den ja nicht so toll, aber der wird ja geliebt.
Ja, allerdings aber dann muss man.
Der hat ja auch Replacement Killers gemacht und den fand ich ja zum Beispiel.
Ja, stimmt, der ist echt schon länger dabei. Ich habe nur die neueren Sachen angeschaut, aber der hat auch Olympus Has Fallen gemacht. Also der ist schon.
Ja aber auch Mann unter Feuer. Ja, Sicario 2, der ist ja auch umstritten.
Ah, er hat aber auch nicht nur Klassefilme gemacht, ne?
Ja, der ist eine große Bandbreite, was der Kollege hier.
Ja, aber wie so oft ist halt echt, wenn dann sich so dieses, also Amazon, Netflix, die kaufen sich ja ihre. Die Regisseure, wie gerade den Namen, und dann lassen die ihn was machen. Und das Ergebnis ist ja echt nicht immer gut. Also.
Nee, tatsächlich nicht. Also ja, wie gesagt, also ich fand ihn ganz, ich habe mich erst gefreut, weil ich ihn gesehen habe und hier nach den letzten Jolt und sowas, was ich hier geguckt habe, da war ich ja auch gut unterhalten. Sogar Kate und sowas hat mich ja wirklich...
Lobenswert mal zu erwähnen, auch Kate, genau.
Auf kein klassischer Film, aber hat einem gut unterhalten. Jolt fand ich nochmal eine Nummer besser. Und sowas habe ich mir gedacht, hey, vielleicht gibt es hier sowas in der Kategorie wieder. Aber ich habe es irgendwann dann nur noch geguckt, weil ich mir dachte, wie schlecht kann man jetzt noch werden?
Ja, krass.
Stimmt. Also diese Mystery-Nummer mit, oh, die haben ihre Wiedergeborenen und ihre Fähigkeiten war auch null ausgenutzt. Also da hätte man so viel draus machen können.
Ja, und
das war dann, da war noch so eine Spur Neo von wegen der Auserwählte, weil der Charakter von Marky Mark, der war dann auch so oft wiedergeboren, das haben sie ihm relativ am Anfang gesagt, also auch kein Spoiler, dass er irgendwie mit irgendwelchen Kräften die Welt um sich herum beeinflussen konnte und irgend so ein Kack, aber das war alles null ausgenutzt, da war so viel angerissen und nichts draus gemacht und das ist halt...
Da sollte man auch gar nicht mehr so lange drüber sprechen.
Ja, genau.
Weil ich immer das Gefühl habe, wenn der Philipp über den Film spricht, den er nicht mag, dann kommt er so in Rage, am liebsten wird er über weiterreden.
Ja, das geht mir auch
so. Kann er so richtig weg, den kann er so richtig weg. Das
ist spannender, als wenn ich sage, hey, der Film ist super, ich mochte alles an dem Film.
Ja. Aber jetzt habe ich, weil ich habe noch was, ich muss ja unbedingt noch von einer Experience berichten. Eine Experience, die wir alle schon lange nicht mehr hatten. Und ich habe einfach mal gesagt, jetzt komm, jetzt traut man sich's mal wieder, jetzt geht man mal wieder ins Kino. Na? Ich will gar nicht so viel vom Film erzählen, den ich geschaut habe, ich muss ja von der Experience berichten, da gibt es ein paar lustige Details dazu. Die erste Frage, könnt ihr euch noch erinnern, welchen Film ihr als letztes im Kino gesehen habt? Ohne nachzuschauen.
Wahrscheinlich irgendein Kinderfilm.
Aber du wüsstest das jetzt nicht, oder? So auf Anhieb?
Nicht spontan, nee.
Tax, nee, stimmt, du? Ja.
Also ich muss unbedingt ins Kino Dune und
James Bond
anschauen. Ja?
Tax, zuhören beim nächsten Mal nochmal. Also kannst du dich erinnern, welchen Film du als letztes im Kino gesehen hast? Ich glaube, ich weiß es bei dir, außer du warst dann nochmal. Nee, es dauert schon zu lang. War es nicht vielleicht Star Wars 9? Warst du danach nochmal? Der war Ende 2019 im Kino. Und dann
halt. Ja, schon klar. Aber habe ich dann noch einen Film angeschaut?
Also ich habe dann im Februar 2020 habe ich noch Parasite im Kino gesehen. Das war mein letzter Kinofilm.
Nicht schlecht.
Bei dir,
ich komme nicht drauf gerade. Also ja, egal, wie viel danach merkt. Bei mir war es ein Kinderfilm, weil ich war nämlich vor ein paar Wochen bei den Kindern in
Hilfe. Ah, okay, also vor ein paar Wochen. Ich meinte vor dem
davor, ganzen. Ich glaube, davor war es echt Star Wars 9, weil ich war das heißt Star Wars 9 nicht mehr im Kino.
Ja. Star Wars 9, also wirklich so Ende 19, Anfang 20, sagen wir jetzt mal, waren wir wahrscheinlich alles letzte Mal im Kino, außer halt jetzt mal wieder. Weil du hattest ja vorher noch gesagt, Christian, du hättest zwar schon ins Kino gehen können für Suicide Squad, aber irgendwie wolltest nicht, du
warst ja,
aber
ja, jetzt dann. Ja, wir wollten ja auch, also Fips und ich wollten ja in Suicide Squad, hat man ja mal gesagt, wäre toll, haben wir nicht geschafft, nicht gemacht. Ja, in Shang-Chi wollten wir erst, dann haben wir es irgendwie nicht, und jetzt habe ich gesehen,
der kommt kriegt, im November. Der kriegt ja richtig tolle Reviews, ne?
Im November eh schon auch auf Disney Plus. Und ja, so, das kommt
alles so schnell. Deswegen
deswegen erzähle ich euch mal kurz von der Experience. Ja, vielleicht habt ihr auch mal wieder Bock auf Kino oder vielleicht auch nicht, weil was heißt Kino? Das war mir dann gar nicht mal so ganz so wirklich bewusst. Also, Kino heißt erstmal, die Filme sind echt ganz schön teuer. Gerade wenn sie immer diesen 3D-Aufschlag immer noch drauf haben, wo du dich fragst, eigentlich würde ich ihn gern ohne 3D sehen, aber nein, der läuft nur in 3D. Und ich frage mich ja eigentlich gern ohne. Wäre auch cool. Aber egal. Nimmt man mit, dann kriegt man irgendwie einen komplett überdimensionierten Becher Softdrink. Das ist man, finde ich, so auch nicht mehr gewohnt, dass man so einen Liter Softdrink in der Hand hält. Und dann der Eimer Popcorn, immer viel zu viel Popcorn. Popcorn esse ich auch eigentlich nur im Kino. Oder isst ihr sonst so mal Popcorn? Nee, also
doch.
Wirklich, oder? Doch schon?
Ja.
Mikrowellen-Popcorn, das funktioniert ganz gut mit diesem Sack.
Nee. Ich habe so eine Popcornmaschine, so eine kleine.
Ja, me too.
Und das ist für die Kinder immer ein echtes Highlight, wenn es Popcorn und Zuckerwatte gibt. Ich habe nicht eine kleine
Zuckerwatte. Richtig, das ist ja
der Film, macht
ihr. Die Daddys. Halt. Ich habe damals von meiner Frau so eine richtig coole Popcornmaschine in den Keller geschenkt gekriegt. Die lebt immer noch und die wird auch immer wieder mal angeschmissen. Aber meistens esse ich nicht, sondern die Kinder, ja.
Aber das ist nicht so, dass du sagst, so, ich schaue mir jetzt einen Film an, ich mache mir jetzt erstmal einen Liter Cola in den Becher und dann mache ich mir noch einen Eimer aus dem Garten, einen Eimer voller Popcorn, da setze ich mich runter und dann geht's los.
Nein.
Also macht man nicht so. Im Kino macht man es halt, weil es irgendwie dazugehört und fühlt sich danach eigentlich immer irgendwie schlecht und hat Durst.
Das genau. Die dann vor dem Film schon leer sind.
Ja, weil das kenne ich auch. Also diesmal die volle Popcorn-Experience. Genau, teures Ticket, irgendwie viel zu viel Softdrinks-Zeug und dann setzt man sich da rein, hat mal wieder die windige Brille auf, ist man auch nicht mehr so gewohnt, dass man sich einen Film anschaut, wo man dann nochmal eine Brille aufsetzt. Also irgendwie auch ungewohnt, auch wenn man sagt, 1,5 Jahre war jetzt so lang nicht, aber irgendwie war es ungewohnt. Gleichzeitig dann aber, zum Film sage ich gleich noch was, aber wenn du dann so einen Brecher wie Dune in ein Sci-Fi-Feuerwerk dir im Kino anschaust, auf dieser fetten Leinwand mit vollem Atmos-Sound, weil es auch ein relativ neuer Kinosaal war, dann merkst du erst wieder, wie geil Kino dann doch sein kann. Trotz dieser ganzen Kollateralschäden, nenne ich es jetzt mal, wie danach einen schlechten Bauch vom Popcorn. Muss man ja nicht, kann man sich ja auch zügeln, ich kann es halt nicht. Aber ist schon einfach wieder fette Experience, geiler Sound. Gleichzeitig hat man aktuell sehr viel Platz im Kino. Also es werden immer Plätze freigehalten. Also man hat links und man hat, kann nicht irgendwelche Leute, die man nicht kennt, um sich rumsetzen. Das ist auch schon mal sehr angenehm. Dadurch ist es auch ein bisschen leiser, weil weniger Leute drin sind, weniger geraschelt, weniger Scheiß. Also man kann sich wirklich voll auf den Film konzentrieren. Ich hatte noch den Eindruck, habe ich euch auch schon geschrieben, ich bin mit der Lautstärke überhaupt nicht klargekommen. Also entweder das Kino war wirklich ein bisschen lauter, aber ich war es nicht mehr gewohnt, so laut irgendwas zu hören. War sehr krass. Haben sich die Ohren vielleicht auch irgendwie regeneriert über die Zeit, so ohne laute Quellen wie Konzerte oder sonstiges. Weiß ich nicht, ob es nur ein subjektiver Eindruck an der Stelle war. Aber was dann total krass war, bei der Experience, und vielleicht kann man da dann nochmal überlegen, ob man gerade in bestimmten Gegenden ins Kino geht oder nicht, weil es doch auch ein bisschen lustig war. Ich war in einem Kino und da war gerade die Inzidenz relativ hoch. Was dann hieß, dass vor dem Film auf einmal eine Einblendung kam, dass man während des Films die Maske tragen muss oder soll. Aha. Und nur zum Trinken oder wenn man was isst, kann man die Maske schon abnehmen. Aha. Und jetzt kommt es aber zum lustigen Punkt. Bei mir ist dann, ich habe es ja vorher schon erzählt, Liter Cola, der Eimer voller Popcorn. Bei mir ist es ein kontinuierlicher Prozess. Also wenn ich im Kino einen Film schaue, das ist ganz anders als zu Hause, dann bin ich eigentlich durchgehend am irgendwas in mich reinschaufeln oder halt dann einen Schluck zwischendrin trinken, weil es halt einfach zu viel Popcorn gerade wieder waren. Also so ganz hat es bei mir nicht funktioniert, weil ich einfach diesen kontinuierlichen Prozess des Essens gar nicht hätte unterbrechen können, um da immer wieder zwischendrin eine Maske aufzusetzen. Also war dann schon irgendwie anders, der Kinobesuch. Also man hat die alten Elemente wiederentdeckt, aber gleichzeitig war es auch so ein bisschen abgefahren und man merkt dann schon, die Kinos versuchen das Möglichste zu tun, was irgendwie geht, dass sie halt offen sein können, auch bei hohen Inzidenzen und so, und Plätze werden freigelassen, eigentlich ganz praktisch. Aber das mit der Maske war natürlich sehr spannend, weil ist bei euch ja auch so, oder? Man ist ja eigentlich dann die ganze Zeit am Popcorn fressen und so ganz funktioniert das dann nicht.
Ja, aber dann ist die Kino-Experience noch nicht.
Ja, und dann war es noch interessant mit der Maske und der 3D-Brille. Ich bin ja Brillenträger meistens und habe da eh schon das Thema, dass dann eine Brille anläuft, was ja im Alltag vollkommen okay ist, hält man schon aus. Im Kino mit der 3D-Brille, wenn die auch noch anläuft, dann sieht man wirklich nichts mehr. Die ist ja eh schon dunkel. Ja, war interessant, aber man muss auch sagen, dass um mich herum, also es wurde jetzt nicht unbedingt so drauf geachtet auf diesen Schriftzug. Ich fand es nur amüsant, dass da stand, bitte den kompletten Film über 2 Stunden, die Maske tragen, aber zum Essen und Trinken kann man sie absetzen. Mhm. Naja, das war die Kino-Experience. Und zum Film sage ich kurz, einfach nur ganz kurz, ich kannte die Dune-Story ja gar nicht. Nur so ganz grob von den Spielen her. Ich habe mehr die Spiele gespielt als den Originalfilm geschaut oder die Bücher gelesen. Und ich war erstmal sehr angetan von der ganzen Story. Es ist natürlich Part 1, es kommt noch ein Part 2, der dann die Geschichte fertig oder weiter erzählt. Deswegen auch offenes Ende. Aber das ist absehbar, weil man am Anfang schon sieht, das Erste, was man sieht, ist Dune Part 1. Steht groß auf der Leinwand. Also nicht wundern. Oder es wundert sich keiner, dass es ein offenes Ende hat. Und ansonsten mega geiler Sci-Fi-Blockbuster, der, und das muss ich, Christian, muss ich echt sagen, wenn du dann mal, weiß nicht, ob du im Kino anschaust, oder wenn du dann auf jeden Fall mal, wenn es ihn so gibt, schau ihn an, weil ich glaube, du hast noch ein bisschen das Gefühl, dass er dir vielleicht zu ruhig sein könnte, oder?
Nö, ich glaube schon, dass mir das genau taugt, dass mir das mega taugt.
Ja. Die Mischung ist mega geil zwischen richtig brachialer Action und auch unvorhergesehenen Todesszenen sozusagen und richtig, richtig ruhigen Szenen, die auch diese ganze Dune-Atmosphäre mit den Sandwürmern und so weiter halt richtig geil auf den Punkt bringt. Also richtig guter Film. Denis Villeneuve kann das halt einfach. Da steckt viel Arrival drin, da steckt viel, da steckt auch Blade Runner drin, allerdings wenig, also man muss da nicht die Furcht haben, dass ich hier einen Blade Runner schaue, wenn man das nicht so mag. Schon richtig, richtig geil.
Da steckt auch Jason Momoa drin, das ist ja schon mal ein Argument dafür.
Ja, genau. Also es spielen aber viele unbekannte Schauspieler, die man noch nie auf der Leinwand gesehen hat. Und das ist auch geil. Gerade auch so der ein oder andere Hauptdarsteller, ist man wirklich überrascht, richtig gut gespielt, richtig geil. 3D fand ich komplett unnötig. Obwohl ich mir gedacht hätte, vielleicht mit den Sandwürmern und so könnte es schon sehr geil rüberkommen, aber dort komplett unnötig und mit diesen Brillen, ich finde es halt echt mega unpraktisch. Und Kino-Experience, wie gesagt, wenn ihr euch mit diesen ganzen Sachen, die ich genannt habe, die jetzt besonders sind oder so anfreunden könnt, ist natürlich dann, wenn man mal drin sitzt und diesen geilen Sound hat, weil wer hat schon eine Atmos-Anlage, die ja so aufdreht, also wirklich in dem Umfang aufdrehen kann?
Ja, wenn sie es dann mal aufdrehen. Mir war Kino im letzten Mal eigentlich immer tendenziell ein bisschen zu leise, wenn der Sound
okay war. Probier es nochmal aus, ob es bei dir auch den Effekt hat, dass es jetzt ja vielleicht laut
also genug ist. Steht ja potenziell noch ein Kinofilm an, der ja, also nicht naheliegend, für dich zumindest nicht, Peter, aber für den Fips, aus nostalgischen Gründen, müsste man sich ja eigentlich Halloween Kills anschauen dieses Jahr noch.
Muss Halloween raus, oder?
Ja, der kommt ja zu Ende Oktober raus, ja, 23.
Ja. Oder so. Weil Peter vorhin sagte, mit teuren Tickets. Mhm. Ich weiß nicht, was hast du gezahlt, Peter?
2 Tickets, 25 Euro.
Genau, neulich wurde ich darauf hingewiesen, weil ich auch gesagt habe, ich gehe normalerweise eher in die kleinen Kinos, weil wenn ich schon so viel zahle, unterstütze ich lieber ein kleines als die ganzen Ketten. Die Cinemax-Kette hat ihre Preise drastisch reduziert. Mhm. Die Cinemax-Kette liegen die Preise jetzt zwischen 5,99 Euro für Parkett und 8,99 Euro für VIP-Loge.
Ach, krass.
Das ist, wenn ich mich an meinen letzten Cinemax-Besuch vor 2 Jahren oder sowas erinnere, fast die Hälfte von dem, was die vorher genommen haben, aber durchgehend und in allen Vorstellungen.
Ja, ja, das ist ein positives Beispiel. Also in dem Kino, wo wir da waren, jetzt da in Rosenheim, ist es so, da hat man schon das Gefühl, dass man eher ausgenommen wird. Die haben dann ja auch nochmal sowas, da gibt es so spezielle Sitze. Die haben dann so Rumble-Sitze auch.
Die, wie heißen die?
Ja. Keine Ahnung, die irgendwas, die Zone oder
so. D-Box
heißen
ja
sie.
Ja, genau.
Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich was Gutes ist, aber das hat auch Aufpreis, dass sie verlangen für jeden Scheiß separat. Und da hast du eher das Gefühl, da wirst du ausgenommen. Aber ich finde es ja löblich, wenn so manches Kino, auch größere Kette jetzt sagt, wir gehen mit den Preisen runter, wir wollen, dass die Leute zu uns kommen.
Die haben einfach ihre Butze auch nicht mehr vollgekriegt, schon vor der Pandemie nicht mehr. Und mussten sich einfach auch irgendwas einfallen lassen. Die Preise waren einfach zu krass. Das letzte Mal, wo ich mit 2 Kindern im Cinemax war, habe ich über 50 Euro dagelassen. Nur für Eintritt und Getränke und Kleines.
Ja, das darf man nicht vergessen. Ja. Der ganze Scheiß hier kostet ja auch noch so viel.
Da, wo ich war, war ich ja eben, das ist Cineplex, heißt das bei mir in Gemmering in der Nähe. Und da waren wir zu fünft und dann halt noch jeder Getränk und Popcorn und habe, glaube ich, 50 Euro ausgegeben. Also das ist durchaus okay.
Das ist fair, ja. Nee, wie gesagt, ich war nur echt überrascht, dass hier die normale Sitzkategorie, also ohne VIP oder sowas, hier im Cinemax für 7,49 kannst du eigentlich nichts sagen, ne?
Ja. Gut, aber allgemein kann ich nur sagen, Plädoyer, geht mal wieder ins Kino. Es kommt auch Matrix 4 dann an Weihnachten.
Ja.
Also das ist ja auch prädestiniert, um sich den in einem guten Kino anzuschauen.
Das wäre eine Geekzone-Wert, ein Geekzone-Besuch wert. Ne?
Das wäre ein Geekzone-Besuch wert. So ein Weihnachts-Geekzone-Besuch zu Matrix 4 wäre eigentlich schon eine coole Geschichte. Aber macht es mit allen Vor- und Nachteilen, die Kino einfach immer noch hat, plus die aktuellen Vor- und Nachteile. Ich glaube, das wird sich auch mit der Zeit natürlich legen und das Kino wird wieder bald so sein, wie es halt immer war. Aber cool, war interessant, mal wieder im Kino zu sein und eigentlich schon ganz geil. Kino ist schon was Schönes und ich hoffe, dass es nicht zu bald komplett verschwindet, sondern dass es sich noch eine Zeit hält. Ja, und Tax, du hast ja schon erwähnt, Dune willst du auch noch schauen, ne?
Ja, ich muss mal schauen, was schneller kommt, Dune oder James Bond.
Ja, James Bond kommt schneller dahingehend, dass James Bond ja jetzt morgen anläuft. Am 30. Also jetzt, heute. Ja, aber genau, Dune läuft halt nicht mehr so lange, deswegen würde ich empfehlen, erstmal Dune zu schauen, damit man da noch ein ordentlich, also bei Dune lohnt sich ein Kino zu nehmen mit einer geilen Technik, auf jeden Fall.
Ich glaube auch Dune lohnt sich im Kino mehr als ein James Bond.
Das sowieso.
Ist natürlich eine Art Geschmackssache wieder, aber.
Außer man will den Bond halt unbedingt jetzt sehen, aber bei Dune ist einfach sowas, genau, so ein Film, dafür ist Kino gemacht, wie man so schön sagt. Ja.
Nicht schlecht.
Wir haben auch schon wieder die Schallmauer von 3 Stunden geknackt. Natürlich hätten wir noch einiges auf den Listen. Aber das ist ja immer unser Problem, dass wir nicht durchkommen.
Genau. Leider.
Jetzt haben wir über unseren Lieblings-Trash-Film gar nicht mehr gesprochen. Ne?
Wenn der keine Empfehlung war.
Also für mich war der keine Empfehlung. Es geht um Catsick Blues, der in aller Munde ist, irgendwie so, aber auch nur, glaube ich, weil er so ein bisschen skandalös sein will. Aber ich fand den einfach nur scheiße. Billiger Dreck.
Nee, damit schicken wir die Leute jetzt nicht in die Arbeit oder in den Abend oder in sonst wohin, wo sie uns halt gerade hören.
Genau.
Ja, ich glaube, das war doch ein illustres Programm. Ich hoffe, dass der Tax nächstes Mal mehr als von einem Spiel berichten kann. Tax, das ist dein Auftrag, die PS5. Sonst wird der Philipp bei dir auf einmal auf der Matte stehen und das Ding
mitnehmen. Sonst wird die PlayStation abgeholt und dann für teuer Geld verkauft.
Nee, der Philipp wird die abholen und wird die dann auch nutzen. Wird
erstmal Astro spielen.
Wird dann, genau, Astro und Ratchet & Clank und dann kriegen sie die Kinder. Aber die wird mehr genutzt als bei dir, Tax. Das muss sich ändern. Ganz klar muss sich das ändern. Und ja, bei Christian, bei uns zwei muss sich ändern, dass wir nicht jedes neue Release und jeden Scheiß, der jetzt rauskommt, kaufen. Sonst haben wir nämlich dann Ende Oktober kein Geld mehr, wenn wir jetzt jeden Titel kaufen, der neu rauskommt. Dann müssen wir uns auch mal zügeln.
Ja, das stimmt allerdings.
Und beim Philipp weiß ich nicht. Der Philipp, der muss einfach, der darf sich über die Filme, die er nicht mag, darf er sich nicht so aufregen, weil lieber über die Filme freuen, die gut sind.
Ich muss mich da aufregen, wenn es so ein Scheiß ist.
Ja, und geht ins Kino. Das kann man vielleicht noch abschließend sagen. Geht ins Kino, probiert es mal wieder aus. Ungewohnt, aber doch ganz nett. Gut, dann war's das für diese Folge. Und dann hören wir uns in einem Monat wieder.
Audi Gaudi.
Mir fällt gar nicht mehr ein. Macht's gut.
Servus.
Tschüss. Bis dahin.